Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 368, heute mit Felix.
Hallo.
Und Sebi.
Hallihallo.
Und meiner einer ist Markus.
Jetzt hört man mich, ja?
Wunderbar.
Ja, jetzt hört man
Nach dem siebten Mal hat es schon geklappt jetzt.
Der Anlauf hat funktioniert, ein Traum. Gut, schön, dass wir wieder zusammenfinden, heute in kleiner Runde.
Mittlerer Runde.
Ich würde sagen. Es geht noch kleiner, hast du recht.
Jetzt haben wir immer eine Option, noch zu dritt zu senden. Das war ja früher nicht so einfach. Besser geworden. Ja.
Genau, ich vertrete jetzt zwei.
Muss niemand vertreten, du bist einfach da.
Sehr gut.
Jeder vertritt sich selbst.
Gut. Was sagt denn unser Blast from the Past?
Ich glaube, wir müssen noch mal über Fediverse und Gruppen reden.
Ja, genau. Wir hatten einen Kommentar, vielen Dank dafür, wo uns jemand zwei Links zugespielt hat. Nochmal mit einer ausführlichen Beschreibung dazu, wie man diese Gruppen im Fediverse eigentlich benutzen kann und soll, weil vielleicht war das, was wir versucht haben, uns zu erschließen, ein bisschen zu sehr gestolpert. Und außerdem aber sehr interessant, ein Fedi.directory-Link auf Fediverse-Gruppen. Und dort gibt es, was für unsere Themen ganz passend ist, zum Beispiel auch eine 3D-Printing-Group und eine Home-Assistant-Group.
Nice. Läuft da was?
Oh, da muss ich dann doch mal reingucken wohl.
Okay.
Genau, schaut rein. Ich habe nicht reingeguckt bis jetzt.
Oh Mann.
Und noch viele andere, also auch OpenStreetMap und Law für die Juristen unter euch.
Das.
Genau.
Okay.
Ja, gut, also mehr Input, um das Fediverse erlebbarer zu machen.
Zu finden oder so. Finden und gefunden werden oder
ja, wie ist es? Ja, genau. Also ich finde das total cool, diese Initiative, weil das einfach auch nochmal hervorhebt, dass es was anderes ist und nicht einfach nur ein Twitter-Klon. Sondern das ist eine
extra
andere...
kompliziert, meinst du?
Nein!
nein, ist nicht kompliziert. Also, folgendes. Du
es ist
diese
anders.
Und du bist nicht einfach dabei, sondern da ist ein Bot und den schreibst du an und der schreibt dann einen anderen zurück. So. Nee, es ist total super.
Ja.
Ich stelle mir so vor, wie du so vor so einem Whiteboard stehst, dann die Hände so nach oben reißt und dann so, pass auf, es ist ganz einfach. Du gehst jetzt einfach auf diesen Chat Directory, suchst dir die Gruppe aus, schreibst den Bot an, der Bot schreibt den anderen zurück, ist total einfach. Nee, super. Nee, also, natürlich, das streamlined sich bestimmt irgendwann, also, das wird noch besser. Ja, es ist quasi die technische Voraussetzung ist jetzt gegeben und danach kann nur noch besser werden. So. Okay, was haben wir noch?
Hackergarten.
Ich war beim Hackergarten.
Ja, cool.
Erst in Hackergarten. Und es gab Pizza, das war sehr nice. Das war in Stuttgart, ich glaube, es ist einmal im Monat, so wie ich das jetzt gesehen habe. Und das ist bei einer Firma, nennt sich Codecentric. Und die sind quasi netterweise die Firma, die das macht. Und das war sehr schön. Also viele lustige Leute kennengelernt, viel gesocialized, viel vorgenommen und wenig gemacht, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, also Hackergarten war quasi davon hast du ja schon ein paar Mal erzählt.
Das
ist immer noch das Gleiche, ja. Das ist quasi die gleiche.
Genau, das
Gruppe.
Ist total schön, dass die Idee sich da in Stuttgart auch so ausgebreitet hat und auch so manifestiert hat und die Leute bei Codecentric das regelmäßig veranstalten. Ja, genau. Ich habe das ja damals in Basel mit aus der Taufe gehoben und in Dortmund machen wir ja auch einen. Und genau, für die Leute, die gucken wollen, ob bei euch in der Nähe einer stattfindet, habe ich auch nochmal hackergarten.net verlinkt. Das ist unsere, so die Umbrella-Homepage, die oben drüber hier schweben soll, wo die Leute, die den Hackergarten veranstalten, nach Möglichkeit die Events eintragen, sodass man dann so ein Hub hat, wo man nachgucken kann, was läuft.
Mhm, genau. Und Hackergarten war das, wo man sich quasi zusammentrifft und dann an Open-Source-Projekten zusammenarbeiten kann oder seine eigenen Ideen vorstellen kann oder Vorträge macht oder so, das quasi.
Genau, und wir haben das damals mit der Idee aus der Taufe gehoben, dass man an dem Abend sich was vornimmt, was man auch fertig machen kann, damit man nicht noch einen Eintrag mehr auf seiner To-Do-Liste mehr mit nach Hause nimmt, sondern an dem Abend was hacken, Pull-Request raushauen oder Blogpost oder woran man auch immer arbeitet, mit dem Ziel, was zur Open-Source-Community beizutragen. Und dann ist aber auch gut, dann hat man das gemacht und dann machen wir vielleicht am nächsten Hackergarten eine Fortsetzung dazu, aber nach Möglichkeit nicht noch mehr auf die To-Do-Liste.
Okay, nichts mitnehmen, sondern nur da lassen.
Ja, schön. Genau.
Ja, sehr schön. Also es war auf jeden Fall sehr schön. Kann ich empfehlen.
Zu hören. Oh, cool. Und das war in den Räumlichkeiten von Codecentric dann, oder wie?
Genau, das war irgendwie in Pfeilen. Die sind da direkt am Bahnhof. Kommt man ganz gut hin. Schöne Location, ja. Coole Leute. Sehr, sehr gut.
Cool.
So, genau. Das war quasi mein Blast.
Okay, wollen wir die Vergangenheit hinter uns lassen und mal schauen, was es gibt es zum Toter der Woche.
Zum Toten.
War das richtig? Ich durfte es nicht grammatikalisch richtig sagen.
Es geht beides.
Es geht also mittlerweile beides. Ich kann auch vom Toten der Woche reden.
Das
dann
kommt,
ist gut.
Also je nachdem,
aber
wie
ist das nicht
halt
auch noch ist das dann nicht auch die Vergangenheit?
Ja, ist ja immer, also wir reden ja quasi nicht über
Haarspalterei jetzt.
Also, genau, also es geht, der Bot kann beides, aber er versteht, also Speech and Text ist halt quasi immer so ein Hit and Miss. Also, es kann beides nicht funktionieren, ja.
Ja, okay.
Genau, Toten der Woche geht auf jeden Fall theoretisch. Wir haben viele Sachen heute.
Ich mach mal den Anfang mit Südkorea. Das ist eine schöne oder beeindruckende Story für kein Backup, kein Mitleid. Und zwar hat es in Korea ein großes Feuer in einem Rechenzentrum gegeben. Das ist ärgerlich, das hatten wir hier vor kurzem, in Anführungsstrichen, auch schon in Belgien, wo OHV abgebrannt ist. Und das Ärgerliche an dieser Stelle war, dass da 750.000 Beamte ihre Daten in einem Cloud-System abgelegt hatten, zu dem kein Backup angeschlossen war. Und dann ist dieses Cloud-System leider abgebrannt.
Das ist ja unpraktisch für diese Daten. Ich finde es gut.
Kann man so sagen, ja.
Bei Golem gibt es ein Bild mit so einem mit so einer Flamme und so einem Feuerwehr davor. Und darunter als Unterschrift, Bildunterschrift, ein Feuer kann viele Daten zerstören. Deshalb sollten Unternehmen immer externe Backups nutzen. Ja. Aber es ist ja keine Firma, es ist ja quasi ein Staat. Deswegen ist es in Ordnung.
Ja.
Kann auch mal Daten verlieren.
Heftig, auf jeden Fall.
Ja, aber das könnte genauso mit deinen Faxen passieren. Er muss gucken.
Faxe. Ja gut, Faxe ist ja, wenn die auf Thermopapier sind, da hast du dann noch ganz andere Risiken.
Direkt,
das, ja. Ja gut, also ich meine, Thermopapier ist das eine, aber Papier brennt halt auch ganz gut, gell?
Ich glaube, Thermopapier brennt sogar noch besser als Papier, oder? Ich weiß gar nicht, wie ist das?
Ja, bei Thermopapier brauchst du noch nicht mehr Feuer, das verfärbt sich halt von selbst. Wenn
ja, genau, es muss quasi nur neben der Heizung stehen und dann verfärbt sich das schon. Das
ja,
ist richtig.
Das braucht noch nicht mal eine Heizung, aber ja, das muss halt ordentlich gelagert werden. Aber ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt so. Kein Backup, kein Mitleid, ob das so.
Doch.
Also ist natürlich ein super Beispiel da dafür, aber wenn man sich dann unsere Verwaltung anguckt, brauchen wir da, glaube ich, nicht so sehr drüber lachen. Bei uns wäre so ein Feuer, glaube ich, noch viel fataler.
Ich glaube, das geht. Also bei uns ist ja sehr, sehr einfach.
Das ist
wir
alles
haben,
dezentral, stimmt.
Genau, ja. Wir haben erstens alles dezentral. Jeder macht quasi sein eigenes Süppchen. Das heißt, können gar nicht so viele Sachen verloren gehen. Und zweitens, viele haben ja noch keine Daten. Da kannst du auch keine verlieren.
Naja,
wenn das
gut,
immer
also,
noch im Ordner hängt.
Da liegen
Daten
noch die Marmortafeln
sind wir aber doch recht
Keller.
Gut, oder? Da gab es doch auch vor ein paar Jahren diesen Skandal, wo jemand dann kistenweise Akten irgendwie neben der Toilette stehen lassen hat oder sowas.
War das Donald Trump oder so?
Nee, das war bei uns.
Das war aber, in den USA war das aber auch, oder? Aber das war dann auch egal irgendwie.
Ja, in USA, weiß ich
nicht.
War es
doch immer USA. Nee,
unter Trump ist das, glaube ich, alles nicht so
das ist alles
ernst
cool.
zu nehmen.
Das ist alles in Ordnung. Ja, aber in Deutschland kann das natürlich auch passieren, aber ich meine, so ein Ordner Akten, da gehen halt auch nur so viele Daten rein, ja? Da gehen keine 57.000 Personendaten rein.
Also genau, das ist sicherlich kein Grund, andere auszulachen, sondern eher ein, ups, das ist aber heftig, lass mal gucken, dass es uns nicht passiert.
Genau.
Ja.
Das ist fair, ja. Jetzt könnt ihr noch mal ganz kurz über eure eigenen Backups nachdenken, weil ihr das letzte Mal Backups gemacht habt und dann macht ihr noch mal ein Backup.
Ja, und nicht wie der Sebi das Backup ausschalten.
Nicht das Backup ausschalten.
Moment, ich hatte das nicht ausgeschaltet, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Drück einfach nichts. Wir hoffen jetzt einfach aufs Beste.
Ach so, dieses Backup. Oh mein Gott, ja.
Nee, ist super.
Nein, ich habe hier ein Backup, garantiert. Oh.
Ist direkt da unterm Tisch. Alles wird per Fax ausgedruckt.
Ich habe ein dezentrales Backup, das läuft bei euch.
Das ist korrekt. Und dann darfst du halt nicht verloren gehen jetzt auf der Sendung, auf dem Sendungsweg.
Tja. Gut. Wer ist sonst tot?
Was haben wir noch? Wow, wir haben viele Sachen. Viele, viele Sachen. Und zwar, apropos Zeitung und Papier, die Taz, ihre letzte Printausgabe erscheint heute, diesen Freitag, was quasi heute ist. Tja.
Oh.
Die Tageszeitung ist jetzt quasi nur noch digital.
Ich bin mir nicht ganz so sicher. War die Taz nicht auch mittlerweile so ein bisschen fragwürdig?
Nee.
Ich glaube, ist okay, oder?
Das war eher noch so Qualitätsjournalismus. Also immer, ja, natürlich links.
Linker Qualitätsjournalismus.
Ja, genau. Also der ist extrem links geprägt. Das ist gar keine Frage. Aber die haben sich sehr viel Mühe gegeben, den Qualitätsjournalismus durchzuziehen. Also das ist, und sie haben auch sie haben keine Paywall eingeführt. Das konsequenterweise. Weil sie immer gesagt haben, auch die es sich nicht leisten können, sollen die Inhalte lesen können.
Ja. Finde ich an für sich gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ich sehe das hier bei den Lokalzeitungen extrem. Da kriegst du dann irgendwelche News in deine Timeline gespült und dann gehst du drauf und kannst noch nicht mal mehr lesen als die blöde Überschrift, ja.
Vielleicht willst du ja auch nicht mehr lesen. Das musst du ja auch immer überlegen, wo hast du gerade drauf gedrückt. Ist es das wert, das zu verfolgen?
Ganz ja, gut, es sind Sachen, die uns hier lokal halt direkt betreffen. Da wäre es manchmal schon ganz schön. Und vor allem, ich kann ja verstehen, dass man nicht jeden Artikel, der eben auch vielleicht einen großen Aufwand bedeutet oder sowas, dann da frei zugänglich macht. Aber wenn es halt irgendwie so allgemeine Informationen sind, wie da ist wieder eine Autobahn gesperrt, weil keine Ahnung was, ja, aber dann liest du nur Autobahnbrücke gesperrt.
Reicht doch auch. Was willst du jetzt mehr wissen noch?
Ja gut, aber du weißt nicht, welche?
Ach so, okay, das wäre hilfreich.
Wir haben ein bisschen mehr als eine Brücke hier.
Okay.
Und du weißt nicht, wie lange, du weißt halt eigentlich irgendwie so nix, ja, und denkst nur so, danke.
Ja, aber die gibt's doch als echte Zeitung bei euch dann, oder? Also die Lokalzeitung, oder gibt's die auch nur noch digital?
Natürlich gibt's die auch als echte Zeitung.
Ja, vielleicht hören sie auch damit auf und machen dieses freiwillige Bezahlen wie die Taz und dann gewinnen. Bei der Taz ist es wohl so, die haben quasi so einen Banner, wo sie dich fragen, ob du quasi gerne Geld zahlen möchtest. Und das funktioniert wohl für die. Und das ist cool. Also sie haben irgendwie 45.000 Subscriber bei ihrer freiwilligen Bezahlung. Und das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, ich verstehe das. Also da habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Klar, wenn ich jetzt nur die Taz lesen würde, okay, aber du kannst ja nicht bei jeder Zeitung irgendwie ein Abo abschließen, nur damit du da den ein oder anderen Artikel mal lesen kannst.
Dieses Micropayment, da hat halt noch nie, also hat sich nie durchgesetzt, hat nicht funktioniert. Genau. Es wäre viel besser, wenn du da mal irgendwo zu einem Artikel kommst, was da ein Hut
zu werfen,
mit geringer Hürde.
Sowas wie das Readly halt, ja, wo du einen Monatsbeitrag von 10 € oder sowas bezahlst und hast Zugriff auf ganz viele verschiedene Zeitschriften. Warum geht das nicht mit Zeitungen auch? Ja, oder mit Artikeln auf Webseiten? Das wäre eigentlich genau das Richtige dann, ja.
Ja, Flatter.
Weil es muss ja nicht sein, dass man nicht bezahlt. Also ich finde das ja nicht schlimm.
Nee, Flatter war da auch ein ganz fairer
Flatter.
Ansatz eigentlich. Nee, Flatter ist das Cross-Plattform-Framework. Flatter.
Ja, aber da musstest du trotzdem noch aktiv auf ich möchte da was bezahlen gehen. Ich denke irgendwie so ein bisschen dieses, man schmeißt halt Geld in den Hut rein und sobald man halt eine Webseite ansurft, bekommt die ein bisschen was aus diesem Hut mit raus, ja. So in der Art.
Ja, also genau. Bei Flatter war das okay. Das war so ein Button einfach, hast du gedrückt, dann war fertig. Also
genau,
das war
genau.
Ganz,
das war, du
ganz
musstest aber noch den Button
cool.
drücken. Und der Sebi meint, glaube ich, dass selbst die Hürde noch zu hoch ist. Aber auch da gab es dann Plugins für den Browser und beziehungsweise viel wichtiger für den Podcatcher, der automatisch über Flatter dann dem, wo du gehört hast, was in den Hut geschmissen hast.
Du meinst Flatter, weil Flatter ist ja dieses Framework.
Ja, danke. Ganz genau.
Ja,
ich
genau,
trauere dem Flatter immer noch hinterher. Also ich fand das
war,
total
aber das war auch nur so eine Nische in unserem Nerd-Sektor. Das ist halt,
ja,
weißt
das
du,
ja auch
es muss so ein, es muss so ein Readly, es muss so ein sowas Einfaches sein halt. Ja,
ich
keine Ahnung.
Readly auch eine Nische. Also
ja, aber also eine Nische, die ich jetzt halt bei vielen Nicht-Techies sehe, weil die Einstiegshürde ist halt, ich muss eine App bedienen können und Das kriegen die meisten dann doch irgendwie
was ist
hin.
Dieses ja? Readly, ich habe davon noch nie gehört.
Das ist letzten Endes ein, ja, so ein Zusammenschluss, ich weiß nicht, ob die einen Zusammenschluss aus den Zeitungen gemacht haben oder ob die einfach nur da mit einzelnen Zeitschriften Verträge haben, aber du kannst dich da anmelden, zahlst dann irgendwie 10 € im Monat und hast dann Zugriff auf alle möglichen Zeitschriften. Ich glaube, Heise ist sogar auch mit dabei.
Das ist so wie dieses, was Amazon für Bücher macht oder was Scobe bei Betalia macht, wenn die dir was sagen.
Ja, und das gleiche für Zeitschriften, warum nicht? Ja, also, oder vielleicht irgendwie auch was, ja, gut. Ich finde das für Bücher nochmal separat zu haben, finde ich gut, aber für Zeitungen, warum nicht? Ja, ich wäre da gerne bereit, weil Journalismus ist wichtig. Aber.
Genau, nur da denke ich mir dann wieder, dann abonniere ich lieber zwei, die mir wirklich wichtig sind, weil hier ist ganz viel Zeug drin, was ich nicht für seriösen Journalismus halte.
Das ist korrekt. Wenn ja, du auf gut, Zeitung okay. gehst, kommt da viel Müll. Das ist schon echt so. Ja.
Da ist zu viel Yellow Press. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das so.
Zu viel Müll. Ja. Apropos dieses Bezahldings. Pay or okay ist jetzt in Österreich als rechtswidrig quasi vom Gericht erkannt worden. Also Pay or okay ist quasi, du gehst auf eine Seite und dann sagt die, möchtest du getrackt werden? Und dann kannst du nur sagen, ja, oder ich verlasse die Webseite. Oder ich bezahle oder so. Also genau. Mhm. Und das verstößt gegen DSGVO, hat quasi österreichische Bundesverwaltungsgericht entschieden. Und einer von den großen Seiten ist natürlich der Standard.at, also quasi, ich weiß gar nicht. So
Der österreichische Qualitätsjournalismus.
Genau. Und die dürfen das nicht mehr, also theoretisch nicht, also praktisch, weiß ich nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber jetzt hat quasi erstmal das Bundesverwaltungsgericht in Österreich gesagt, es ist nicht okay, das Pay, entweder du hast die Möglichkeit,
aber
dich dafür zu entscheiden oder nicht.
Habe ich das nicht sogar, gab es nicht einen Entscheid sogar, dass diese Variante mit alles akzeptieren und also, dass du mindestens dieses nur Notwendige eigentlich auf diesem Erstbanner direkt haben musst?
Ja, ja,
weil das haben nämlich die meisten Webseiten bis heute noch nicht.
Ja, ja, genau, das gibt es. Und hier ist es jetzt quasi nochmal, also in Österreich quasi als klar, als rechtswidrig quasi erkannt worden, beziehungsweise vom Gericht.
Ja gut, wobei
entschieden
worden. Die Lage ist hier ja nochmal ein bisschen anders, oder? Da ist es so, dass sie sagen, entweder akzeptierst du alles oder du musst gehen.
Ja, ja, genau.
Aber es gibt ja noch Webseiten, wo du halt alles andrücken kannst oder einstellen. Ja, und dann musst du erst auf einstellen und dann musst du da bei manchen Seiten sogar abwählen, was ja eigentlich gar nicht sein dürfte. Sie dürfen ja nur die aktiviert haben, die drin sein müssen, um die Seitenfunktion zu gewährleisten. Aber ja, da gibt's also.
Ja. Oh, oh.
Stream abgerissen.
Tada. Hm. Naja, wir haben eine Backup-Aufnahme bei mir.
Der fiese Stream-Abriss.
Oh, Connection Reset by Peer. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ob das bei Heise nicht auch genau dieses Ding ist. Ich hätte mich gedacht, ich habe gerade keinen ohne Adblocker. Also das ist ein bisschen schwierig. Also kein Browser, wo ich jetzt Adblocker deaktiviert bzw. nicht aktiviert habe. Wir kommen zurück.
Noch nicht zurück?
Noch nicht zurück. Aber ich habe ihn angenommen. Okay. Jetzt weiß ich auch nicht. Wie kriege ich ihn jetzt raus, ob Heise funktioniert oder nicht? Ich habe jetzt hier keinen, vielleicht im Chrome habe ich da einen Adblocker. Ich könnte es deaktivieren, aber ich weiß ja auch nicht. Heise.de. Oder war das nicht, oder war das Golem oder so? War denn das so? Ah, guck mal,
weiß
da,
nicht.
Da kommt, genau. Also hier. Welcome to Heise Online. We are partnering with up to 184 partners. They use cookies and tracking technology. Some cookies are processed, bla, 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 bla. Du kannst jetzt hier agree, subscribe to Pur oder Settings. Mal gucken, was passiert, wenn ich Settings drücke. Jetzt kannst du dich quasi nochmal gegen, hier, du hast quasi Data Processing by Advertising Providers, including Personalized Advertising with Profiling, kannst du nur agreeen, weil der Consent required ist für Free Use. Das ist, die machen genau den gleichen Quatsch quasi. Und ich hoffe, dass jetzt quasi aus Österreich das ausreicht, um uns, ja, vor sowas dann auch zu schützen. Wenn du, ich weiß nicht genau, wenn man einen Adblocker hat, sieht man das auch nicht. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein Problem ist für mich. Gucken, was ist hier? Zweiter Channel. Ingo schneidet es raus. Das ist kein Problem. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Flatter, Scoop, Scoop. Was ist ein Scoop?
Scope. Scope ist dieser Buch-Flatrate-Dienst von Thalia und anderen, von dem deutschen Buchhandel, der auch den Tolino macht, den
ja,
Mimi, der Konkurrenz zum Amazon ist.
Willkommen zurück.
Ja, ich versuch's.
Hast du wieder auf Backup aktivieren gedrückt? Wir hören dich, ist schön.
Ich habe nichts gemacht. Allocation Error und dann ging es irgendwie nicht. Ich habe euch die ganze Zeit gehört, aber.
Allocation Error. Lass du was nicht von deinem Computer machen, der trickst dich aus.
Ja, irgendwie schon.
Der will nicht, dass du podcastest.
Naja, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Also ihr seid ja eh schon weiter.
Ach so, genau, bei diesem Pay or Okay. Ich habe es geschaut bei Heise, die haben auch genau dieses Pay or Okay. Und da kannst du auch personalisierte Werbung nicht ausmachen, damit du die Webseite kostenlos lesen kannst. Und wie gesagt, das eigentlich ist es rechtswidrig, wenigstens in Österreich. Jetzt müssen wir gucken, ob das irgendwann mal nach Deutschland rüberschwappt.
Ja gut, ich denke, dass die Österreicher da auch nur EU-Recht interpretiert haben, oder?
Ja, das ist richtig, aber man kann dann ja quasi sagen, ein anderes EU-Recht hat das bereits so interpretiert. Da muss man ja bei uns nicht mehr so viel denken. Das wäre ja auch schön. Ja. Wäre
ja
auch schön.
Ja, die können ja nicht denken. Ich habe heute schon mitgekriegt, sie können ja noch nicht mal rechnen und zählen.
Was ist das Sprachmodell, oder?
Was? Nee, unsere Politiker. Was? Aber sind Sprachmodelle? Wir sind kein Politik-Podcast.
Ich habe nicht, keine Ahnung, wo ihr rechnet. Ich habe nichts mitbekommen. War das schon wieder irgendwas?
Ja, die ganze Zeit die Debatte um das Bürgergeld und Co. Und ich glaube, das Fass machen wir am besten nicht auf.
Nee, keine Ahnung.
Warum? In der Runde ist die Diskussion, glaube ich, recht kurz.
Das genau.
Wäre jetzt meine Erwartungshaltung.
Ich habe nichts mitbekommen. Von mir kriegst du nichts. Außer du schickst mir eine Titel. Dann kann ich den auch vorlesen.
Nee, ich bin ja heute 6 Stunden Auto gefahren. Ich habe zwischendurch auch mal Nachrichten angemacht, aber.
Ja, Fehler.
Oh, mein Beileid. Hätte ich fein nett so gemacht.
Wobei, das kann ich in den Picks nachher mal reinschmeißen, diesen 15-Minuten-Podcast vom WDR ist der, glaube ich. Und da hatten sie da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das da drin. Auf jeden Fall, ja, das Bürger oder die Umbenennung, sie wollen es ja jetzt umbenennen zur Grundsicherung.
Schon wieder.
Was ich sehr spaßig finde, weil sie wollen ja die Grundsicherung dann den Leuten auch noch streichen.
Also
nennen
wir
ja
das jetzt gerade unter Tote der Woche, weil das Bürgergeld gestorben ist? Oder ist
ja, machen wir einfach. Das Bürgergeld soll sterben und deswegen Tote der Woche.
Ja.
Ist dann quasi ohne Grundsicherung.
Genau, soll jetzt Grundsicherung werden und naja, sie erhoffen sich ja Milliarden an Einsparungen und es ist irgendwie jetzt schon das etlichste Mal halt rausgekommen, dass es halt irgendwie so, wenn überhaupt ein paar 10 Millionen sind, aber es sind noch nicht mal 100 Millionen, die man einspart.
Also das ist das wirklich Schlimme. Das ist jetzt, nee, das ist einfach diese, wie viele Milliarden es ursprünglich waren, auf so nichts runtergedampft worden.
Gut, weil es war von Anfang an eigentlich nichts.
Ja, ja, genau.
Ja, aber sie behaupten ja immer noch, dass sie mehrere Milliarden einsparen, weil sie können ja halt nicht rechnen. Das ist mein
Problem. Nein, das Erschreckende ist ja, sie können rechnen. Das Arbeitsministerium sagt ja keine nennenswerten Einsparungen durch den Kram.
Ja, schon die ganze Zeit, schon davor.
Ja, und das schon die ganze Zeit. Und sie machen ja einfach stotisch trotzdem weiter. Das ist das Schlimme. Ja,
natürlich.
Ich empfehle dazu, also ich pack das dann jetzt mal auch hier unter Tote der Woche auch den Link. Also zum einen ist das natürlich einfach der Status Quo-Artikel auf tagesschau.de, wo dann nochmal jetzt wirklich bestätigt wird, dass da nichts mehr rumkommt. Und was ich aber sagen wollte, ist, es gibt bei der Lage der Nation ein Interview mit der aktuellen oder ehemaligen, das weiß ich gerade nicht, Chefin des Sozialamts in Köln. Also der Frau, die in einer der wenigen Millionenmetropolen Deutschland fürs Sozialamt zuständig war. Und die plaudert ganz viel aus dem Nähkästchen und erzählt einfach, das Problem ist nicht mal, also das Problem sind sicherlich nicht irgendwelche Leute, die Sozialbetrug begehen. Die haben, das gibt es, ist in der Masse aber eigentlich irrelevant. Das Problem ist, wie das Ganze organisiert ist. Wir müssen das viel sinnvoller organisieren, viel stringenter organisieren und dann würden wir durch weniger Verwaltungsausgaben einen wesentlich effizienteren Apparat haben und dann könnten wir auch noch mehr ein Auge zudrücken, weil wir in Summe weniger Geld ausgeben müssten, um Leute zu unterstützen. Und dann sind uns in der Summe, da sind uns dann auch die Sozialschmarotzer egal. Man muss auf der anderen Seite gegen bandenmäßigen Betrug, gegen organisiertes Verbrechen und das alles vorgehen, gar keine Frage.
Gar keine
Aber
Frage,
das hat nichts in der Sozialgesetzgebung und nichts in den Sozialämtern zu tun, das ist Strafverfolgung. Und das ist einfach ein ganz anderes Kapitel. Ich suche den Artikel, den Link zur Lage der Nation mit dem Interview. Das war im Sommer, das war eins der Sommerinterviews, das suche ich raus, ja.
Ich habe gehört, es gibt einen anderen Bereich sehr viel Geld noch zu holen, zum Beispiel bei Steuerbetrug.
Ja, eben, genau. Ja,
komisch.
Komisch. Wenn die Leute viel mehr Geld haben, dann haben sie auch viel mehr Geld, was sie quasi hinterziehen können. Wie überraschend, ja, wenn du quasi so, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas irgendwo dann sparst, ja, was soll das? Ja, wenn die Leute 200 Supermilliarden irgendwo anders hinschieben, damit sie es dann keine Steuern drauf
zahlen. Das Problem ist aber ja, dass die 200 Milliarden irgendwo hinschieben, ja, abgesehen davon, dass das, glaube ich, ein bisschen schwierig wird.
Keine Ahnung, es gibt
aber auf jeden Fall die halt mehrere Millionen irgendwo hinschieben, ja, die kriegen halt auch geringere Strafen als die Leute, die dann halt mal einen Huni irgendwie schiefgeschoben haben, so in der Art. Also
ja, das ist halt White Collar Crime.
Dazu lässt sich das Bündnis Finanzwende verlinken. Da ist ja die Frau Brohilker hingegangen, die ehemalige Chefstaatsanwältin für die Cum-Ex-Fälle.
Mhm.
Die ist ja im Beamtenapparat nahezu wahnsinnig geworden, so liest sich zumindest zwischen den Zeilen, und ist dann zur Finanzwende gegangen. Und ja, das ist wahrscheinlich einfach, muss man über solcherlei Nicht-NGOs, also über solcherlei Nicht-Regierungsorganisationen da zusätzlich Druck machen. Weil die Lobby der Leute, die mit viel Geld im System drin sind, einfach zu groß ist, als dass wir erwarten könnten, dass sich das Problem zugunsten der Normalbevölkerung löst, ohne dass da wirklich aus der Masse heraus Druck gemacht wird.
Das große Problem ist, dass die wenigsten wissen, dass sie die Normalbevölkerung sind oder das selbst, also ja, du lachst.
Ja, sie lassen es sich einreden, das ist ja das Erschreckende.
Ja, genau. Und bei der Normalbevölkerung, auch wenn das jetzt ein bisschen, also ich meine, letzten Endes bist du mit einem Verdienst von 150 bis 200.000 im Jahr, gehörst du zu den oberen 5%, ja, aber aus meiner Sicht bist du da noch lange nicht da, wo um die es geht am Ende, ja.
Nein, exakt, das ist halt genau das, ja. Es geht nicht um Einkommen, es geht um Vermögen.
Hm.
Einkommen ist
das auch, ja.
Total cool.
Ja,
aber was den wirklichen Unterschied ist, ist struktureller Reichtum, ist richtig Vermögen. Und das macht auch, genau, das ist jeder in dieser Einkommensspanne zwischen dem Studenten, der sich mit Jobs über dem Wasser hält, bis zu dem, der mit 250.000 pro Jahr nach Hause geht, die sind alle näher an der Parkbank, alle zusammen, können die sich in ein Boot setzen, weil sie gehören alle viel mehr zusammen als die Leute, die ernsthafterweise mit dem Thema, was wir gerade eben hatten, adressiert werden müssen.
Ja, okay.
Und da sind ja nicht alle böse von. Da sagen ja einige auch selber von, wir müssen einfach ordentlich besteuert werden und wären da auch bereit zu. Und das ist dann auch wieder die Diskussion darum, wir brauchen wieder eine Vermögenssteuer. Wir müssen Erbschaften besteuern, wir brauchen eine ernsthafte Erbschaftssteuer und wir brauchen eine Vermögenssteuer.
Ja.
Das ist, wenn man sich anguckt.
Wenn du ein Einkommen hast, dann gehörst du schon nicht dazu. Ja, wenn du quasi damit dann was sagen musst.
Ja, exakt.
Das ist halt du siehst, ich habe das Fass jetzt angestochen hier.
Ja, okay, dann machen wir jetzt kurz weiter. Nicht, dass es gleich leer geht und wir haben keine Zeit mehr.
Ja, eben, das könnte abendfüllend werden. Wir wollen einen Tech-Podcast. Ach so, die waren Absicht. Lass die mal gerade da stehen, da soll noch links rein.
Sorry. Ich habe nicht gewusst, dass diese eckige und runde Klammer eine Bedeutung hat.
Genau, wir wollen kein Politisk-Podcast werden. Das ist, da verlieren wir nur zu viel Nerven.
Absolut. Ja, ich habe da noch nichts. Ich habe keinen Toten in der Woche. Ich habe da leider keine gefunden gehabt.
Ich habe so viel. Ich habe genug für uns alle gesammelt quasi. Und zwar habt ihr von diesem wunderbaren Jeep gehört, der über die Luft geupdatet werden kann. Und dann leider stehen geblieben ist.
Ja, ich hatte die Überschrift gelesen, aber mehr habe ich nicht.
Das reicht. Mehr brauchen wir, der einfach nicht zu sehen, ja. Brauchen wir auch nicht zu haben. Es ist auch, ich glaube, das ist zuletzt auch irgendwie bei Tesla oder was passiert. Also es passiert die ganze Zeit einfach und jetzt ist es einfach, gehört dazu. Dein Computer von deinem Auto macht ab und zu Updates während der Fahrt und dann bleibt dein Auto stehen. Ist einfach so. Muss damit leben.
Okay, während der Fahrt ist schon ein bisschen mies, also.
Ja. Aber, ja, ist schon toll, oder?
Also
ich weiß nicht, wer sowas baut.
Selbst denkt, Tesla macht das nicht. Also Tesla macht nicht während der Fahrt Updates.
Ja, die hatten aber auch irgendwelche, also nicht während der Fahrt Updates, aber die hatten auch irgendwelche Sachen, dass du quasi irgendwo warst und dann bist du nicht mehr weitergefahren oder sowas. Das gab's letztens erst.
Okay, ist mir was zum Glück nicht passiert.
Also es geht um einen Jeep Wrangler 4XE, was auch immer das bedeutet, ist ein Jeep. Und dieser Jeep ist so modern, dass er über die Luft geupdatet werden kann, während er fährt. Und
aber mit Verbrennungsmotor noch, oder?
Beides. Er hat quasi Hybrid. Er hat Verbrennungsmotor und Elektromotor, damit er ganz schnell an der Ampel wegfahren kann, glaube ich. Ich weiß nicht genau, warum man Hybrid hat sonst. Gibt's
keinen guten Grund für.
Dann haben wir hier bla bla bla. Genau. Ein Wrangler-Fahrer hat gesagt, dass sein Jeep innerorts bei einer geringen Geschwindigkeit ausgefallen ist. Also es ist tatsächlich während der Fahrt passiert und das ist halt schon echt krass. Also genau, einer sagt, dass er bei 100 km/h dann...
Ich wollte gerade sagen, also geringe Geschwindigkeit, ich sehe hier 100 km/h.
Ja, es gibt mehrere, also es gibt quasi mehrere Vorfälle. Also es ist quasi einigen Leuten passiert, dass ihr Auto ausgefallen ist. Und bei 100 km/h, dass dein Auto ausgeht, das ist halt schon echt übel. Ja, da musst du quasi hoffen, dass der Rest noch funktioniert. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie das mit Bremsen oder so
ist. Naja, Bremskraftverstärker oder sowas könnte durchaus dann schon nicht mehr gehen.
Ich hoffe, das ist dann unabhängig von was auch immer dieser Computer da gemacht hat. In Deutschland gibt es natürlich da irgendwelche Vorgaben, aber selbst wenn irgendwie der Strom von deinem Hauptcomputer ausfällt, dass dann noch alles funktioniert, aber es ist halt auch USA, musst du gucken. Ich weiß nicht genau, wie
das ist. Ja, also das muss ich sagen, das habe ich öfter schon gemacht beim Tesla, dass man dann halt mal den Bordcomputer neu startet während der Fahrt.
So macht man das halt, ja.
Warum?
Ist Windows ja, also, oder was?
Naja, keine Ahnung. Ich habe ab und zu mal das Problem gehabt, dass die Bluetooth-Connection beim Telefonieren irgendwie nicht gut funktioniert hat. Und dann siehe da, wenn du den dann mal neu startest, dann kannst du wieder telefonieren, ohne dass es die ganze Zeit knackst oder so. Witzigerweise ist das immer nur beim Gegenüber, also ich selber hab's nie gehört, aber ich krieg's dann immer gesagt und dann startest du neu und dann ist alles gut.
Okay, das ist interessant.
Und was auch schon war, dass er einen sehr hohen Verbrauch hatte nach einem Update und komischerweise nach einem Neustart des Bordcomputers hat's dann, war der Verbrauch wesentlich besser wieder. Ich hab keine Ahnung, warum das funktioniert hat, aber
wahrscheinlich
ja.
Ist der Raspberry Pi, der auf Hochtouren gelaufen hat, die ganzen 3 Watt dann verbraucht und das hat ja, genau. Die Akku leer gemacht oder so. Ja, spannend. Also ich weiß nicht genau, das kann man auf jeden Fall so machen.
Mit einem zusätzlichen Nervenkitzel.
Ja, genau. Komm, lass hier jetzt einmal hier bei 200 km/h einmal kurz den Computer neu starten und gucken, was passiert.
Das funktioniert super. Also
solange es nur das Mediensystem ist, ist glaube ich in Ordnung, aber das war ja bei diesem Jeep wohl anscheinend nicht so. Das war ja wohl mehr, was da ausgefallen ist.
Ja. Nee, also es bleiben ja sogar die Fahrassistenzsysteme in dem Moment online. Also du siehst nur halt leider während des Neustarts keine Geschwindigkeitsanzeige oder so.
Und nur das Gesicht von Elon Musk als Boot-Logo.
Ah, was ein Glück nicht, ey. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich
das wär sehr witzig.
Während der Fahrt aussteigen oder so.
Aus dem Fenster raus. Hui. Leider gehen die Fenster nicht runter, weil es komplett neu startet. Ja, genau, also das war quasi das. Alles Mögliche muss jetzt kann gebrickt werden mit Over-the-Air-Updates. Sehr praktisch. Ja, das muss man wollen. So, was haben wir noch? Ich habe noch was anderes mitgebracht, glaube ich. Und zwar, es gibt smarte Lautsprecher. Und einer von denen war Bose Soundtouch. Kennt ihr die Bose Soundtouch-Geräte?
Ich habe eben schon überlegt, aber
ich kenne die nicht.
Kann keine Ahnung, nee.
Ist quasi so ein Smart Speaker, mit dem du, ich glaube, du konntest dann irgendwelche Streams und sowas die anhören. Leider werden diese ganzen Geräte jetzt alle dumm. Die werden quasi entcloudifiziert. Ich weiß nicht genau, warum die am Anfang in der Cloud waren, aber jetzt geht auf jeden Fall diese Verbindung verloren und dann können sie nichts mehr und dann können sie nur noch Musik abspielen wie Plebs quasi.
Na, immerhin können sie noch Musik abspielen, also.
Ja, schon etwas, würde ich sagen, aber wenn du die gekauft hast, weil du damit mehr machen wolltest als so Musik abspielen, dann wirst du halt leider jetzt von Bose enttäuscht. Und
soll ich was sagen? Auf der Bose-Webseite kannst du die sogar noch kaufen.
Das ist ja praktisch.
Und weißt du, was das Ding kostet?
400 Euro.
Das wäre schön. Also das wäre noch billig. Nee, 929,90 €.
Was?
Ich meine, immerhin, da ist noch so ein, da ist noch ein Bose Ultra In-Ear Headphone dabei, aber.
Geil.
Ah.
Und was machen sie noch dazu?
Nix.
Das war's, okay.
Das ist das Soundtouch. Immerhin, das Ding hat, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, es hat so einen Schlitz vorne drin. Wahrscheinlich kann man da noch eine CD reinstecken.
Plus gratis.
Ah, CD-Spieler hat er, ja?
Plus gratis 7 Zoll Android-Tablet, das ist auch.
Und du glaubst es nicht, das Ding hat UKW-Radio noch dabei.
UKW-Radio.
Es hat kein DAB.
Ja, aber für 900 €, das darf das auch nicht zu viel können.
Ja, ja.
Genau.
Wie geil.
Und, also ich weiß nicht genau, ob es da quasi verschiedene Generationen von Soundtouch gibt, aber ich glaube, es sind alle.
Ja, ah, hier steht, also sie haben zwar hier bei dem Ding, haben sie, also bei dem einen haben sie noch einen Preis dabei stehen, steht aber trotzdem dran, nur bei autorisierten Händlern.
Hm.
Also wahrscheinlich wirst du noch hier oder da einen Händler finden, wo du das Ding kaufen kannst.
Mhm. Ja, also die App funktioniert dann ab Februar nicht mehr und alle anderen Spezialfunktionen funktionieren auch nicht mehr.
Wow.
Geil, oder? Sie sind auch nicht mit der neuen Bose-App kompatibel, sondern du hast dann einfach, ja.
Ja,
die machen bestimmt immer noch guten Ton, oder? Also ich glaube, die sind bestimmt total super. Ja, genau, also das ist auch so ein Ding, ich weiß nicht genau, ich finde es irgendwie nicht fair. Ja, also dass quasi dein Gerät konnte vorher was und dann kannst du auf einmal gar nichts mehr. Und wenn du das jetzt quasi letztes Jahr gekauft hast oder so, dann ist es halt schon irgendwie, weiß ich nicht so nett.
Tja.
Gab es da nicht irgendwelche Anstrengungen, dass das nicht mehr so sein darf, dass man, nee, oder? Gab es bestimmt irgendwelche Petitionen, aber das ist nie was rausgekommen.
Ja, also, das wurde schon mal angeregt, dass man da vielleicht mal Anstrengungen unternimmt, aber.
Das letzte, was jetzt passiert ist, war Stop Killing Games, aber das geht ja eher darum, dass quasi die Spiele, die du gekauft hast, dass du die weiterspielen kannst.
Mhm.
Aber vielleicht, wenn das gut funktioniert, kann man das ja dann auch ausweiten, speziell im EU-Bereich, dass, weiß ich nicht genau, dass die Leute, dass die Firmen da verpflichtet werden, ihr Zeug lang genug zu supporten und nicht einfach zu sagen, okay, wir verkaufen die zwar immer noch, aber eigentlich, ja, es wird es abgeschaltet. Ist irgendwie nicht in Ordnung. Ja. Das heißt, wenn ihr vorhattet, ein Bose Soundtouch zu kaufen, dann macht es jetzt besser nicht mehr. Und wenn ihr es nicht vorhattet, ist es dann okay für euch. So, was haben wir noch? Ah, genau, eine. Wir hatten es ja ganz kurz mit Tesla vorher. Der Tesla Cybertruck, erinnert ihr euch noch?
Ja, klar.
Wie lange ist es her? Wann haben die das angekündigt? 2020 oder sowas? Dass der kommt, so dieses Jahr noch, also vor 5 Jahren dieses Jahr. War dann irgendwann da in den USA und man konnte auch in Deutschland, konnte man sich da quasi aufstellen lassen, dass man es dann hier kaufen kann.
Ist noch nicht so lange. Produktion seit 23.
Ja. Ich 23, na gut, dann ist ja quasi nichts.
Aber angekündigt, ja. Das kann schon sein, dass sie den 2020 angekündigt haben.
Ich weiß es nicht. Das fühlt sich sehr lange an, selbst für Internetzeit war das sehr lange. Und genau, es gibt diesen Cybertruck jetzt mittlerweile schon. Ja, also den kann man jetzt schon kaufen. Aber nur in den USA. Und in Deutschland gibt es natürlich US-Streitkräfte, die für die verschiedene Privilegien haben, dann auch Autos hier zu fahren, die man hier eigentlich nicht fahren dürfte. Also da gibt es irgendwie solche Ausnahmeregelungen. Für den Tesla Cybertruck wird es die leider niemals geben. Und das Bundesverkehrsministerium hat die Anfrage der US-Streitkräfte abgelehnt. Traurig. Grund seien Sicherheitsmängel. Also viele Sicherheitsmängel.
Die Gefahr, die ich oder von der ich gehört hatte, war allerdings, dass zurzeit ja wieder mit den Zöllen und den damit verbundenen Handelsabkommen und so wieder Dinge neu verhandelt werden. Mhm. Und es dann für amerikanische Unternehmen viel einfacher sein soll, ihre Pickups in Europa auf die Straßen zu bringen. Also diese gerade für europäische Straßen wirklich völlig überdimensionierten Fahrzeuge. Mhm. Und dass da der Cybertruck dann wiederum mit durchrutschen könnte.
Mhm.
Also, weil es steht ja auch in diesem Artikel, dass der Sicherheitsstandard nicht erfüllt und erheblich von diesen abweicht. Und dazu gehört eben auch die Länge, die Spurweite und die Fahrzeughöhe, wo man einfach das, was vor dem Fahrzeug steht, nicht sehen kann.
Mhm.
Ja, ich bin gespannt, ob es dabei bleibt, ob das das letzte Wort ist.
Genau.
Wäre zu wünschen.
Was finde ich noch besonders problematisch an der Karosserie? Ein scharfkantiger, steifer Edelstahlblech des Cybertrucks verstößt gegen EU Sicherheitsvorschriften, die primär zum Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer dienen. Also ja.
Ja, ja gut, also als Kind ist das das Letzte, was du siehst.
Ja.
Würde ich sagen.
Das ist schon, also das ist schon sehr, ja, das ist auch das Letzte, was du vielleicht gemalt hast dann, ja. Also, ja, gut. Das ist auf jeden Fall.
Ja, keine Ahnung, ob das so traurig darum ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht traurig, dass diese Geräte jetzt erstmal abgelehnt wurden. Ja.
Ja, definitiv nicht. Nein.
Das ist schon echt so. Und gut. Genau, das war quasi der letzte Tote, den ich.
Na, dann haben wir die Toten hinter uns. Kommen wir zu den Untoten der Woche.
Ja, und zwar Gefahr aus dem Grab.
Oh.
Totgeglaubte Internet Explorer.
Zombies!
Quasi Internet Explorer in Windows wird zur Sicherheitslücke. Gut vergraben, aber jetzt ist er doch auferstanden.
Internet Explorer 6?
Das, was halt da steht, ja. Ich habe nicht so weit geguckt.
Keine Ahnung. Ich hab noch nicht gelesen.
Das reicht doch wohl, wenn wir jetzt quasi einfach nur sagen, dass es so ist und den Rest muss man dann leider in dieser Heise News weiterlesen. Anscheinend so, okay. Ist es aber so, dass der Internet Explorer immer noch da ist. Und zwar in deinem Edge drinne. Und zwar gibt es im Edge einen Internet Explorer Modus, um irgendwie das alte Internet zu sehen oder so mit ActiveX und was auch immer. Gedacht für Legacy-Anwendungen, die auf veraltete Technologien wie ActiveX oder Flash aufgewiesen sind.
Ah, oh mein Gott, ja.
Also 2022 ist der offiziell quasi abgekündigt, aber der Kompatibilitätsmodus erlebt, besonders für Behördenportale.
Perfekt, da wo man die Sicherheitslücken haben möchte.
Yep, das ist kein Problem. Wenn vorher schon eine Sicherheitslücke ist, dann haben wir das mit diesem Internet Explorer kein Problem. Ja. Und genau, du kannst, dadurch, dass ja auch nicht mehr geupdatet wird oder irgendwas damit gemacht wird, hast du natürlich auch alle Schwachstellen, die jetzt gerade bekannt sind oder auch nicht bekannt sind, werden niemals gelöst. Und tja, da ist er, der Internet Explorer. Er wird uns für immer begleiten. Genauso wie Windows 10, nachdem es jetzt, wann war das, letzte Woche oder sowas, den letzten Patch Day hatte oder so, den letzten, das End of Life gegangen ist in
haben
USA.
Haben die jetzt viel verlängert jetzt?
Ja, also genau, das sind die zwei Sachen. In USA ist der Support ausgelaufen. In Europa kriegst du aber noch ein Jahr leer. Das heißt den.
Oh. Oder? Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen irritiert. Also der Windows 10 ist doch noch gar nicht so lange auf dem Markt, oder? Also ich habe halt mit XP aufgehört und XP gab's irgendwie gefühlt immer.
Kannst du immer noch haben. Kannst du immer noch installieren jetzt. Ist überhaupt kein Problem.
Ja, gut, aber da gibt's jetzt auch keine Sicherheitsupdates mehr. Aber irgendwie waren die, haben drei andere Versionen kamen zwischenzeitlich raus und es gab Windows XP immer noch als mit Sicherheitsupdates und so. Also irgendwie, keine Ahnung. Lifecycle ist jetzt kürzer geworden.
Ja, also vielleicht sind wir auch schneller alt geworden. Das könnte natürlich auch passiert sein.
Das kann auch sein. Zeit rennt.
Genau, Zeit rennt. Wie lange ist jetzt Windows 10? 10? Wann ist das eingeführt worden? 20?
Ich glaube um Corona, oder?
Das ist erst vor Jahren.
Nee, es war kurz davor, glaube ich, gell?
10.
Markus, du hast es doch eben so schnell gefunden, die Sachen.
Das, ja, da bin ich gerade nicht so schnell.
Release, wenn Windows 10, 29. Juli 2015, okay, ja gut.
Also doch die 10 Jahre, was ich jetzt auch im Kopf hatte.
Ja,
hier,
gut.
Wir sind einfach schnell alt geworden, das ist quasi die Lösung, warum das sich so anfühlt.
Ja.
10 Jahre sind schon ganz schön lang für eine Software.
Habt ihr gut gemacht, Windows. Mhm. Also Microsoft.
Genau, dieses Ding, das natürlich jetzt den Wechsel auch quasi für Linux, potenzielle Linux-Nutzer dann vorzubereiten, natürlich auch super mit dem TPM-Support. Schon alles gut gemacht eigentlich, würde ich jetzt sagen. Windows 10 zu Ende, Linux quasi der neue, das neue Windows. So, was haben wir noch?
Gut.
Zweites Ding.
Das klingt ja cool. Synology hebt Laufwerksbeschränkungen auf.
Genau, wir hatten darüber geredet vor einer Sendung, vor zwei Sendungen. Ah. Irgendwas. Synology hat für ihre Plus Premium NAS eine Laufwerksbeschränkung eingeführt, dass du nur noch speziell zertifiziert Synology Super Festplatten kaufen kannst, die einfach irgendwie gelabelte irgendwas sind. Dann haben sich viele Leute etwas mokiert, weil das ja auch mit einem Software-Update kam. Also es kam quasi nicht einfach nur, du kaufst quasi ein neues NAS und dann kann es nicht, sondern du hast ein Software-Update bekommen und dann funktioniert deine Platten nicht mehr so, wie du es gewollt hast, oder neu reingesteckte Platten haben dann nicht mehr die, was du quasi gewöhnt bist, beziehungsweise was du normalerweise mit den Festplatten machen kannst. Und diese Einschränkung ist jetzt wieder rückgängig gemacht worden mit dem letzten Update.
Ich fand das jetzt sehr gut. Die Platten haben nicht mehr das, was man davon erwartet. Also man kann nichts mehr drauf speichern.
Nee, ich glaube, es war nicht, also du hast keine Smart-Informationen mehr bekommen irgendwas. Ja. Und konnte irgendwie dann, wollte nicht mehr so schnell draufschreiben oder so. Ich weiß nicht genau, was da, irgendwelche Sachen gingen da auf jeden Fall nicht mehr. Und da waren die Leute sehr unglücklich. Genau, und zwar, was war das Hauptfeature? Not supported new installation or storage pools creation. Ach so, Fan4Me. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie es rückgängig gemacht. Alle sind jetzt wieder glücklich und können wieder Synology kaufen oder so. Das ist quasi passiert. Ist auch schön, dass mal was quasi unter Druck tatsächlich rückgängig gemacht wurde. Aber es gab auch dieses Chat-Controller-Ding, oder? Das ist ja auch quasi erstmal, ist es jetzt gekippt wieder oder so? Was denn da der letzte
Stand? Nee, es ist nur erstmal aufgeschoben. Ah, ja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mmh, es zeichnete Gott, sich ab, das Gute war, genau, wenn wir dann einen Nachklapp machen wollen, aber bei Untoter klappt, passt das ganz gut, weil es eben nicht ganz vom Tisch ist. Es hat sich dann abgezeichnet, dass mit dem ganzen Aktivismus die Stimmen so laut wurden, dass dann tatsächlich Deutschland sich dazu entschieden hat, in Form unserer Bundesregierung und der zuständigen Minister, bei der Position der Ablehnung der Chat-Kontrolle zu bleiben. Und das hatte dann zur Folge, dass sich bei der Abstimmung keine Mehrheit abgezeichnet hat. Und aufgrund dessen hat man es dann von der Tagesordnung genommen. Was eben, das führt zu diesen nur aufgeschobenen Dingen, weil es wurde nicht erneut abgestimmt. Es gibt keine klare Aussage dazu. Es gibt nur diese Bekundungen im Vorfeld. Und dann hat man es erstmal wieder verschoben. Das heißt, das Ding ist dann auch nicht in Trilog gegangen. Es kann nicht ganz klar abgelehnt werden. Ja, und dann ist das so ein Untoter, der uns noch weiter begleitet.
Das wird uns für immer begleiten. Außer es passiert irgendwas, dass es quasi nicht wieder hochkommen kann. Aber das hat sich jetzt auch noch nicht ergeben eigentlich.
Ja, wenn es einer einmal wirklich versuchen würde, durchzupeitschen und dann krachend scheitern, dann wäre es auf jeden Fall mehr vom Tisch, als es das jetzt ist.
Ja, aber doch auch nur für 5 Jahre dann, oder? Also gefühlt.
Ja, gefühlt begegnet uns das zurzeit immer wieder. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es daher kommt, dass es nie so richtig abgekanzelt wird.
Wir sind kein Politik-Podcast.
Nee, das können wir gar nicht. Wir können gar nicht.
Aber es hängt halt alles mit Politik zusammen. Das ist halt, man kann nicht politisch sein.
Ja, aber ich meine, sie machen halt relativ viel Scheißdreck, ja. Also, wenn extrem viele Gesetze erlassen oder irgendwelche Dinge gemacht, die am Ende eigentlich kippbar wären oder gekippt werden dann meist, zum Glück manchmal auch, ja. Aber ich habe jetzt heute irgendwie gehört, sie wollen doch den Wehrdienst wieder einführen und darauf können sie sich irgendwie nicht einigen und jetzt wollen sie ein Losverfahren machen. Wer kam auf die hirnrissige Idee?
Ja, warte, lassen Sie jetzt nicht zum Wehrdienst. Wir sind ja auch bei der Chat-Kontrolle.
Was ist denn schon wieder passiert? Was geht hier bei uns?
Wir müssen kein Stöckchen auf Steinchen. Schnell mit.
Okay, ja, das machen wir nächstes Mal. Krise, wir wollten ja noch zu 3D-Druckern kommen. Das sieht richtig gut gerade aus. Richtig, ja. Richtig gut. Wir sind fast bei den News schon angelangt. Direkt.
Ja, und das nächste ist gar nicht mal so groß.
Ja, aber noch kurz, ja, es wird immer mal wieder Zeug zurückgepfiffen, was die Politik so fabriziert. Das ist ja aber auch gut so, weil es zeigt, dass wir da irgendwo auch noch ein Kontrollsystem hinter haben. Es ist schon ziemlich absurd, wie mit der Vorratsdatenspeicherung, wo sie es ja auch immer wieder versuchen und mehrfach schon vom Verfassungsgericht gesagt bekommen haben, nee Leute, das läuft nicht. Und trotzdem gibt's den Vorstoß immer wieder. Und das ist, ich sehe das mittlerweile als das normale Spiel und zeigt aber einfach, wie wichtig diese Gewaltenteilung ist, die wir haben.
Ja, aber ich glaube, das wird einfach gemacht, um das andere zu zermürben. Das ist so ein bisschen wie die AfD und Co.
Dafür, ja.
den Teil immer weiter ausweitet, was man sagen darf und Co. Ja. Also, so sehe ich das.
Wir sind nicht politisch, habe ich gesagt. Oder hast du gesagt?
Ja, okay, dann Kommen wir doch zur AI der Woche.
Mhm. Versuch nochmal Ei der Woche zu sagen.
AI.
Ei der Woche.
Ei der Woche? Ei der Woche.
Vielleicht. Das ist ein bisschen Überraschung, was er jetzt quasi erkennt. Ist aber auch schön. Also
ja, man könnte natürlich jetzt noch ergänzend hinzufügen zur KI der Woche.
KI? Na gut, okay. So, KI, ja. Künstliche Intelligenz. Keine Intelligenz der Woche. Was haben wir denn da?
Da habe ich eine WhatsApp-News eigentlich, um die Leute wach zu rütteln, dass es nicht so clever ist, WhatsApp zu nutzen, weil Meta verlautbaren hat lassen, dass sie in privaten KI-Konversationen schnüffeln werden, um daraus zu lernen. Und also wenn jetzt, es gibt jetzt diesen prominenten Bubble auf WhatsApp, habe ich auf anderen Leuts Handys gesehen, wo man dann halt so auch seine KI-Chats haben kann und das, was manche mit ihrem ChatGPT machen oder mit LeChat. Genau. Das machen dann die WhatsApp-User in WhatsApp mit dem KI-Chat. Und der Zuckerberg-Konzern möchte das die komplett durchanalysieren und zum Beispiel, wenn der User mit der KI übers Wandern redet, kann danach doch Werbung für Wanderschuhe kommen. Das ist doch alles gar kein Problem, oder? Also das ist ja nichts anderes, als wenn man auf Facebook was über seine Wanderung postet. Ja, und Meta verspricht natürlich, bei Themen wie Religion, sexuelle Orientierung, Politik, Gesundheit oder Abstammung wegzuhören und das nicht für personalisierte Werbung zu sehen. Aber um wegzuhören, müssen sie es ja schon mal analysiert haben. Und was kann da schon schiefgehen?
Nee, das geht überhaupt gar nichts schief. Ist gar nicht möglich.
So, und genau, das wollen sie nicht nur in WhatsApp machen, sondern auch auf Insta und all ihren Plattformen. Facebook, Instagram, WhatsApp.
Ja. Ach so, okay. WhatsApp kannst du jetzt auch quasi mit so einem Bot reden. Das war dieses Ding, oder? Bei Facebook
ja,
auch?
Ja,
oder?
Genau, da hatte ich, genau, es gibt da so ein Bubble, also in deiner Kontakteliste gibt es jetzt so einen großen blauen Button, den du auch nicht wegkriegst.
Okay, und mit dem, das ist dann quasi so ein Chatbot-Ding oder was?
Genau, der führt dich in den privaten KI-Chat, ja.
Aber der nicht so richtig privat ist, weil sie alles quasi untersuchen, was du schreibst, oder?
Ja, das ist okay, korrekt.
Privat ist da schon sehr in Quotes quasi geschrieben.
Ja, das, aber ich meine, das liegt in der Grundeigenschaft von WhatsApp irgendwie.
Kannst du quasi in diesen Chat auch andere Leute reinholen? Und dann machst du so einen Gruppenchat, privaten Gruppenchat?
Wir bräuchten hier mal einen WhatsApp-User. Ich bin unwissend.
Ich habe auch nichts. Ich habe ja auch nichts. Das weiß ich jetzt, weiß ich auch nicht. Ja, wir finden irgendjemanden. Ich frage irgendjemanden, ob er mir das erklären kann.
Ja, genau. Okay. Und dann gibt's noch was anderes zum Ei der Woche?
Ja. Und zwar, ChatGPT hat ein großes Update angekündigt, worauf alle gewartet haben. Du kannst endlich Sexting mit deinem ChatGPT machen. Das hat sie ja quasi früher immer blockiert und wollte nicht mit dir diese Sexy Time haben, aber jetzt.
Es wollte nicht intim werden mit dir.
Genau, es wollte nicht intim mit dir werden, aber jetzt schon. Wenn du, ich glaube, Altersfreigabe oder sowas bestätigt hast. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber.
Ja, verifizierte Adults steht hier.
Mhm.
Ist das schon ausgerollt oder kommt das noch?
Nee,
oder
das was soll ist kommen.
Im Dezember.
Im Dezember. Oh, pünktlich zu Weihnachten. Ja, ja, das stimmt. Für die einsamen Feiertage.
Mhm. Wie ist das dann? Kannst du dem dann auch so Intimfotos schicken und dann sagt er was dazu? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Muss ich sagen.
Hast du gerade Teamfotos oder
Ja, Teamfotos. Teamfotos. Das ist richtig. Fotos aus Microsoft Teams. Da Screenshots. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute drauf gewartet haben. Und
ich bin davon ausgegangen, dass Leute, die darauf warten, sich an anderer Stelle im Internet schon Fundstücke haben sichern können. Also weil ist ja jetzt nicht fern die Idee und da sind
vor allem, warum
schon
ist
einige
drauf
nicht gekommen,
drauf gekommen,
oder?
Das ist eine gute Frage. Warum ist der Pornhub nicht drauf gekommen? Weil die waren ja mal sehr weit vorne in diesem quasi Technologie-Advancement. Vielleicht können die es ja schon. Ich müsste jetzt auch.
Vielleicht unter anderer Marke. Also ich meine, das ist ja auch schon jetzt öfter hochgepoppt, dass es die von Psychologen die Befürchtung gibt, dass die Menschheit jetzt wirklich weiter verarmt, weil wir Gesprächspartner uns schaffen können, die besser sind als Partner, die wir uns suchen und bei denen wir dann irgendwann feststellen, die passen zu uns und mit denen kann man es aushalten, weil jetzt schaffe ich mir eine KI, mit der ich es aushalten kann, ohne mich da langsam ranzutasten, wo ich einfach definieren kann, wie die sein soll.
Ja, und die verändert sich mit dir.
Ja. Und ja, nicht in eine andere Richtung dann auf einmal, und da muss man sich wieder angleichen und sowas.
Genau, oder quasi Kompromisse eingehen oder so ein Quatsch. Nee, ist schon.
Wir hatten dieses Konzept der Kompromisse erfunden, also wirklich.
Ja. Chat kommt nicht von ChatGPT auf jeden Fall. Er sagt, alles, was du sagst, ist gut. Alle deine Ideen sind toll. Und alles, was du vorhast, ist das Beste, was du jemals hättest vorhaben können.
So, jetzt müssen wir uns beeilen.
Oh, ja, wir sind schon fast bei den News jetzt. Ja, genau, das war quasi die News, alle haben darauf gewartet. Gibt's bestimmt auch schon andere Provider, die sowas dir bieten können, oder so ein Chat, Porn-Chat.
Ja, es ist halt nochmal was anderes, wenn jetzt ChatGPT, das ist halt der doch schon immer noch so ein bisschen der Leader in dem Bereich, oder? Also,
also nicht von den Nachrichten. Responses, aber von dem Namen her auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Google-Bot, der ist ja schon richtig gut und so. Also
Gemini ist es, oder?
Genau. Und gibt ja da schon viele, viele gute Alternativen, aber vom Namen her, von der Marke ist das natürlich schon immer noch das Größte. Ja, das ist schon echt so. Und, ach so, ja, genau, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen traumatisiert von quasi den ersten Versuchen, quasi, wo dieses Bildergenerieren hochgekommen ist. Ja, also wenn du dem da das Falsche gegeben hast, dann sind da Sachen rausgekommen, die waren echt quasi Eldritch, ja. Das war echt komplett obskur, was da rausgekommen ist. Und vielleicht will ich das deswegen, will ich da vielleicht auch jetzt gar nichts jemals mehr mit zu tun haben.
Aber wenn ich das jetzt gerade so lese, da fällt mir mal, das ist jetzt wirklich schon lange her. In meiner Jugend gab es, ich glaube, war das Eon?
Oh. Oh nein.
Oh nein, jetzt nein, das ist ein Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger.
Das ist nicht in
was
Ordnung.
Hat Eon in deiner Jugend gemacht, Sebi?
Wer ist Eon? Was macht dieser Eon? Ist es eine Person? Ist es ein Tool? Oh Gott, wir werden es niemals herausfinden. Scheiße.
So, jetzt müssen wir hier so Pausenfilme machen.
Ingo schneidet das weg.
Nein, ich glaube nicht, dass Ingo so viel schneiden will. Das glaube ich nicht.
Doch.
Ich bin skeptisch.
Doch, das kann der Ingo.
Ich bin skeptisch. Ja.
Ha, da kommt er jetzt. Komm jetzt.
Ja. Also womit wir sicherlich ganz viele Klicks bekommen würden, wenn wir jetzt jemanden hätten, der erklärt, wie man Olama ein Model installiert, wo man das, was ChatGPT jetzt angekündigt hat, schon lange lokal haben kann und weil es lokal ist, dann sogar wirklich privat.
Also ich glaube, die Standardmodelle können das alle gerade schon. Diese Einschränkung ist rein auf der Applikationsebene, also nicht auf der Modellebene.
Also du meinst, das ist das Prompt, was das Pre-Prompting, was OpenAI für ChatGPT setzt.
Genau.
Aber wenn du dir lokal ein Modell installierst, dann bist du da quasi unlimitiert und kannst das auch.
Ja, genau das.
Ja, ich denke ja mal, dass sie Erotikromane und Co. auch zum Lernen benutzt haben.
Ja, natürlich.
Nein.
Das geht wirklich nur um das Pre-Romp, also quasi um das, was vorbereitet wird, das für dich ein Service wird, wo dann zum Beispiel auch drinne steht, dass er nicht über Waffen reden darf oder irgendwie nicht erklären darf, wie man, weiß ich nicht, welche Chemikalien zusammenmischt oder sowas. Das kommt nur in dem Vorfilter. Das kommt nicht vom eigentlichen Modell. Das eigentliche Modell kann das grundsätzlich alles. Es hat wahrscheinlich noch ein bisschen Feintuning, dass es das nicht sofort quasi einfach so erzählt, aber grundsätzlich ist es natürlich schon da, ist alles vorhanden. Und wenn du da irgendwelche Slash-Fanfiction von irgendwelchen Lieblingsschauspielern oder sowas machen willst, dann macht er dir das.
Also, vielleicht nochmal dazu zurück, dann, das war in meiner Jugend, gab es einen Chatbot auf irgendeiner Webseite.
Gott sei Dank, da waren wir, ja. Erzähl weiter, das war ein echt übler Cliffhanger gerade.
Ja, mega cool, also ne, das war halt irgendwie, irgend so ein Hilfe-Chatbot, ja, war. Und es war natürlich eine animierte Dame nebendran.
Mhm.
Und du konntest mit der halt chatten.
Mhm.
Und sie hat dir halt je nachdem, was du gefragt hast, auch Antworten gegeben. Oder beziehungsweise, nein, sie hat ja eigentlich auf alles Antworten gegeben. Und der Clou war, man musste sie so weit bringen, dass sie ihr T-Shirt für dich auszieht.
Ah, ich kann mich an was erinnern.
Das hatten die Entwickler anscheinend irgendwie dort mit implementiert als Easter Egg, weil ich glaube nicht, dass das so die Idee war. Aber ich weiß, dass wir immer ewig versucht haben, bis wir so weit waren, dass sie das gemacht hat.
Oh mein Gott.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, ja.
Wie hieß der Chatbot nochmal?
Oh, keine
Ahnung.
Was
hast du gesagt?
Ich weiß, es war eine gelbe Seite. Und die hatte so ein gelbes Shirt angehabt. Und es war, ja, weiß ich nicht, irgendein Stromanbieter oder Telefon irgendwas. Also es war auf jeden Fall eigentlich sollte es so ein Support-Chatbot sein, aber ja. Jung und dumm.
Ich kann mich an irgendwas erinnern, aber ich weiß nicht. Es ist aber auch nur quasi in meinem Kopf, weil ich es mir so wünsche, dass ich es auch erlebt habe. Ich weiß es nicht. Okay.
So weit geht mein Browserverlauf nicht zurück.
Vielleicht also. Weiß ja jemand, der zuhört, welche Webseite das war und welcher Import das war. Okay. Aus dem Chat kommt auch, dass die Standardmodelle es wahrscheinlich nicht können, sondern du brauchst quasi ein gejailbreaktes Modell, also was nochmal fein getuned ist. Müsste man ausprobieren, würde ich sagen.
Also wenn man dann gejailbreaktes braucht, dann ist es eben doch nicht nur das Pre-Prompting, dann ist es doch irgendwie eingebaut.
Ja, oder quasi so gelernt, dass es halt auf solche Sachen keine Antworten geben soll.
Also, ja, wollte gerade sagen, es gibt ja auch mehrere Modelle, die frei sind auch. Also
ja, es geht auch darum, aber ich glaube auch, also so wie ich es verstanden beziehungsweise durch sie vorstellen kann, ist, dass quasi als Teil von dem Lernprozess, also von dem eigentlichen Learning, auch solche Sachen, Anfragen da reinkommen, wo es dann halt lernt, auf solche Themen nicht zu antworten.
Ja, kann ich mir
aber
vorstellen.
Aber das kannst du quasi, diesen Teil kannst du auch dem Modell dann wieder entlernen durch so eine Art Jailbreak. Genau. Okay, wir gucken es für nächstes
Mal. Die Kurve ist schwierig. Markus reagiert nicht.
Markus! Was war das nächste?
Ich habe nicht mitbekommen, dass wir das jetzt da abhaken wollen.
Wir wollen es abhaken.
Na gut, dann gehen wir weiter zu News.
Okay. Und was haben wir denn für News? Ah, es gibt Git 3.0. Es ist bei...
Gibt's das schon?
Nein. Aber es gibt eine Idee, dass es ein Git 3.0 kommt. Und wenn alles gut läuft, dann haben wir Ende 2026 Git 3.0. Und
was ist daran so schön gut?
Das Hauptthema ist, dass der Hashing-Algorithmus umgestellt wird von SHA-1 auf SHA-256. Und damit quasi alles gut läuft und alles funktioniert und für immer gut bleibt, gibt es einen Support für einen SHA-1, SHA-256 Interoperabilitätsmodus. Das heißt, dass quasi, dass du altes Zeug noch benutzen kannst, aber grundsätzlich für alles andere dann immer die neuen Hashes benutzt werden. Git 2.45 kann das wohl schon, kann quasi schon diesen Interoperabilitätsmodus. Aber genau, das ist eins von den großen Sachen. Genau, SHA-256 ist quasi das Größte, was sie da mit einbringen. Und alle warten darauf und sind dann sehr glücklich.
Hieß das nicht mal, dass das nicht... Ach so, nee, das war ja noch bevor es an Microsoft ging, glaube ich, gell? Dass das nicht kommen wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass SHA-1... Also man hat ja irgendwie bewiesen, dass da auch Kollisionen herbeigeführt werden können.
Mhm.
Und dann hieß es, ja, aber wäre bei Git oder wäre für Git jetzt irgendwie nicht relevant oder sowas.
Ja, aber jetzt haben sie sich quasi dafür entschieden, dass sie wurden quasi so oft gefragt, dass sie sich da erbarmt
sie
haben.
Mürbe gemacht.
Ja, echt. Also wahrscheinlich hat Linus Torvalds dann irgendwie 12 E-Mails bekommen und hat gesagt, okay, fuck, das ist auch immer ja. Bevor mich die Leute noch weiter nerven, sage ich einfach meinen Entwicklern, bitte sehr, macht mir SHA-256 in Git rein, damit ich keine E-Mails mehr bekomme. Und ja, das ist, glaube ich, das größte Ding, was da jetzt mit reinkommt. Und alle warten darauf, alle sind sehr glücklich. Und ja, fertig. Wir haben doch gesagt, welcher Linux-Kernel der nächste, also wann wir den nächsten Linux-Kernel haben, oder? Wir haben das einfach mal... Jetzt
haben wir uns dann, da mal haben, zu einer Prognose hinreißen
ja,
lassen?
Ja, wir haben das gesagt, bis wie viel 6 Punkt es wird, bevor es dann 7 wird. Aber ich weiß es nicht mehr.
Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm.
Scheiße. Naja, egal. das war quasi ein Ding. Was haben wir noch?
Erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle weltweit.
Ja, genau. Das sagt eigentlich schon alles. Im ersten Halbjahr dieses von 2025 gab es wohl das erste Mal jetzt mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus Kohle. Und hauptverantwortlich ist dafür die Solarenergie.
Hm.
Ja.
Und der führende oder der anführende für diesen Boom ist natürlich China, die ja wirklich überall, wo nur irgendwie möglich, Solar hinbauen. Das ist auch irgendwie immer so ein bisschen dieser Witz, wo die Leute dann immer gesagt haben, ja, guck doch nach China rüber, bla bla, die machen nicht mit bei Umweltkram. Naja, das Problem ist halt bei denen, wenn die Regierung sagt, das machen wir, dann ist es halt auch in ein paar Jahren komplett vollzogen, ja. Und nicht wie bei uns, dann nach 40 Jahren sind wir immer noch nicht weiter.
Ja.
Das ist so ein bisschen.
Genau, und also es ist aber vor allem auch einfach ein blöder Spruch und ein nicht haltbares Gerücht, dass sie nichts tun würden, dass sie nicht mitmachen würden. Das stimmt halt einfach.
Ja, sie sind halt nicht in dem Gremium mit drin, aber.
Sie sind nicht im Gremium, aber sie tun verdammt viel. Genau, genau. Und wer auch verdammt viel tut, ist Indien. Also da habe ich die Tage noch die Schlagzeile gelesen, dass die knapp 5 Gigawatt an Solarleistung im ersten Halbjahr hinzugefügt haben. Das ist auch extrem krass ist. Mhm. Ich glaube einfach, dass sehr viele Länder auf dieser Welt gerade verstehen, dass erneuerbare Energien sie unabhängig machen. Und in der aktuellen politischen Lage wollen alle Unabhängigkeit, außer Deutschland.
Ja.
Und deswegen treiben alle anderen das so massiv voran.
Genau, also es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also wie gesagt, das erste halbe Jahr war jetzt auf jeden Fall drin. Aber in dem gleichen Artikel steht dann halt auch nochmal so Überschriften wie US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren.
Ja.
Ich meine, das ist ja kein, braucht man nicht tiefer drauf eingehen. Und selbstgesteckte Ziele, Klimaziele werden nicht erreicht. Das auf der Weltklimakonferenz 23 gesteckte Ziel, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 im Vergleich zu 2022, also 8 Jahre, zu verdreifachen, werden wohl nicht erreicht, erklärt die IEA. Genau.
Das ist
aber auch irgendwie kein Wunder, weil man hat ja auch irgendwie nichts dafür getan. Also
das ist dann quasi nur fair, oder was?
Also ich bin heute aus dem Süden von Deutschland wieder zur Mitte zurückgefahren. Und ja, irgendwie umso näher man hier Richtung Frankfurt kommt, umso mehr Windräder sieht man. Und im Süden unten fast gar keine. Also das ist ja so auch schon mal.
Das ist nur, weil es da insgesamt bergiger ist und du nicht so weit gucken kannst.
Ach so.
Ja, ja, du musst da die geografischen Spezialitäten musst du schon berücksichtigen. Sonst kommst du ganz schnell zu so Pauschalaussagen, das ist schwierig, ja. Ja,
ja, okay. Ja, gut. Das habe ich falsch.
Du hast schon recht. Also es ist schon sehr bezeichnend, wie viel man da einfach, wie man den Unterschied mit bloßem Auge erkennen kann.
Ja. Naja. Genau, aber immerhin, ich finde trotzdem eine gute Nachricht, dass die Kohle überholt wurde, auch wenn es nur im ersten halben Jahr war. Das zweite halbe Jahr ist ja auch noch nicht ganz rum.
Das stimmt. Ja. Es wird auch wieder kalt.
Wenn ich mir hier so die letzten Tage an Solarertrag bei mir angucke, dann wird es im zweiten halben Jahr nichts. Es scheint einfach zu wenig die Sonne.
Das stimmt, ja. Es ist ein bisschen. Wir waren dieses Jahr wirklich sehr früh dran, fand ich auch. Also es war ja schon im März schon die ersten Tage, wo du komplett autark arbeiten konntest. Und
ja.
Also es ist ja eigentlich schon relativ früh dann. Aber ja, mal gucken.
Gucken wir mal, wo wir in der Summe dann landen.
Ja. Aber du könntest, also es gab viele Möglichkeiten, das hier zu bringen, aber du könntest diesen Solarertrag für dieses Jahr noch holen, wenn du Spiegel im Weltraum mietest.
Mega, den hast du richtig gut platziert.
Es gab viele Möglichkeiten, aber ich wollte euch ausreden lassen. Wir hatten viel.
Genau, das waren diese Spiegel, die man, da konnte man, glaube ich, irgendwie Sonnenstunden bestellen. Gell?
Es gibt ja viele beschissene Ideen, ja, aber das ist schon mit Abstand das Beschissenste, was ich in dieser Zeit, also in den letzten Wochen gehört habe als Idee. Ja, es kann sein, dass das ein Jahr schon her ist, die Idee. Ich habe die jetzt erst quasi kennengelernt. Und es geht darum, dass es eine US-Firma gibt, die haben eine richtig tolle Idee. Wie wär's, wenn du Solarenergie auch in der Nacht hättest? Wie so eine riesige, also quasi wie so einen riesigen Scheinwerfer auf deinem Haus drauf, damit du in der Nacht Solarenergie haben kannst. Wäre das nicht toll? Und das machen sie mit Satelliten,
die mega geil
riesige Spiegel an sich angebracht haben. Die kann man dann im Weltraum irgendwie steuern oder so. Dann kannst du die quasi ausrichten auf dein Haus oder auf deine Solarfarm. Und dann kannst du auch in der Nacht Sonnenenergie dir abholen oder so.
Stimmt. Und das, also das so ist schon ein bisschen länger her, ja. Also ich habe das vor 6 Monaten irgendwo mal in einem YouTube-Video gesehen, so wie es hier zumindest dargestellt wird.
Yeah.
Und seit vor einem Jahr gab es da auch schon die ersten Sachen. Und der Witz ist, das ist ja nicht so, du bestellst sie jetzt nicht auf dein Dach, sondern das sind ja dann irgendwie schon so ein Umkreis von 10 Kilometer oder sowas. Also war schon eine etwas größere Fläche, die du erhältst. Ich glaube, da sind die Leute sehr begeistert, wenn du ihnen dann mitten in der Nacht die Sonne ins Fenster reinstrahlst.
Das, ich weiß auch nicht, was das soll einfach. Das geht doch garantiert auch irgendwie rein rechnen, also rein physikalisch bringt das doch überhaupt gar nichts, oder? Ich weiß nicht. Sonst, ich meine, Satellit ist ja nicht so mega groß jetzt.
Nee, und es sollen ja auch keine großen sein. Es sollen ja die kleinen, die schnell startbar sind. Also es, aber zu unserer aller Beruhigung, vielleicht müssen wir uns gar nicht so viel darüber aufregen. Es regt sich schon sehr massiv Widerstand. Das ist auch gut so. Ja. Das ist von allen Seiten. Und nicht zuletzt die Leute, die versuchen, ins Weltall zu gucken, die jetzt schon tierisch, Entschuldigung, abkotzen über mit das, diesen, was SpaceX gemacht hat. Nicht, ja, doch, mit, SpaceX ist das, ja.
Ja, mit diesen kleinen Satellitenteilis da.
Ja, und ich meine, ich habe 1-2 Mal gesehen, wie die ausgesetzt wurden, wie dann sich dieses Satellitenband langsam über den Horizont verstreute und erst Leute dachten, das wären irgendwelche Meteoritenschauer. Das sah schon beeindruckend aus, aber macht einem eben auch klar, wie sehr unser Nachthimmel dann damit verschmutzt wird. Und wenn Leute versuchen, daran vorbeizugucken, weil die würden gerne erkennen, ob da hinten beim Mars sich was bewegt oder so, weil sie da Forschung und Wissenschaft mitmachen möchten, die haben einfach verloren dann.
Das ist krass.
Ha, ich hatte letztens mal abgesehen auch davon, und dann auch die ganzen ökologischen Folgen, die einfach nicht abzuschätzen sind, wenn du dann auf einmal einzelne Flecken den ganzen Tag lang hell hast. Und da sicherlich auch noch Seiteneffekte mit erzeugst.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach rein wirtschaftlich einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja, also ich meine, du könntest ja auch, also was man sich vorstellen könnte, du könntest einfach mehr Solarpanels machen am Tag und dann machst du noch einen Akku daneben und hast auch noch für die Dach den Strom und musst den nicht irgendwie mieten aus dem Weltall von Satelliten. Ich weiß es nicht. Das hört sich einfach nicht sinnvoll an.
Ja, aber das Problem ist, es setzt ja sich ja nicht immer das Sinnvollste und Bessere durch, sondern manchmal auch einfach das, was mehr Venture Capital hatte.
Ich hoffe, das kommt einfach nicht.
Ich denke, da sind wir uns alle einig.
Das ist so eine schlechte Idee. So und viele.
Ja, bevor jetzt irgendjemand kommt, ich meine, solche Projekte gibt es ja schon. Ich habe das mal gesehen, es gibt ein Dorf, was irgendwie also das sitzt so tief in so einem Tal drin, dass die irgendwie nur sehr wenige Sonnenstunden am Tag haben und die haben sich halt auf dem Berg auch ein Spiegelsystem hingebaut, um halt etwas mehr Sonnenlicht in das Dorf reinzukriegen. Ja.
Ja, das ist ja okay, aber ist ja auch nicht im Weltraum mit 4000 Kilometer Höhe oder also so.
Nur, dass man das manchmal kurz.
Also was ich da halt auch nicht sehe, also nicht so wie ich verstehe, ist, okay, die haben quasi gemerkt, okay, bei ihnen ist dunkel. Und die nächste logische Schlussfolgerung ist nicht, einfach auf diesen Berg zu ziehen, sondern irgendwie einen Spiegel auf diesen Berg zu bauen.
Ja, also da würde ich jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht ankreiden. Ich kann da jetzt auch nicht genug zu sagen. Ich habe nur, das ist auch schon lange her,
ja, ich
habe das mal gesehen, dass das gemacht wurde dort.
Na gut, vielleicht ist es ja auch einfach, vielleicht ist es ja nur ein kleiner, keine Ahnung, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, im Weltraum riesige Spiegel aufzustellen, damit du dann da irgendwie deine Solarfarm betreiben kannst in der Nacht, das hört sich einfach nicht sinnvoll an. Keinem Fall, also.
Ja, und das Schlimme ist halt, also ich hatte letztens ein passendes Meme dazu gehabt in irgendeinem Chat, aber ich find's leider gerade nicht. Da ging's so mehr oder weniger darum, ja, komm, lass uns ganz viele Metallkügelchen in die nahe Umlaufsphäre bringen und den Zugang zum Weltall für die nächsten Generationen verschließen.
Hm. Ja, guter Move.
Ja, das, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber es wird nicht kommen. Punkt.
Ich hoffe
nicht. Wir predikten jetzt einfach, das kommt nicht.
Ja, ich bin auch guter Dinge. Also, oder das, ja. Aber die Sache ist quasi, selbst wenn du nur einen von diesen bescheuerten Satelliten quasi im Weltall lässt, dann hast du ja quasi schon, dann ist ja quasi schon Damage done. Aber dann hast du quasi ein riesiges, so ein Objekt, was einfach mega hart in der Nacht leuchtet. Für alle natürlich auch, weil es ja quasi nicht ein perfekter, niemals ein perfektes Reflektion machen kann, sondern halt auch nur das, ja, was halt geht, ja. Und dann, denn die Sache ist quasi, wenn der Spiegel kaputt geht im Weltall, wie viele Jahre Pech hast du dann? Ich glaube, mehr als sieben.
Wahrscheinlich.
Mehr als sieben Jahre, wenn da quasi der ein paar zigtausend Einzelteile zerbricht und die dann quasi so im Weltall rumfliegen. Ja. Okay, was haben wir noch?
Ruby.
Ruby, ah ja, und zwar, da gab es ja ein gewisses Drama wegen diesem ganzen Ruby Gems und sowas, was ist quasi nicht Teil von dem Standard Ruby Environment ist, sondern das hat irgendwie einem gehört oder so. Das war mir ganz komisch. Wir haben darüber geredet, auf jeden Fall, das kann man bestimmt nochmal nachhören. Jetzt ist es so, dass sowohl Bundler als auch Ruby Gems zum Ruby, quasi zu dem Ruby Core, wie heißt das da, oder bla bla. Ruby Part of this gehört zu Ruby jetzt dazu, zur Ruby Language und zu dem Ruby dieser, was sind die denn? Wie sind denn gruppiert? Hilf mir mal einer hier.
Ich hab's auch mitbekommen, das Drama, aber ich habe mir leider sehr wenig dazu gemerkt. Deswegen kann ich nicht helfen.
Das Ruby Core Team hat es jetzt übernommen. Also Ruby Core Team, oh je, das ist schon wieder jemand weg. Das läuft gut bei uns, weiter. So, ich muss hier schauen. Ich muss hier mal OK drücken. Oh nein. Nochmal. Soll ich mich nochmal anrufen? Accept. So. Genau, das Ruby Core Team hat jetzt quasi Ruby Gems und Bundler übernommen. Der Bundler-Typ hat ja schon gesagt, er übergibt es der Community. Und das ist passiert. Und Ruby Gems auch. Das heißt jetzt quasi die zwei großen Sachen, die für Ruby wichtig sind, sind jetzt auch Teil des Ruby Core Teams und werden dort verwaltet. Und das heißt, das Drama ist quasi abgewendet. Früher war es so, dass Ruby Gems diesem, wie heißt es, von Ruby Central gehört hat oder so. Genau, das hat Ruby Central gehört und dann gab es da Drama, aber jetzt hat quasi die Übergabe stattgefunden und das Ruby Core Team hat das übernommen und alle sind jetzt glücklich. So, dieses Drama ist quasi abgewendet worden und das ist doch was Schönes, oder?
Schon. Wenn Dramen zu Güte gelöst sind, ist das schön. Ich habe jetzt gerade nicht so richtig raushören können, ob da jetzt alle mit glücklich sind oder ob da jemand arg übervorteilt wurde.
Ich glaube, alle sind glücklich. Der eine Typ hat der Bundler an das Ruby Core Team übergeben, weil der hat gesagt, das sind die Guten und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das die Guten sind.
Oder kann man das hilft sicherlich.
Ich frage mal den Computer. Okay, was haben wir noch?
Nice, über den Chat gerade ein XKCD zu den Satellitendingen bekommen. Ich pack das noch mit in die Shownotes. Vielen Dank dafür. Ist cool. Was haben wir noch? Wir bleiben im Open-Source-Bereich und erstmal JetBrains macht eine sehr coole Marketingaktion. Also JetBrains, das sind die Toolhersteller, die ursprünglich aus dem Java-Universum kommen, mittlerweile aber und da eine IDE gebaut hatten, IntelliJ. Und auch immer noch haben eine sehr gute IDE, wie ich finde, aber mittlerweile natürlich sich breiter aufgestellt haben und für alle möglichen Sprachen und Plattformen Werkzeuge bereitstellen. Unter anderem haben sie auf Basis von dem Kern von IntelliJ eben auch eine IDE, die PHP Storm heißt. Und sie haben sich entschieden, die PHP Open Source Community zu fördern und geben jetzt für 5 Projekte für ein Jahr lang Geld. Und mit dabei ist ein Linter und statischer Analyzer. Also so Core, so wirklich Sachen, die man braucht, um gut Projekte zu bauen. PHP Unit ist dabei, dann ein Projekt, das eine Online-Shell bereitstellt. Ja, sind ganz interessante Projekte und vor allem die Initiative, dass sie einfach mit dem Umsatz, den sie aus der Community oder mit Hilfe der lebendigen Community machen, dass sie da etwas zurückgeben.
Okay, das ist gut.
Schön.
So hier. Ich habe hier nochmal einen Link zu dem RubyGems-Drama. Hier war es so, dass RubyGems quasi Ruby Central gehört hat. Die haben dann irgendwie, sind dann irgendwie irgendwo anders hin migriert und ganz viele Maintainer sind dann gekickt worden. Und alle hatten dann quasi Angst, dass RubyGems quasi Hostile Takeover erfahren hat. Und wenn jetzt quasi RubyGems dem Ruby Core Team übergeben wurde in seiner Verwaltung, dann ist es was Gutes für die Community. So, und dann das quasi
mal abzuschließen. Gut. So eine Bewertung hilft.
Ja. So. Genau, dann auch Raspberry Pi Konkurrenz.
Ja, richtig, da hat sich was getan. Und zwar gibt es ja neben der Raspberry Pi Organization die Arduinos, diese schönen kleinen Computer, die alles, wofür der Raspberry Pi zu groß ist, konnte man lange Zeit sehr gut mit dem Arduino lösen. Und jetzt wird Arduino von Qualcomm geschluckt.
Sind die gekauft worden oder werden die noch gekauft? Ich habe es nicht verstanden, muss ich sagen.
So wie ich die News verstanden habe, sind gekauft worden.
Ja, sind schon gekauft, oder? Ja, schon
genau.
Fertig jetzt.
Und jetzt bringen sie nämlich einen Platinencomputer auf den Markt, der heißt Arduino Q mit einem Qualcomm-Prozessor und der dann ähnlich potent sein soll wie der Raspberry Pi und dementsprechend dann auch ähnliche Projekte ermöglichen soll. Ist dann ein ARM Core mit einem Cortex-M33, 160 MHz. Ja, und dann wird spannend, was damit geht.
Mhm. Der hat eine LED.
Online ist aber
vor allem preistechnisch ab Oktober für 39 Euro.
Ab 39 Euro. Qualcomm kauft Arduino.
Ja.
Also wenn man
das war mal günstig.
So lief, geil,
das,
oder?
Das war sehr günstig für Qualcomm.
Und stellt Raspberry Pi Konkurrenten vor. Aber das ist so, ab 39 Euro, sehr cool.
Und angeblich soll man auf dem Gerät auch Docker und Docker Compose laufen lassen können. Mhm. Besser nicht zu viele gleichzeitig, aber es geht. 2 GB RAM, 4 GB Variante soll kommen. Kann 16 GB eMMC, das ist nicht so viel. 32 GB Support soll kommen. Da ist sicherlich die Frage, was mit dem Storage ist.
Ja, also wenn das quasi nicht die ganze Zeit sein Storage frisst, wie die Raspberry Pis ihre SD-Karten snacken, ist das einfach schon ein Gewinn, ja.
Ja gut, hier steht auch 53, also genau, ab 39 und dann 53 für die etwas größere Variante. Ich denke, das wird nochmal so, also die Raspberry Pis sind ja schon jetzt sehr potent geworden.
Aber auch sehr
teuer und auch sehr viel zu teuer und einen beschissenen Anschluss und alles mögliche. Die sind richtig blöd
deswegen,
eigentlich.
Also ich glaube, das ist halt dann wieder so wie der Raspberry Pi damals mal auf den Markt kam. Das ist jetzt eigentlich dann mal so wieder.
Ja, ist mal wieder Zeit eigentlich, dass es so kommt, ja. Also der Raspberry Pi, wo der auf den Markt gekommen ist,
reinkommt, ja.
Ja, der war halt schon sehr schwach zu dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist. Also er hatte quasi.
Ja, aber war genau das Richtige, was es gebraucht hat.
Ja,
halt,
ich weiß. Der hat aber, ja genau, also der hatte.
Also wenn du jetzt neu irgendein Projekt machst, dann ist der Raspberry Pi meistens Overkill. Also.
Ja, deswegen.
Außer du nutzt es halt für Hausautomatisierung oder sowas und da sind halt andere Alternativen
oft günstiger. Ja,
aber dann,
da ist schon wieder fast zu schwach dann.
Ja. Aber dann auch nur, wenn du direkt das Home Assistant drauf laufen lässt. Also weil genau. So einzelne Automatisierung machst du mit einem ESP, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, wollte gerade sagen, also weil du auch gemeint hast, so also ich weiß nicht, ob das der Raspberry Pi, also das, was jetzt rausbringen, ist eine Konkurrenz zum Raspberry Pi, okay, aber ob das jetzt direkt Konkurrenz ist, würde ich bezweifeln. Es ist halt mehr so eine Alternative.
Ja.
Was ist eine Alternative als eine Konkurrent? Also ich glaube, ist okay.
Ja, nee, also Konkurrenz sehe ich, wenn sie was im gleichen Leistungsspektrum rausbringen würden, aber das
ich glaube, er positioniert
ja nicht.
Sich jetzt nicht genau gegen Raspberry Pi 5.
Genau.
Aber er geht in diese Nische der Kleinstcomputer, wo eben Leute mit basteln und Prototyp mitbauen und ja.
Aber im Moment ist halt wirklich so, die meisten von denen, also ob es jetzt der Banana Pi ist oder wie heißt der andere, Octo, irgendwas mit O, glaube ich, oder?
Irgendwas Pi.
Naja, auf jeden Fall, die sind halt alle mittlerweile, sind es richtige Powerhäuser geworden, wenn man es so will. Und die, da wo ein ESP nicht mehr ausreicht, aber ein Raspberry Pi halt zu groß ist, das ja, da fehlt es im Moment.
Mich würde auch mal interessieren, wie groß der Markt ist. Also wie viel es Bedarf da tatsächlich gibt in dieser, in diesem Raum.
Na gut.
Ja, gut. Aber wenn man deswegen,
also Arduino war jetzt ja auch nicht mehr so für die Hausautomation oder so, setzt man ja eigentlich mittlerweile wirklich nur noch ESP ein.
Mhm.
Und da sind halt, oder auch die ganz neuen, es gibt einfach coole Varianten von den Dingern mittlerweile mit Zigbee an Bord und allem drum und dran.
Genau.
Ah ja, aus dem Chat kommt gerade Orange Pi, genau. Mhm.
Ja. So hieß das Ding.
Okay, aber wenn man jetzt dann halt bei seinem Projekt mit so einem Raspberry Pi 5 ein bisschen überdimensioniert hat, was kann man denn so mit der Abwärme machen?
Ja, genau. ich hoffe, ich krieg's noch zusammen.
Ich habe jetzt nur auf die Schlagzeile gepitcht. Ich hoffe, du hast irgendwie.
Also Raspberry Pi heizt Sozialwohnungen. Es gibt in Großbritannien ein Pilotprojekt, wo die Abwärme von Raspberry Pis oder von Raspberry Pi ähnlichen Mini-Computern, also ja, es sind anscheinend keine Raspberry Pis, hat man irgendwie nur als Symbol dafür genommen.
Ja.
Auf jeden Fall, dass die zum Heizen genutzt werden sollen. Und daraus haben sie wohl dann auch noch ein Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, diese Raspberry Pis oder diese Mini-Computer werden halt rangenommen, um irgendelche Berechnungen oder so Sachen zu machen. Mining ist jetzt halt nicht so das.
Ganz bestimmt.
Ja, wollte ich sagen, das ist halt jetzt nicht so das Ziel, aber wahrscheinlich gibt's halt auch noch andere Dinge. Das steht jetzt hier nicht so direkt im Artikel. Ich habe jetzt nicht noch tiefer bei der Firma nachgeguckt, was sie genau da drauf laufen lassen. Aber genau, und sie nutzen die Abwärme davon, um die Heizkosten in den Sozialwohnungen zu reduzieren und die Anwohner erhalten sogar ja noch eine Pauschale dafür. Also das heißt, sie kriegen Energie und sie kriegen sogar noch ein bisschen Geld.
Mhm, genau, also die dafür. So wie ich es verstanden habe, ist, die kriegen nicht nur diesen Computer, sondern die kriegen quasi auch nochmal das Set Solarpanel und Batterien dazu.
Genau, also das beinhaltet das irgendwie alles, ja. Mhm. Also wenn so ein Konzept dann halt auch ganzheitlich, das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie halt PV-Module und Batteriespeicher und eben dann, ich meine, das ist ja nicht für eine einzelne Wohnung, sondern das wird ja dann, denke ich mal, für diesen Komplex dann jeweils gemacht. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber so liest sich das für mich.
Mini-Rechenzentren als Heizquelle ist halt. Kann ich mir dann quasi in so einer Sozialwohnung, kann ich mir so ein VPS klicken oder der dann auf so ein Raspberry Pi läuft oder wie es funktioniert ist? Ich meine, ja, ich finde es nice, aber es ist schon ein bisschen wild.
Naja, gut.
Warum, also keine Ahnung.
So, also warum sind es denn gibt auch diese Serverfarmen, die halt so diese kleinen ARMs nutzen, ja.
Läuft dann die ganze Zeit irgendwie CPU-Burn drauf, damit das Ding auch heiß bleibt, oder? Was ist, wenn das jetzt quasi zu wenig Strom gerade verbraucht? Dann muss quasi der Bitcoin-Miner angeworfen werden oder Monero,
naja,
oder was.
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Raspberry Pi, der steuert. Das ist nicht wirklich die Abwärme, oder?
Nee,
also,
es stand da, dass diese Mini-Rechenzentren als Abwärme. Vielleicht
genau,
auch,
die Abwärme soll genutzt werden zum Heizen.
Ja.
Das Projekt läuft auch schon ein bisschen länger, seit März 2023 anscheinend.
Mhm. Macht einkommensschwache Haushalte zu Betreibern von Mini-Rechenzentren. Und wenn du quasi ein Rechenzentrum hast, dann hast du ja auch mehr von diesen kleinen Computern.
Okay, ja, dann hast du ein Türmchen, Heizturm.
Genau, einen kleinen Heizturm. Und wenn du genug von denen hast, dann verbrauchen die bestimmt genug Strom, dass sich das wieder lohnt. Ich würde halt echt gerne wissen, was mit dieser Rechenleistung dann passiert. Das geht da jetzt nicht so richtig bei raus.
Nee, das geht hier nicht so ganz bei raus. Wahrscheinlich kann man das nochmal bei Termify, das ist die Firma hinter diesem Projekt oder der Name des Projekts.
Vielleicht machen die DDoS as a Service oder so, wer weiß. Wir machen die da nochmal Geld mit.
For Business, for Home.
Using Energy Twice. Was ist denn
für hier, How It Works.
Bla, 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 bla. Bla, 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 bla.
Naja, gut, steht genauso viel dabei.
Steht überhaupt nichts dabei.
Doch hier, 94% of all enterprises use cloud services. In some form or another, it's safe to say that cloud computing is here to stay and will only get even bigger in the future. Also ja, da soll wohl dann halt wahrscheinlich irgendwie Cloud Computing skalierbare Prozesse drauf laufen und ja gut, davon hast du glaube ich genug.
Aber wenn du jetzt, also wenn das Zeug seit 2023 läuft, dann muss man das doch jetzt schon benutzen können. Die können, also ich check's nicht.
Die Beta-Phase davon.
Ja, genau. Ja, aber was machst, also selbst in der Beta-Phase, wenn du irgendwie 500 von diesen kleinen Computern hast, du musst ja dann, die müssen ja auch was tun, ansonsten bleiben die ja kalt.
Ja, ja, klar.
Die müssen machen, oder läuft da dann irgendwie, weiß ich nicht, SETI at home oder sowas da drauf.
Das wäre ein schönes Revival für das Projekt.
Ja, das ist ja eingestellt worden, stimmt, da war was. Vielleicht irgendwas anderes, was nicht SETI at home heißt, sondern Folding at home, das gab's ja auch noch. Gibt's das immer noch? Das ist schon lange her. Folding at home.
Ah, hier. Wasted heat. Computers turn electricity into informations. Creating heat as a byproduct.
Ja, das haben wir verstanden, wie Computer funktionieren. Jetzt erzähl doch mal, was die da
wunderschön, gell? Ja, aber also ja, steht hier nicht genau drauf. Also außer, dass sie halt Cloud Computing da drauf laufen lassen. Ich kann es dir nicht sagen.
Oder
also,
vermieten die das an weiß nicht, an Hetzner oder an,
ja,
an
vielleicht
Cloudflare.
Man müsste mal gucken, was für eine Firma hinter dieser Firma wiederum steckt. Ja, vielleicht.
Guck mal,
ist
den
das ja ein
Wikipedia-Artikel. Wie heißt die? Termify?
Ja, Termify.
Wärmerohr. Nee.
Eine Limited Holding ist das.
Hm. Okay, na gut. Also ich glaube, das müssen wir noch nachreichen dann. Wir kriegen da jetzt das gerade jetzt nicht hin. Termify Token Wallet. Nee, es gibt irgendwie so ein Shitcoin. Der auch Termify heißt, aber ich glaube, es ist nicht die gleiche.
Also deren Webseite heißt ja schon Termify Cloud.
Ja, gut, vielleicht, okay. Ich frage meinen Computer, ist ja auch egal. So. There is a company. Mach doch weiter.
Was ich bei dieser News zu diesem ganzen Heizen für die Wohnung auch interessant fand, war, dass da drin steht, dass die eben nicht nur einen Batteriespeicher, Solarmodule und so weiter bekommen, sondern dass die auch Windturbinen aufstellen. Und das fand ich insofern bemerkenswert, weil alles, was ich zum Thema Dachwindturbinen bisher gesehen habe und mir gefunden habe, ist, dass die Dinger einfach niemals effizient sein werden. Weil du im Wohnbaubereich so viele Verwirbelungen hast, dass da gar nicht genug Winddruck entsteht, dass du da Strom mit erzeugen kannst, der die Entstehungskosten von dem Gerät auch nur aufwiegt.
Ja. Und
ich finde es spannend, dass sie es trotzdem probieren.
Ja, ich weiß nicht, ob sich da noch was getan hat, weil ich glaube, mit unterschiedlichen Turbinenformen oder sowas gab es da mittlerweile auch andere.
Genau, ich kenne diese Experimente mit diesen Helixformen und so.
Aber das war alles, glaube ich, nicht gut. Das war alles, nee, genau. Das war alles zu klein. Am Ende müssen diese Dinger so viel, viel größer werden. Und das kannst du halt nirgendwo hinstellen in dein Wohngebiet.
Ja. Genau, und du kannst es dann, um dann den Winddruck auch zu haben, um die Masse zu bewegen, musst du es wieder in 200 Meter Höhe bringen. Deswegen ja, genau. Sind die Dinger ja auch so riesig. Genau, weil da oben ist konstant aus der gleichen Richtung Wind. Und im Wohnbaubereich, wenn dann neben dir ist das Haus einen halben Meter höher, dann verwirbelt der Wind und das alles. Das
ja, und diese Turbinen sind alle auch viel zu klein und dann.
Naja, deswegen ist es ja auch nur eine Beta-Phase, das Ganze.
Mal gucken. Ja, okay. Also das ist natürlich nochmal konkret Daten sammeln und vielleicht auch in der Masse Daten sammeln, ist es wahrscheinlich wert. Das ist gut, wenn man dann da so einen Feldversuch für hat und dann nochmal wirklich draus lernen kann, ob es eine Variante gäbe, mit der es Sinn macht. Ja. Das stimmt.
Gut.
Okay.
Wunderbar. Dann haben wir was eigentlich besser zu der ersten News gepasst hätte, aber soweit haben wir nicht vorausgeschaut. Denn Forgio 13 verbessert vieles, nämlich Sicherheit, Anwendung, Plattform. Und Forgio ist, falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, dass die Plattform, jetzt hätte ich, vielleicht bin ich jetzt gerade auch einem Missverständnis ausgesetzt, aber ich war der Meinung, Forgio ist die Software, die zum Beispiel unter Codeberg läuft.
Ja.
Das habe ich richtig im Sinn, ja? Also, dann ist gut, da erzähle ich gerade keinen Quatsch. Genau, und zu so den viel. Neuerungen. Zu den Neuerungen geht's um Möglichkeit, 2FA zu benutzen, da geht's darum, Inhaltsmoderation zu betreiben. Das klingt insgesamt nach einer ganz runden Sache, um die Alternative zu GitHub voranzubringen.
Wie komme ich denn jetzt auf die neue Fortio-Version, wenn ich nicht updaten darf?
Niemals updaten. Du kriegst keine neue Version.
Nee, neue Instanz. Also du ziehst einfach eine Parallelinstanz hoch.
Ach so, ja.
Kaufst, okay. Genau, da, zum Beispiel auf einen von diesen Raspberry Pis, die da in diese Wohnung sind. Ich habe jetzt nochmal Kühle gefragt und der meinte, es gibt quasi ein Konstrukt, also wie die überhaupt auch diese Wohnung heiß bekommen. Und zwar ist es nicht so, dass man sich quasi einen Computer in seine Wohnung stellt und dann wird es warm, sondern die haben quasi irgendwie ein Cluster von 500 Raspberry Pi Compute Modules, die sie in Öl reintun, quasi so immersen, ja, in Öl. Und dieses Öl erhitzt sich dann und damit werden dann die Wohnungen geheizt.
Oh, spannend.
Das ist schon sehr, sehr verrückt auch. Und die sagen, du kannst es quasi als Firma kaufen dann. Du kannst quasi dein Compute als Firma bei denen da einkaufen, wenn du so große Sachen hast, als Containerized Workload.
Ja, cool. Genau, das habe ich auch gesehen. Also vor Business, da steht das dann auch ein bisschen erklärt für.
Und dann also, haben die wahrscheinlich ihren eigenen Glasfaseranschluss für dieses Haus, wo sie dann ihr Zeugs machen. Es läuft ja nicht irgendwie bei deinem DSL mit oder so.
Ja, irgendwas, ja.
Ich habe mir irgendwie ein bisschen romantischer vorgestellt, nicht so industrialisiert. So, jeder hat so einen Raspberry Pi bei sich zu Hause, der wird so warm, und dann machst du dein Hand drauf und dann wärmt er dich. So ein bisschen so quasi atomarer Wintermäßig, ja. Naja, gut. Ist halt so. Aber ist ja auch schön. Okay. Hier gibt's quasi, ich verlinke hier nochmal den Artikel, der das mehr beschreibt, sogar mit Bildern und alles. Kann man sich das anschauen.
Sehr schön.
Okay, weiter.
Du bist.
Ich?
Du bist dran.
Oh, okay, alles klar. Also es gab, hätte auch bei AI hingepasst. Es gab mal wieder quasi eine Critical Vulnerability in GitHub Copilot, womit du privaten Source Code quasi abgreifen konntest. Ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber geredet sogar schon. Ich habe das so im Gefühl. Vielleicht war ich zu weit. Ja, genau. Also es wird auch für immer jetzt passieren. Alles ist immer gehackt. Alle Sachen, die Seitenkanäle sind und irgendwie angezogen werden, können quasi irgendwelche Prompt-Anweisungen, irgendwelche Prompts beinhalten und dann wirst du gehackt. So, das heißt, AI, wenn du AI benutzt, wirst du gehackt. Muss man sich einfach mit abfinden, glaube ich, ist okay.
Ja, das ist so.
Ist einfach so jetzt.
Post-Security-Zeitalter, oder?
Ja, das war's. Wir versuchen Super. Nicht irgendwie, bei SQL-Injection haben sich alle noch voll Mühe gegeben, so wie loszuwerden, aber bei diesem AI-Zeug ist einfach so, lebst mit. Kannst quasi ein anderes Sprachmodell fragen, ob du jetzt gerade gehackt wirst. Na, du lachst, aber das passiert jetzt schon. Das ist genau das. So, was haben wir als nächstes? Apropos gehackt werden. Wie ist es mit irgendwelchen Gaming-Mäusen?
Ah, ja, genau. Also, und die Gaming-Maus als Wanze, wobei ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt nur noch Gaming-Mäuse betrifft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass man festgestellt hat, dass Mäuse ab Sensor-Sensibilität von 20.000 dpi, also eine Auflösung von 20.000 dpi oder höher, eben die Schwingungen auf dem Schreibtisch genutzt werden können oder ausgelesen werden können und dann eben über ein KI-Modell das Ganze zurück in Sprache wieder umgewandelt werden kann.
Also was du schreibst, kann dann quasi die Maus mitlesen.
Nee,
oder
was
nee, reden. Reden
was
hast du gesagt.
Sprichst, ja, ach, genau. Also die Schwingungen, die entstehen beim Reden auf deinem Schreibtisch, kann die Maus dann erfassen und dann wieder, kann das Ganze wieder zurück in Sprache umgewandelt werden. Ja.
Das ist gruselig oder so.
Ja, genau, ich auch gedacht, also das und ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, aber 20.000 dpi sind jetzt nicht nur Gaming-Mäuse, oder? Das sind auch schon
1000 dpi hatte meine. Kann ich werde ich gerade so gehackt vielleicht? So. Hören die Leute mir zu? Ich glaube nicht. Scheiße.
Also so die MX Master oder sowas von Logitech, die haben doch auch schon.
Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel dpi die gerade kann.
Viel. war ich der Meinung.
Bla 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 bla.
4K-Qualität.
Also die MX Master 2S hat nur 1000 dpi, das heißt, damit kann ich nicht gehackt werden. Zum Glück. Aber jetzt die 3, die MX Master 3 hat wie viel dpi? Die kann bis 4000 dpi.
Na, bist du auch noch weit entfernt. Also dann sind es wirklich nur Gaming. Ja, dann sind es wirklich nur Gaming-Mäuse.
Nee, das ist schon zu viel. Die Sache ist halt auch, ob du das, wenn die mit Bluetooth angeschlossen wird, ob du dann auch das bekommst, wenn dir das wünschst.
Ja, also klar, das ist jetzt erstmal, das ist halt ein Laborversuch, aber funktioniert halt und das ist schon irgendwie krass.
Okay, die MX Master 4, die neue, die jetzt quasi rauskommt, die hat 8000 dpi, mit der kannst du auch nicht gehackt werden.
Also die Spracherkennungsrate liegt auch bei 42-61%, also sie ist jetzt nicht perfekt, aber naja, zum Abhören könnte das schon ausreichend sein, gell? Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwie, also die Frage ist halt, welche Gaming-Maus-Benutzer dann da betroffen sind.
Die Frage ist halt, ob du auch Leute, die eine Gaming-Maus haben, ob du die irgendwie, ob sich das lohnt, die abzuhören, wenn sie jetzt wieder Unreal Tournament spielen wollen oder so. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie nicht so viele Mäuse, die tatsächlich 20.000 dpi haben. Es gibt irgendwie eine Razer Deathadder V2, die hat RGB und 20.000 dpi. Aber dann hört es auch schon wieder fast auf. Also es gibt da nicht so richtig viele Mäuse, die wirklich so viel Power. Razer Viper gibt's noch. Naja. Aber ich meine, das ist ein cooles Ding, ja. Also, dass es überhaupt funktioniert, schon komplett verrückt eigentlich.
Ja, also genau. Sie haben hier, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Erläutern. Der Computer muss halt schon irgendwie kompromittiert sein.
Mhm.
Aber die Schadsoftware, oder es muss nicht zwingend Schadsoftware sein an der Stelle, sondern diesen hohen Abtastrat, diese hohen Abtastraten, die muss man wohl irgendwie anfordern. Und da sind halt zum Beispiel auch Kreativsoftware oder halt eben Spiele, ja, klar, sind da eben für geeignet als Einfallstor. Und sobald die Bewegungsdaten extrahiert sind, werden sie in zwei Schritten verarbeitet. Zunächst kommt ein Filter zum Einsatz, um potenzielle Audioinformationen zu isolieren. Und im zweiten Schritt kommen KI-Modelle zur Aufbereitung der Audiodaten zum Einsatz. Ja, also genau. Aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie sehr spannend, was da schon wieder möglich ist.
Mhm.
Und ich würde vielleicht eine meiner anderen News gerade mal vorziehen, weil es so ein bisschen dazu passt. Nämlich, Moment, jetzt muss ich sie wieder erstmal hier rein. Menschen identifizieren über Wi-Fi-Signale. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal, oder hattet ihr
schon mal? Kommt immer mal wieder hoch, ja.
Genau, und jetzt haben aber Forscher das Ganze nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Du brauchst eigentlich nur noch, also du brauchst selber kein Gerät mehr mit dir rumtragen. Es reicht, wenn andere Geräte in der Nähe sind, die halt Wi-Fi-Kommunikation ja tätigen mit dem Router. Und sie nutzen dafür, jetzt muss ich es erstmal wieder zusammenkriegen. Es gibt ein Kommunikationsobjekt, mit dem sie halt so die Stärke und sowas mit hin und her schicken. Genau, die Channel State Informations. Mhm. Und die sind unverschlüsselt. Und die kann man wohl ja dann massenhaft sammeln und auswerten und kann dadurch die Personen erkennbar rendern.
Krass.
Also Du hast also dann damit ein Auge im Raum.
Na krass.
Ja, das genau, diese Beamforming Informations sind das. Und die kann man da eben mitlesen und dann die Menschen identifizieren. Ja, fand ich schon ziemlich heftig, weil das bis jetzt hatte ich das halt immer nur so mit so kleineren Sachen, aber dass man halt wirklich da Personen sichtbar machen kann, das ist schon echt irgendwie auch so ein bisschen gruselig.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn das natürlich erst, also im Chat kommt gerade, es wäre nur eine Fallstudie, das ist richtig, aber ich meine, es ist ja trotzdem erstmal, es ist möglich halt. Ja.
Ja. So, okay, was haben wir noch?
BZA Postmängelmelder.
Genau. Also, es gibt einen neuen Service von BNetzA, von der Bundesnetzagentur. Habe ich mich verschrieben? Nee, BNetzA, ist richtig.
Ah, dann habe ich es gerade falsch gesagt. Sorry, ja.
Genau. Und zwar passiert es ja öfter mal, dass Post auf dem Weg verloren geht. Und man hat natürlich dann immer ein bisschen das Problem, an wen wendest du dich? Und man konnte sich schon immer an die Bundesnetzagentur damit wenden. Jetzt hat man dafür ein separates Beschwerdeportal, das nennen sie den Mängelmelder. Und dort kannst du dann einfacher als vorher, kannst du quasi deinen Mängel melden, dass quasi irgendwie, dass eine Post nicht angekommen ist, ein Brief nicht angekommen ist oder eine Zeitung verloren gegangen ist oder was auch immer, kannst du da quasi machen. Du sollst dieses Portal eigentlich nutzen, wenn das nicht nur einmal passiert ist, sondern wenn das regelmäßig passiert. Und wenn dann quasi sowas bei dir passiert, dann kannst du diesen Mängelmelder verwenden oder wenn quasi immer dein Paket einfach unten hingelegt wird, obwohl du gesagt hast, dass du es gerne annehmen willst oder sowas, dann kannst du dich da dann bei der Bundesnetzagentur melden. Und ich finde schön, ein Portal zu haben. Ja, man muss ja nicht unbedingt alles brauchen, aber es gibt ja quasi oft genug. Stehst du dann halt da, hast du ein Problem und weißt nicht wohin damit. Und jetzt hast du wenigstens für ein potenzielles Problem mit unseren Versanddienstleistern eine Möglichkeit, dich an irgendwen zu wenden. Ist doch schön.
Ja.
So, muss doch niemanden anrufen oder so, muss nicht irgendwie beim Amt anrufen, dann wird dir nicht geholfen, sondern kannst einfach eine Webseite benutzen. So, okay, was haben wir noch?
Jetzt habe ich nochmal so eine Scherznachricht, das fand ich irgendwie, das musste ich einfach mal bringen, SSD mit Duft. Irgendwie hat eine Firma gemeint, das wäre eine ganz coole Idee, SSDs aus Bambus oder also mit Bambus in ein Bambusgehäuse zu stecken und dann mit Hilfe von ätherischen Ölen Duft zu versprühen. die Firma heißt Apaser und sie kombinieren halt Aluminium mit Bambus und einer SSD da drin und in Kombination mit ätherischen Ölen. Die limitierte Edition namens Apaser AS712, kompliziert hätte man es nicht machen sollen, soll im hektischen digitalen Alltag für Entspannung sorgen. Also irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen an Spurbel.
Okay, alles klar. Also du hast dann quasi eine Holz-SSD.
Also sie sieht schick
andere
aus.
Andere Leute machen das mit Teelichten. Also da ist das hier schon besser, weil bei Teelichten hast du immer noch den Feinstaub in der Luft.
Ja gut, und hier hast du halt wirklich, sobald die SSD warm genug wird, damit die ätherischen Öle losgehen, hast du wohl auch ein bisschen deinem PC zumindest ein bisschen Arbeit gegeben da drauf.
Preis? Ja. Und?
Mit Verkostung.
Für was können wir es haben?
Also, achso, der Preis, das ist noch eine gute Frage.
Ich gebe es 12 Euro.
Sekunde, den müssen wir jetzt überspringen.
Ich sage 712 Euro, sonst würde diese 712 im Namen keinen Sinn ergeben.
Das gibt gar keinen Preis. Das ist ja auch schon geil.
Was ist
das
für ein Quatsch? Guck mal bei AliExpress.
Ja, das wird nicht lange dauern, bis die dort gibt. Die hat 1 Terabyte Kapazität auf jeden Fall. Also jetzt nicht so riesig,
ach,
aber.
Ach geil, ich sehe gerade ein anderes Bild. Das ist eigentlich eine Dockingstation. Du kannst dann, die SSD sitzt in einem USB-C-Gehäuse, was irgendwie so um den Stick drumherum gerappt ist. Und dann hat das Ding einen USB-C-Anschluss und dann kannst du die da dran stöpseln, wenn du sie am PC benutzen willst und wenn du sie mitnehmen willst. Das heißt, du brauchst eigentlich mehrere dieser Dockingstation, weil wenn du dann die Daten irgendwo hinträgst, woanders und da Duft versprühen willst.
Wie wär's, wenn du die Dockingstation mitnimmst?
Ja, nee, du kannst das auch direkt auf das, also zumindest steht hier, dass du das diese ätherischen Öle auch auf das Gehäuse direkt drauf träufeln kannst.
Ja, du kannst auch auf deine Maus träufeln. Die Frage ist, ob das so eine gute Idee ist einfach, ja. Das ist echt so. Vielleicht funktioniert dann diese Detection nicht mehr so gut dann. Das hört, was du sagst.
Faszinierend, ja.
Ja, also ich meine, sie sieht schon sehr schick aus, aber ich weiß jetzt nicht, wo so der
unbedingt
Anwendungsbereich ist und ob's das jetzt wirklich gebraucht hat.
Und es soll ja auch eine Limited Edition sein und jedes einzelne Gerät ist ein Unikat, weil die Holzmaserungen, die werden sich nicht doppeln, versprechen sie. Das klingt so, als wenn es eine sehr geschickt angelegte Marketingaktion wäre.
Ja, aber soll sie machen. Ich fand die News auf jeden Fall lustig.
Die ist super. Also wenn jemand von euch das irgendwo mit einem Preisschild sieht, Screenshot bitte. Wäre ich mal echt gespannt.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann was aus der Open Source Ecke. Und zwar hat der NordVPN, also der VPN-Anbieter NordVPN, die haben den Linux-Client, den grafischen Client, den sie vor einiger Zeit an den Markt gebracht haben, gepublished und Open Source gestellt. Seinerzeit waren sie sehr stolz darauf, dass sie durch Veröffentlichung eines grafischen Clients ihre Nutzerbasis unter Linux in kürzester Zeit um 70% steigern konnten. Also anscheinend gibt es auch unter Linux genügend Leute, die Clickibunti mögen. Das Lustige, also das ist erstmal das so die coole News da dran, dass sie da jetzt mit der Open Source Community zusammen also zum einen rausgeben wollen, was sie so gezaubert haben, um das UI umzusetzen und zum anderen, dass sie dann auf verschiedenen Wege jetzt mit der Community zusammen daran arbeiten wollen. Hoffen wir, dass sie es selber trotzdem noch vorantreiben und dass nicht der Versuch ist, andere die Arbeit für den eigenen Client machen zu lassen, weil ich wage die Prognose, das geht schief. Der lustige Spin für mich war, dass es dann natürlich das Unvermeidliche gab. Es hat jemand einen Fork des NordVPN Linux Clients gemacht und ihn OstVPN Linux genannt.
Jetzt die wichtigere Frage: Gibt es auch SüdVPN und WestVPN? Und dann musst du alle vier installieren, damit du zusammen das SuperVPN hast. Das ist dann quasi in alle Himmelsrichtungen VPNen kann. Ja. Okay, sehr cool. Kann ich das jetzt ausprobieren? Schon, oder?
Ja, doch. Kannst
okay.
du?
Okay, gibt's auch den NordVPN Server oder ist das nur der Client?
Ganz arg von ausgehen. Ja. Ah, guck. Und jetzt, was mir gerade erst auffällt, derjenige, der diesen Fork gemacht hat oder unter dessen GitHub-Handle es liegt, ist auch kein ganz Unbekannter. Das ist nämlich jemand, der Christian, der den Podcast Urlaub im User-Space macht.
Wer?
Es gibt einen Podcast mit dem Namen Urlaub im User-Space, es um Leidenschaft, um Linux, DevOps, Open Source geht. Okay. Und eben derjenige, der diesen Podcast hostet, der hat auch diesen Fork gemacht. Diese Internetwelt ist gar nicht so groß.
Das ist echt klein. Wir könnten von ihm forken und wir können SüdVPN nennen.
Ich glaube einfach nur, unsere Bubble ist zu klein.
Wieso? Meinst du, dieser User Space Mensch, der hat mehr Bubble als wir oder was?
Nein,
der hat 136 Follower.
Das reicht weil man auf die immer wieder so mehr oder gefühlt auf die gleichen Leute immer mal wieder stößt, dass unsere Bubble einfach zu klein ist.
Ach so, unsere Bubble, da wo wir uns quasi, ja ist egal, ich fork das jetzt. Und ich nenne es, was wollen wir SüdVPN, oder? Das ist ja schon Süd. Okay. Oh, fuck me, das heißt dann aber anders, wie we created this. Dann wird es mit Ü, aber dann wird es so ein komisches Zeichen. Oder soll ich es UE nennen? Ist jetzt eine Frage. SüdVPN? Das muss ich jetzt mal schauen. Ich glaube, ich nenne es einfach SüdVPN. Guck mal, was passiert. Ist ja auch egal. Okay,
ist alles ein Ansatz.
Ja. SüdVPN. Do not use. Okay. Und Create Fork.
Juhu. Und dann als nächstes haben wir den Congress Presale Modus Operandi.
Es ist mal wieder soweit. Der Kongress, er steht vor der Tür. Das heißt, es ist bald Weihnachten. Und wenn man auf den Kongress möchte, also den Chaos Communications Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr, dann braucht man ein Ticket. Und jedes Jahr ist quasi neu die Frage, wie bekommt man ein Ticket? Und dieses Jahr ist wie beim letzten Jahr die Ticketvergabe über zwei Phasen. Einmal die Voucherphase, wo quasi der erste Batch von Tickets an die chaosnahen Umfeld quasi ans chaosnahen Umfeld übergeben wird. Da gibt's quasi zum Beispiel, wenn ihr bei euch in der Nähe ein Chaos-Gruppierung habt, dann werden die Voucher bekommen, die an die Leute dann ausgegeben werden können, und mit denen kann ein Ticket gekauft werden, und sobald das Ticket bezahlt ist, kommt diese Voucher zurück und kann an den nächsten übergeben werden. Und wenn ihr dort quasi keine Verbindung habt, trotzdem zum Kongress wollt, dann gibt es danach noch zwei öffentliche Verkaufsrunden, wo du dich quasi anstellst, wo du dich virtuell anstellst und schnell F5 drücken musst, damit du dann ein Ticket bekommst, wenn diese Seite zum Einkaufen freigeschalten wird. Und das hat es hier quasi beschrieben, ich glaube.
Aber Termine gibt's noch keine.
Ja, Termin kann ich dir ziemlich genau sagen, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr.
Nein, für den...
Der Presale
ist auch schon...
Am 8. November und am 17. November.
Ah, genau, okay. Vor einer Woche hatte ich geschaut, da war noch nichts da irgendwie.
Ja, nee, das ist auch neu. Also die News ist jetzt auch neu, dass der Modus Operandi bekannt gegeben wurde mit den Daten. Genau, das heißt, wenn ihr da was, ein Ticket haben wollt, dann habt ihr die zwei Möglichkeiten.
Ja, fahrt ihr denn?
Ich würde schon gern.
Ja, wenn man Tickets bekommt, ja, wäre das der Plan.
Genau.
Ich versuche auch mein Glück.
Okay, dann haben wir das geplant und vielleicht senden wir dann auch aus dem Kongress. Das wäre doch, ja, ist doch immer schön. Dann müssen wir gucken, dass wir mehr als eine Stunde Zeit bekommen, Ingo. Fuck, müssen wir schon irgendwo sagen, wir müssen hier, wie heißen diese Leute da?
Ja, das Dings, wollte ich sagen, sollte man jetzt schon anmelden.
Wie heißt es? Wie heißt
am Podcaster-Tisch.
Podcast, die hatten immer so einen Namen, diese Podcast-Tisch.
Podcast-Assembly?
Nee, die hatten so einen anderen Namen.
Ja, eine Stunde wird knapp.
Immer.
Die Herausforderung haben wir jedes Mal.
Ja. Und es ist immer zu wenig Zeit, also das ist schon echt so. Oh, ich such mal Podcast.
Ja, was haben wir denn noch?
Das Sendezentrum, meinst du das Sendezentrum?
Sendezentrum, genau das Sendezentrum. Das, die hatten
wir
so
sind
einen Namen.
Jetzt 1, 2, 3, 4 News noch vom Thema entfernt.
Ja, komm jetzt, dann machen wir schnell jetzt hier. Okay, was sind die nächsten?
Also ich zieh meins einfach vor. Omachi, der neue heiße Scheiß.
Wer?
Am Linux-Himmel gibt es eine neue Distro, wobei neu ist relativ, weil es
gibt
die dritte
schon eine
Version 2.0. Davon. Nein, es gibt eine 3.0 sogar schon.
Wow. Es gibt
eine 3.0 schon davon. Nennt sich Omachi.
Okay.
Wird wohl erstellt von dem Ruby on Rails Entwickler.
Ich wollte gerade sagen, nach den letzten, also so insgesamt ist das jetzt die Frage, ob das ein Qualitätsmerkmal ist oder ein Grund, Abstand zu nehmen.
Das ist dieses Ding, der ist auch irgendwie politisch unterwegs, ist total blöd schon wieder, müsst ihr aufpassen. Erzähl mal weiter.
Okay, das ist dünnes schlecht. Eis, aber vielleicht trotzdem interessant. Erzähl mal.
Also sagen wir so, die Distro ist auf jeden Fall ganz schick gemacht. Es ist so ein Arch-basiertes Linux-System. Mit Hyperland als Window Manager. Das ist ein Tiling Window Manager basierend auf Wayland.
Das ist der gleiche Typ quasi. Das ist auch der Omachi macht. Das ist auch dieser Hyperland Typ. Das ist auch der andere Typ. Also das ist auch der Rails Typ. Ist immer der gleiche.
Ah, noch besser. Ja. Dann versteht sich ja auch, warum es dann so gut integriert ist ineinander. Also es ist halt schon irgendwie ganz schick gemacht, dass Ich hab's mir mal installiert und angeschaut, und es ist halt eben genau dieses du kriegst halt eine wohl kurierte Auswahl an gut zusammenarbeitenden Tools und einer relativ guten Pre-Config. Und ja, Hyperland ist schon, also ich habe Hyperland eine lange Zeit eingesetzt und ich will's eigentlich auch wieder einsetzen, nur scheue ich aktuell die Arbeit, es nochmal neu zu gestalten, weil ich habe es beim ersten Installieren eben auch über so eine Community-Sammlung an Einstellungen gemacht und bin im Moment so hin und her gerissen, was ich genau will an der Stelle. Und dieses Omachi bringt eben dir einmal so den Hyperland-Desktop fertig eingerichtet und mit vielen ganz netten und nützlichen Features mit. Und irgendwie ist es im Moment, zumindest in meiner Timeline, überall zu finden. Das wurde mir da reingespült und ja.
Okay, genau. Cool. Ja,
und also, das kann man gut installieren, ja? Also ist quasi mit ähnlichem Aufwand zu installieren wie so ein Mate-Desktop.
ja, also Aufwand ist halt USB-Stick rein und dann die vier Fragen, die gestellt werden, zu beantworten. Du kannst es halt nicht irgendwie parallel installieren. Also das, da gibt es keine Option für. Also entweder friss oder stirb.
Ja.
Das ist halt das Einzige. Aber ansonsten ist das halt straightforward und du hast eben auch alle möglichen Hilfestellungen mit drin. Es ist zum Beispiel auch Vim schon mit Lazy Vim konfiguriert, installiert und mit einer guten, also aus meiner Sicht guten Auswahl an Add-ons für Vim.
Cool. Und, ja. Ja, ich frage gerade so, weil ich lese hier gerade, es gibt in der Readme zu der V3.0 eben so einen Abschnitt MacBook Compatibility und ich habe hier so ein altes MacBook rumliegen. Was nicht mehr vernünftig mit irgendwas aktuellem macOS läuft. Und das wäre eine gute Spielwiese dafür.
Cool. Okay. Ja, also, wie gesagt, es gibt diesen einen Typen, wenn du nicht über ihn nachdenkst, ist, glaube ich, in Ordnung. Dann musst du dir nichts vorwerfen.
Okay, ja, ich habe so tief.
Ich habe das auch nur mitbekommen, weil irgendjemand in diesem Interchat darüber gesagt hat, dass der nicht in Ordnung ist. Und sonst hätte ich das auch nicht gemerkt. Ich muss mich jetzt direkt auch schlecht fühlen, dass ich Hyperland benutze, aber es ist halt einfach so, ja, was jetzt machen.
Das wurde mir auch nochmal bewusst in dieser Ruby Gems Diskussion, weil der sitzt ja auch im Board of Directors für die Firma, die da irgendwo mit drin hängt. Und es ging ja auch damit los, oder dieses ganze Drama hatte ja auch was damit zu tun, dass er da irgendwo zu einem Panel eingeladen war, weil die letzte Instanz dieser einen Konferenz ausgerichtet werden soll. Und in dem Kontext wurde das nochmal alles aufgefahren, was er denn eigentlich für eine strittige Persönlichkeit hat, oder? Ja, nur okay, weil Leute technisch brillant sind, heißt das nicht, dass sie in allen Belangen ohne Kritik anzubeten sind. Das, ich meine, sieht man ja an einigen Köpfen der aktuellen Zeit. Ja.
Ja, schade.
Insofern, ich bin da eigentlich auch fein mit. Man unterstützt ihn ja nicht monetär. Ich finde das immer noch bei anderen schillernden Persönlichkeiten, wo man sich einfach überlegen sollte, ob, wenn man seine Produkte kauft, man das monetär oder durch Teilnahme an seinen Plattformen unterstützen möchte. Hier hat er ja nichts davon, wenn man jetzt anfängt, die Distribution Omachi zu benutzen.
Ja, von seiner Firma sind schon auch Sachen vorkonfiguriert über als Web-Apps zum Beispiel, aber die kannst du halt wieder rausschmeißen auch. Ja. Also, ja,
man muss halt auch machen dann, ne?
Ja. Also ist jetzt nichts, was im Hintergrund oder sowas läuft, sondern die kannst du halt aufrufen und dann sind schon voreingerichtet einfach, dass du sie aufrufen kannst und dich dann halt daran anmelden kannst und fertig. Also ist jetzt nichts Kritisches auf der Seite, weil es ist einfach eine Web-App, die, ja, wenn du so aufrufst, wird die Webseite aufgerufen und sieht halt ein bisschen schicker aus, als wenn du einen Browser aufmachen musst.
Okay.
Na gut.
Ja, richtig. Der hat ja auch irgendwann mal Hey aus der Taufe gehoben und behauptet, das wäre alles, was man nach E-Mail noch braucht.
Was ist ein Hey?
Ja, lass uns nicht vertiefen. Das ist jetzt
okay, alles klar. Also der hat viele Sachen gemacht, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, dann machen wir weiter.
Okay, dann jetzt müssen wir das an die richtige Stelle schieben. Wo waren wir davor? Bei den jetzt völlig überraschend und überhaupt nicht erwartet, zeigt Amazon Werbung.
Was?
Ja.
Das kann doch gar nicht sein. Die Leute haben wirklich doch billig ihre Hardware gekauft. Wie können die denn jetzt auf einmal Werbung bekommen? Ja, nicht wirklich überraschend. Amazon zeigt jetzt auf all ihren Geräten viel mehr Werbung, als sie es vorher gemacht haben oder überhaupt. Zum Beispiel auf ihren Echo Show Geräten, wie auch immer die alle heißen, ist auch egal. Überall kriegst du jetzt quasi Werbung von Amazon und kriegst sie nicht weg. Und die Leute sind überraschenderweise gar nicht so glücklich darüber, aber sie haben ja billige Hardware gekauft, deswegen ist okay, glaube ich. Zusätzlich soll es wohl auch sein, dass wenn jetzt ihre neue super tolle AI Alexa kommt, dann kriegst du auch Werbung. Du kriegst überall Werbung einfach. Du kriegst einfach die ganze Zeit Werbung, dass du ihren Shit kaufen sollst. Und es hilft auch nicht, ihren Shit zu kaufen, sondern du kriegst einfach noch mehr Werbung. Also, ja. Das Ding ist halt bei Amazon, die lassen ihr Zeug nicht einfach auslaufen, sondern du kriegst einfach mehr Werbung. Das ist quasi, ihr Gegenentwurf zu Cloud abschalten, das ist einfach mehr Werbung machen und dann hast du das und kriegst auch nicht weg. Und die Leute sind, also ja, genau, es ist quasi so weit, so viel Werbung, dass Leute im Internet sich darüber aufregen, dass sie zu viel Werbung gucken. Und überlegte sie es mal, ja. Die Leute sehen die ganze Zeit Werbung überall. Wir haben überall, wenn du keinen Adblock hast, überall Werbung. Aber es muss so viel Werbung sein, dass du selbst quasi, obwohl du schon so abgestumpft bist, dich darüber irgendwo aufregst. Das ist krass. Wollte ich nur mal sagen, es war nicht witzig. So, machen wir weiter. So noch.
Der Chat, ich muss das kurz hier mit reinnehmen. Der Chat sagt, also man soll lieber nicht die Distro nutzen, weil wegen dem DHH, der Chat gewichtet das deutlich schwerer. Ich kann die Argumente auch nachvollziehen, weil die Positionen halt nicht gesellschaftskompatibel sind, die da vertreten werden. Und nennt Cosmic als Alternative. So was ich hier lese, ist allerdings, dass Cosmic eine Software ist, um wunderbare Benutzeroberflächen zu gestalten. Und entweder verstehe ich es nicht oder es ist keine Distribution.
Ja, das ich glaube, das ist nur die UI von diesem System 74, 76.
Ja, genau, so lese ich es auch. Dass es letztendlich ein UX-Framework ist.
Ja, genau, das ist der Desktop, genau. Aber das ist nicht die Distro selber. Die Distro heißt
dann... Ach so, und Cosmic kann man auf unterschiedlichen Distros benutzen. Genau, genau. Zufälligerweise auch Nixos. Ja, was ist denn dieses Nixos?
Ja, das ist Nixos. Ganz tolles, ganz neu ist es draußen seit 15, 20 Jahren erst. Kannst du das benutzen und du kannst auch Cosmic haben. Und das ist so einfach wie quasi ein Vim anwerfen, irgendwas editieren, eine Datei editieren und dann auf Go drücken und dann hast du Cosmic danach. Und wenn du es wegmachst, dann ist danach wieder weg.
Okay, also krass, liebe oder? Hörer, wer was Schickes ausprobieren will, der schaut sich mal die eben genannte Distro an. Und wer was Solides haben will, der nimmt Nixos und führt die Cosmic Wind Flake aus.
Ich glaube, du brauchst keine Flake, das ist sogar upstream gerade schon. Du musst da nicht mal, noch nicht mal irgendwas machen.
Ja, man muss es in Vim aufmachen und eintragen, dass man es haben will, oder?
Ja, genau. Aber du musst keine Flakes oder so, sondern du kannst quasi einfach sagen, Cosmic Enable und go. Ja. Und das ist schon cool. Ja, genau. Also probiert Cosmic aus. Vielleicht ist es ja Tiling Window Manager? Ich glaube schon, sieht Tiling-mäßig aus.
Ja, irgendwie. Also ich habe es noch nicht so 100% rausgefunden. Auf jeden Fall
Tiling.
Ich will wieder Tiling haben. Das ist es nämlich. Also ja. Das und irgendwie kam ich mit Hyperland halt direkt klar, komischerweise.
Ja, ich weiß auch nicht. Also so richtig geil lässt sich das nicht, also du kannst irgendwie alles konfigurieren, das ist aber so eine komische DSL, was vielleicht nicht so wirklich super notwendig ist. Sehr obskur alles, aber wenn du es mal konfiguriert hast, ist es fertig, ja. Das ist bei mir jetzt auch so. Es läuft bei mir jetzt seit einem Dreivierteljahr oder seit einem halben Jahr Hyperland und ich habe die Config bis jetzt nicht anfassen müssen, damit irgendwas anderes funktioniert und ich bin damit eigentlich sehr happy. Und es kann Tiling und das sind quasi ja, und das fühlt sich halt an wie AwesomeVM. Das war so meine Notwendigkeit. Ich brauchte einen Ersatz für AwesomeVM und das Hyperland ist fertig. So, was haben wir noch?
Die NIST sagt weniger spezial.
Ja, genau. Also, die NIST ist quasi National Institute of Standards and Technology in den USA. Und die haben ja schon mal gesagt, dass man nicht ständig die Passwörter wechseln soll. Ja, also nicht alle 30 Tage oder sowas deine Passwörter wechseln, wie das in irgendwelchen großen Firmen immer noch gang und gäbe ist, sondern nur ab und zu. Und zusätzlich haben sie jetzt gesagt, dass du die Leute nicht dazu zwingen sollst, irgendwie Spezialo-Zeichen zu benutzen oder Zahlen oder Hoch-, Groß- und Kleinschreibungen hintereinander anders oder so, sondern es reicht, wenn das Passwort lang genug ist. Und wenn es eine Passphrase ist, die lang genug ist, dann ist es auch in Ordnung. Und das ist quasi das Letzte, was da jetzt rausgekommen ist. Passt so ein bisschen auch zu dem XKCD. Da gab's ja, es gibt's ja den XKCD zu Passwords, beziehungsweise Passphrases oder so. Und ich verlinke dir hier noch einmal die Passwort Strength. Und ein bisschen in die Richtung geht es gerade. Also es ist nicht so wichtig, dass du irgendwie die tollen Spezialzeichen drin hast, sondern dein Passwort sollte lang genug sein. Und das sagt jetzt auch die NIST. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, wir brauchen aber Spezialzeichen, 2 Stück von allen möglichen Sachen, sage ich, nein, die USA hat gesagt, die brauchen wir nicht mehr. So stelle ich es mir vor. In der Diskussion wird es wahrscheinlich anders laufen, aber ist ja auch egal. So. Genau, das war quasi die News dazu. XKCD Passphrases. So, Okay, was ist hier Balkonsolar? Wir haben so über Solar geredet, das hätte man schon irgendwo mit reintun können. Naja,
das wäre so einfach geworden.
Ja.
Wir haben da in der Pre-Show kurz drüber gesprochen, weil wir in den vergangenen Sendungen auch darüber gesprochen haben, dass es die Balkonsolar-Initiative, also da gehört der Akku-Doktor dazu, der aber seinen Kanal sehr bewusst getrennt davon hält, da gehören ein paar andere YouTuber dazu. Die waren mit ihrer letzten Petition im Bundestag am 15. Oktober.
Mhm.
Und da ging es darum, dass sie netzdienliche Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien durch Kleinspeicher voranbringen möchten, was eine komplizierte Ausdrucksweise dafür ist, dass ihr euren Akku zu Hause auch aus dem Netz laden können sollt und den Strom aus dem Akku auch wieder in das Netz verkaufen können sollt. Das
cool.
Würde es eben ermöglichen, dass man mit dynamischen Stromtarifen zu dem Zeitpunkt, wo viel Strom im Netz ist, günstig einkauft und zu den Zeitpunkten, wo zu wenig Strom im Netz ist, teuer verkauft. Also sprich, man vorgestern Mittag, als mal die Sonne schien, macht man den Akku voll, sei es aus der eigenen PV-Anlage oder bei Balkonsolaranlage oder aus dem Netz, weil der Netz im dynamischen Tarif dann nur 10 Cent kostet, der Strom. Und an Tagen wie heute, wo es einfach grau und grau ist und der Strom 40 Cent bringt, wenn man ihn einspeist, ich mache irgendwelche Preise, die nicht stimmen, ne? Ich habe hier keine Tabelle vorliegen, wie die Preise tatsächlich dynamisch gerade waren.
Warum nicht?
Könnte man aber könnte man das Ganze wieder verkaufen und sich dann 3 Euro verdienen. Und wenn man das ganze Jahr über macht, hat man die Investition für den Akku schnell drin und darüber hinaus dann ein bisschen was dazu verdient. Und was natürlich erstmal noch nicht genug Interesse seitens der Politik und der Energieanbieter erzeugt, weil warum sollte man Leuten ermöglichen, Geld zu verdienen, wenn man selbst nichts davon hat?
Das ist korrekt.
Das ganze Verhalten hätte auch einen netzstabilisierenden Faktor. Nämlich, weil wenn zu viel Strom da ist, ist das Stress für die Netze. Wenn es viele Kleinspeicher gäbe, die mittags, wenn viele PV-Anlagen einfach Strom ins Netz ballern, nur Strom aufnehmen würden, würde das diese Schwankung ausgleichen. Und genau für dieses netzdienliche Verhalten geht die Petition. Und dieses Geldverdienen, das Handeln dahinter, das ist letztendlich das marktwirtschaftliche Mittel, um das zu ermöglichen und den Mut, die Anreize so richtig zu setzen. Ja, so, das hatten wir. Also ich bin der Meinung, ich hatte in den letzten Sendungen da auch schon mal drüber gesprochen, dass es das kommt, dass die, genau, ich hatte zum Zeichnen dieser Petitionen aufgerufen. So, die waren letzte Woche da und das Spannende ist jetzt, dass es recht wenig oder insbesondere von dieser Gruppierung keine eigene Berichterstattung bis jetzt gibt. Was es wohl gab, war, dass es Medienberichte gab, die falsch waren, weil da einige Stellen voneinander abgeschrieben haben, ohne selber zu recherchieren oder auch mit den Beteiligten zu sprechen. Der Ablauf war dann wohl der, dass der Petitionsausschuss berichtet hat und das unvollständig und wohl auch mit Fehlern. Dann hat das PV-Magazin das übernommen, weil ist ja eine Pressemitteilung, kann man ja schreiben. Dann haben der Tagesspiegel und Heise wiederum von PV-Magazin übernommen oder auch von der Petitionsseite und das gemischt. Und Quellenangaben macht man ja nicht immer. Und aber keiner hat mit den Petitionstreibern gesprochen. Und so wurden falsche Nachrichten verbreitet, ohne dass mit denen gesprochen wurde.
Gemeinheit.
Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Video, was Sie jetzt dazu produzieren und wo Sie das aus Ihrer Sicht erklären. Verlinken in den Shownotes tue ich den Post auf YouTube. Man kann auf YouTube offensichtlich auch etwas in Blogform posten, nicht nur als Video. Das ist mir neu gewesen.
Sehr überraschend, ja. Das ist quasi eine Blogging-Plattform versehentlich.
Und dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also zu der Geschwindigkeit, warum da noch nichts da ist, das soll kein Vorwurf sein, auch wenn das jetzt so klingt. Ich meine, die machen das in ihrer Freizeit, die machen das zusätzlich zu ihren normalen Jobs und zu diesem sehr sehenswerten YouTube-Kanal und den Projekten, die sie da drumherum zusammen vorantreiben, alles gut. Und die Kritik, die er da platziert, dass keiner sie kontaktiert hat von diesen Journalisten und mal nachgefragt hat, wie das denn aus ihrer Sicht gelaufen ist, die kann ich voll nachvollziehen. Das hätte ich jetzt auch gerade, weil ich vom Heise Verlag sonst eine sehr hohe Meinung habe, hat mich das schon überrascht, dass sie das einfach übernehmen und dann auch schreiben.
Ja, aber das ist normal. Leider Gottes.
Ja, es ist halt so schnelllebig, ne? Die haben einen ungeheuren Druck, nicht zu spät mit der Schlagzeile rauszukommen. Und
ja, aber auch, also selbst wenn die nachfragen, die schreiben trotzdem am Ende das, was sich halt besser liest. Das ist leider so die Erfahrung, die ich mit Medien gemacht habe in der Corona-Zeit und ja, das ist, da okay. gehen die Dinge eben in andere Richtungen. Aber das können wir irgendwann anders da vielleicht mal thematisieren. Das ist jetzt wirklich
klingt so, als wenn es politisch werden könnte.
Nee, so, das wird noch nicht mal wirklich politisch. Das war mehr, ja, ein bisschen blöd gelaufen und ärgerlich. Egal.
Okay, wo wir beim Strom sind. Also ich glaube, mehr muss ich zum Balkonsolar für heute nicht sagen. Es bleibt spannend.
Ja.
Es gibt Neuigkeiten von der EU-Kommission und Netzteilen.
Ja.
Was ist da los?
Yes, es ist soweit. Also nur noch 10 Jahre oder so später. Nee, 5. Die aktuellen Charger für Telefone und sowas sind ja auch nicht so richtig pralle. Ja, wenn du quasi eins bekommst, zum Beispiel für deinen Laptop, dann ist er irgendwie ganz komisch. Der hat irgendwie noch so ein extra Kabel dran oder sowas. Und manchmal können die noch nicht mal dann andere Telefone aufladen zum Beispiel. Ja, dann haben die so einen proprietären Stecker oder sowas. Aber das hört alles auf. Und zwar, dann hört es auf, weil ich muss gucken, 2035, glaube ich, oder so, das war relativ spät. Nee, ja, 2035 haben sie irgendwelche Einsparungen gemacht schon. Ich glaube, dieses Jahr sogar schon. Nee, 2035 sind die Einsparungen. Dieses Jahr wird es eingeführt, dass alle neuen Charger bestimmten Vorgaben der EU quasi folgen müssen. Eine davon ist, dass sie einen USB-C-Stecker dran haben müssen, also und zwar einen abnehmbaren, genau, also quasi nur den Stecker, und da muss ein Kabel abnehmbar möglich sein. Und ich glaube noch irgendwelche...
Ja, sie müssen, glaube ich, eine bestimmte Wattzahl.
Ja, ja, genau, die müssen quasi noch eine bestimmte liefern. Wattzahl.
Ich glaube 60 Watt sogar waren es.
Mhm, genau.
Also und steht jetzt hier... steht 45.
Ja, dann wären es wahrscheinlich 45 sein.
Ja, da steht 45, das wundert mich. Also ich habe einen Artikel gelesen, da war es, glaube ich, mehr, weil ich dachte so, okay, das reicht gerade, also das reicht, um die meisten Laptops zumindest dann zu laden auch.
Ja, 45 reicht aber auch schon für einen Laptop. Der Laptop braucht ja nicht mehr Vollgas immer, sondern der kann ja auch quasi.
Ja, aber manche langsam. Laptops laden dann lustigerweise nicht, ist mir aufgefallen.
Ja, dann sollen die halt nicht blöd sein.
Ja.
So, es ist doch heute schon so, dass man gar keine Ladegeräte mehr bekommt. Man kriegt immer nur Gerät. Und über Ladegerät muss man sich heutzutage selbst kümmern.
Ja, aber es geht darum, dass du keine, es gibt ja noch extrem viele Netzteile, wenn du dir welche kaufst, die dann irgendwie, die dann so 1 Ampere haben oder sowas. Also diese Mini-Netzteile, weißt du, mit denen du halt eigentlich nichts betreiben kannst, wo sogar der Raspberry Pi dann meckert und sagt, hier, ich krieg hier nicht genügend Strom drüber.
Genau, also.
Und das soll es halt nicht mehr geben.
Genau, es wird das quasi sauber gemacht. Zum Beispiel auch wenn du ein ThinkPad kaufst, dann kriegst du mal dein ThinkPad-Netzteil mit einem Stecker dran. Also quasi mit dem ganzen Kabel. Und das ist auch sehr unpraktisch, weil was passiert, wenn es kaputt geht?
Genau, also das Kabel darf nicht mehr fest an dem Netzteil dann dran sein. Das ist so genau. Dieses. Also, ich finde die Idee schon gut, weil letzten Endes die andere Seite haben wir ja schon, dass die Geräte einen USB-C Ladestecker haben müssen, wobei ich da sagen muss, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Geräte das immer noch nicht bieten.
Mhm.
Und wo ich das Gefühl habe, dass Firmen dann auch sich weigern, neue Geräte überhaupt auf den Markt zu bringen.
Aber das ist okay, dann können die auch gehen. Wenn die das nicht machen wollen, dann können die auch gehen.
Ja, gut. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Tiptoy, wo jetzt die fünfte Version zum Beispiel existiert und er hat immer noch einen Micro-USB-Anschluss.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Ja.
Aber vielleicht
also solche Sachen, also die gehen so schnell nicht, aber sind dann halt trotzdem nicht mit USB-C ausgestattet.
Ja.
Aber ja, das ist eine coole Sache. Also das finde ich gut.
Mhm. In der Direktive steht noch was von USB-PD-Specification und dass sie da irgendwas einhalten sollen. Also quasi nicht irgendwas machen, sondern sie sollen USB-PD können.
Ah, stimmt, genau.
Ja.
Da gibt's quasi ein paar Sachen. Ich kann jetzt leider nicht so schnell lesen, aber ich könnte mir ja hier im Computer fragen.
Ja, auf jeden Fall eine gute Entwicklung.
Mhm.
Und muss leider sein, weil die Firmen oder die Industrie da leider nicht von sich aus man anfängt nachzudenken weiter. Und ich glaube, irgendwie war ja auch Apple, die sind doch jetzt auch, die kriegen doch auch keine Ausnahmegenehmigung mehr für ihren Lightning-Anschluss.
Hoffentlich.
Oder? Also da ich war der Meinung,
Apple hat ja aber auch keine Geräte mehr, wo sie das brauchen.
Ja,
wie?
Genau.
Also die sind ja ziemlich proaktiv, also was heißt ziemlich proaktiv? Für Apple-Verhältnisse ziemlich proaktiv gewesen.
Einfach keine Kabel mehr, du machst nur noch kabelloses Laden, easy.
Ja, und ansonsten haben sie einfach das ganze Line-Up umgestellt. Also die Macs, die Tablets, die Telefone, das ist ja alles USB-C.
Echt? Ach so, das habe ich nicht mitgekriegt. Gut, okay. Ich bin da nicht in dem Universum unterwegs. Ich weiß nur, dass da lange Zeit noch dieser Lightning-Anschluss da drin war.
Ja, aber erstaunlich, ja, du hast schon recht, lange Zeit war der dran. Aber dann ging es erstaunlich schnell, fand ich. Ich hätte fast erwartet, dass sie sich da auch noch
eine Schlammschlacht einlassen. Ja gut, es ist halt das nächste Phone, was rauskommt. Also die machen ja dann nicht zwei Varianten von dem Phone oder so.
Genau, das machen sie nicht. Das ist den Quatsch zum Glück nicht.
Also die Regulation kommt, die geht jetzt into force, also das heißt quasi, dass sie jetzt zur Umsetzung da ist und in 3 Jahren ist sie dann tatsächlich applicable. Mhm. Genau, also 3 Jahre 2028 ist dann quasi quasi, wenn alle es dann tatsächlich machen müssen.
Und jetzt?
Ja, genau, und jetzt, genau das, ja. Es gibt noch quasi Anforderungen zur Effizienz, also dass du mindestens eine bestimmte Effizienz für die verschiedenen Profile haben musst, aber es gibt da anscheinend keine Minimum Wattage. Ja. So, okay, und jetzt haben wir es fast geschafft, wir sind fast durch.
Ja, aber also wir haben jetzt schon nach 11 und...
Aber jetzt komm! Das kannst jetzt nicht nochmal das Thema verschieben.
Nee, dann müssen wir die anderen Themen noch also verschieben.
Also kommen wir zu unseren Themen. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mir schon am Herzen liegt und wo es dann aber auch, ich glaube gestern oder heute, direkt noch eine Folgenews zu gab. Und zwar ist es so, dass im September ein Großangriff auf NPM durchgeführt wurde. Die News ist relativ alt, die hätten wir fast in der letzten Folge schon bringen können.
Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge erzählt. Egal, jetzt immer weiter.
Ja, genau. Und dann hat sich über NPM-Pakete ein Wurm ausgebreitet, der...
Doch, das hatten wir 100 pro. Ich fand's trotzdem, ich finde die News trotzdem schön, erzähl nochmal.
Ja, und das Ganze war, dann habe ich da nicht, meine Erinnerung hat mich im Stich gelassen. 6.9. Und das Spannende ist, das Schlimme ist, dass der NPM Package Manager halt in dem Augenblick, wo man Pakete installiert, nachdem er die Sachen runtergeladen hat, noch in der Lage ist, Skripte zu diesen Paketen auszuführen und diese Skripte nicht in das Sandbox packt, sondern die laufen einfach auf deinem System. Und das ist konzeptionell ein Riesenproblem. Das ist bisher vielleicht nicht so oft aufgefallen, aber jetzt ist jemand auf die Idee gekommen und hat sich gedacht, ja, wunderbar, dann lasse ich doch mal einen Bot laufen und in dem User Space, wo ich da ausgeführt werde, danach gucken, ob ich da nicht irgendwelche interessanten Details finde. Und interessante Details in dem Zusammenhang sind natürlich Credentials und Tokens. Das sind dann im Speziellen Deploy-Tokens, womit man Dinge veröffentlichen kann. Es waren also modifizierte oder verinfizierte NPM-Pakete da draußen.
Mhm.
Und Entwickler, die sich die installiert haben und insbesondere dann Open Source Maintainer, die verloren so ihre Credentials. Und diese Credentials wurden genutzt, um wiederum infizierte Versionen ihrer Pakete zu publizieren. Und darüber hat sich der Wurm recht rasant ausgebreitet. Und man kann eigentlich nur von Glück sagen, wenn man in den betroffenen Ökosystem unterwegs ist, also Teilebereiche, also Frameworks, die betroffen waren oder gewisse Themenfelder oder so, dass man da vielleicht zu der Zeit dann nicht aktualisiert hat, dass man nicht auch davon betroffen war. Ja, und das ist schon, niemals das macht einem einfach sehr bewusst, wie verwundbar...
Ja, niemals updaten, das ist der Trick.
Wie verwundbar so eine Entwicklermaschine letztendlich auch ist und warum es einen sehr Grund dafür gibt, warum man diese ganzen Deployment-Sachen möglichst gut schützen möchte und nicht einfach mit in seiner normalen Umgebung offen haben möchte, in dem Sinne, dass ein Skript, was losläuft, einfach dann auch ein Deployment durchführen könnte auf NPM, etwas publizieren kann, weil es zufällig in dem Verzeichnis auch den richtigen Deployment Key dazu findet. Oder in eurer Env Deployment Keys drin zu haben oder andere Keys, mit denen Zugriffe auf Systeme möglich sind. oder den entsperrten SSH-Key immer darum liegen zu haben, sondern tatsächlich so mühselig, wie es ist, mehrmals am Tag zu entsperren oder durch den YubiKey zu schützen, dass das einfach nur in Kombination möglich ist. Ja, so, und dann habe ich gerade gesagt, dazu gab es jetzt aber heute auch noch eine News, nämlich, dass das NPM Sicherheitszöpfe abschneidet, um derlei Vorgänge entgegenzuwirken.
Ach so, das heißt, sie machen nicht weniger sicher, sondern machen dann mehr Sicherheit, indem sie alten Müll wegmachen.
Ja, sie machen genau, sie machen alten Müll weg und wollen sicherer werden.
Das heißt, man will das haben.
Ja, sie wollen Sicherheit haben. Was, wo in dem Artikel leider kein Wort darüber verloren wird, ist dieser Mechanismus, der Skripte ausführt, wenn man NPM-Install ausführt. Da gehen sie anscheinend nicht dran, leider. Das würde natürlich Funktionalität brechen. Das sehe ich ein, dass das für sehr viel mehr Unruhe sorgen würde noch. Sie wollen jetzt hier verstärkt über zweiten Faktor arbeiten, über kurzlebigere Token, insgesamt über die Konzepte des Trusted Publishings und so weiter und so fort. Also sie wollen da den Gürtel wesentlich enger schnallen und da genauer drauf gucken. Sie haben Classic Tokens zur Authentifizierung abgeschaltet und Betroffene müssen sich einfach umgehend um neue granularere Token kümmern und die Automatisierung anpassen, damit sie aufgrund von dieser Umstellung nicht einfach vor die Wand laufen. Interessant finde ich, dass sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über TOTP nicht mehr erlauben.
Sondern?
Also nicht mehr neu eingerichtet. Sie wollen ab sofort auf Web-AUSN und Passkeys umsetzen.
Ist das gut? Hört sich nicht so gut an, muss ich sagen.
Ich finde den Unterschied, der ist für mich nur sehr gering. Ob ich jetzt den TOTP-Token in meinem Key Manager habe und die errechnete Zahl einfüge oder mein Passkey. Also Passkey ist ein Stück weit besser, weil der private Schlüssel natürlich nie meinen Rechner verlässt, aber der TOTP-Token, der benutzt wird, um diese Zahl zu errechnen, ja auch nicht. Also die beiden Mechanismen sind meinem Verständnis nach sehr nah beieinander.
Ja, bei TOTP ist es ja schon so, dass der Client und der Server beides mal den gleichen Key hat, damit die ihn abgleichen können.
Mhm.
Das ist ja schon
unterschiedlich. Ah, das ist der gleiche. Mir war nicht bewusst, dass es genau der gleiche ist.
Ja, nee, das ist schon der gleiche. Also du hast, wenn du zum Beispiel auch bei SSH oder sowas benutzt, dann brauchst du den gleichen Key, was auch der Client hat, damit die beides mal quasi den gleichen nächsten errechnen.
Also ja, das ist schon deswegen ist doch, glaube ich, die Zeiteinstellung auch so wichtig.
Ja, ja, genau. Damit die beide zum gleichen Zeitpunkt den gleichen nächsten Key oder den gleichen aktuellen Key erreichen.
Dann ist vermutlich das der Grund, warum sie Passkeys besser finden.
Ja,
weil das ein asymmetrisches Verfahren ist, oder?
Ja, das würde ich jetzt auch so sehen, ja. Genau, aber bei TOTP ist es halt normalerweise nicht so, dass du den gleichen TOTP-Token für zwei Services verwendest. Ja, das gibt es normalerweise nicht. Weil normalerweise darfst du dir den Token auch nicht selber ausdenken, sondern du bekommst den quasi zugewiesen. Der Server sagt, hier ist dein Token, bitte einscannen per QR-Code.
Ja.
Und dann ist es fertig. Vielleicht, weiß nicht, kann man gut finden. Ich glaube, ist okay. Ja, genau. Wie dann die Integration so generell funktioniert, auch mit der Kommandozeile, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Gibt es so ein Passkey-Client analog zu TOTP, was du dann so an der Seite machen kannst? Nee, oder? Es muss irgendwie den Client direkt können.
Habe ich noch nicht gesehen. Nee.
Muss den Client irgendwie direkt können.
Ja, ne. Na gut, gespannt.
Das wird dann noch spannend.
Ja. Genau, aber sie tun was. Also das ist so, es ist jetzt nicht einfach aussitzen, sondern genau. Und dann bin ich mal gespannt, ob irgendwer nochmal dieses, oder ob man davon was mitbekommt, dass darüber diskutiert wird, wie das mit dieser Skriptausführung ist.
Alles, was NPM irgendwie betrifft, eigentlich immer in Container sperre, weil ich
Angst.
Ich habe keinen Bock, meinen PC damit voll zu müllen. Du hast so viele Abhängigkeiten und ach nee, das.
Ja, der Speicherplatz ist es aber eigentlich nicht. Es ist wirklich dieses Skript ausführen, weil der Speicherplatz, den hast du in anderen Ökosystemen auch. Also
Der Speicherplatz ist das eine, aber ich habe dann halt irgendwie sau viel Zeug drauf, was ich irgendwie gar nicht benötige. Wenn ich, also keine Ahnung, das sind meistens dann irgendwelche Tools, die ich ein, zweimal benutze oder sowas und dann backe ich mir lieber. Entweder gucke ich, ob es einen Container gibt, der schon drin hat, oder ich backe mir dann gerade ein, weil da habe ich keinen Bock drauf. Nee.
Ja.
das ganze Ökosystem mit draufzuziehen. Ich mache halt zu wenig damit. Ja.
Mhm.
Also ist jetzt nichts, könnte man bei Python jetzt genauso sagen, aber da habe ich irgendwie mehr Nutzen für die Pakete.
Diese Dependency-Downloads, die hat man meiner Meinung nach in allen Ökosystemen, diese Menge. Das ist natürlich ist es bei NPM, dass es da normalerweise keinen globalen Cache gibt. Das ist mit PNPM natürlich, versuchen sie das, war das ein Ansatz, das zu verbessern, dass man das teilen kann zwischen Projekten, aber ansonsten. Es rattert ein Java-Projekt auch wie verrückt durch, wenn das seine Maven-Downloads macht.
Oh ja.
Das
ist, ja, stimmt, ja. Naja.
Gut. Das war das Thema, was ich mitgebracht habe, bevor wir dann jetzt endlich zu unseren 3D-Druckern kommen.
Oh Gott, wir kommen tatsächlich
darauf zu 3D. Wartet unser Publikum glauben, schon seit drei Folgen.
Ja, nach dem letzte Folge haben wir ja auch wirklich hart geteasert. Das wäre jetzt, ja.
Jetzt muss auch geliefert werden.
Jetzt auch, ja.
Ja, mal gucken, ob wir liefern können.
Aufschlag Sebi.
Das, ja, genau.
Also apropos liefern, erzähl doch mal. Ist schon geliefert?
Ende November, Anfang, also irgendwo so Dezember rum kann ich damit rechnen, denke ich mal. Genau, also die Kickstarter-Kampagne war erfolgreich, aber das war ja irgendwie vorher schon absehbar.
Mhm.
War auch irgendwie so die erfolgreichste im 3D-Drucksektor auf Kickstarter mit über 20 Millionen, die sie da umgesetzt haben.
Ja, ist schön.
Ja, also der Antrag war dann doch schon sehr groß für die Maschine und ich hoffe, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Ich habe jetzt
erzähl doch mal über die Maschine. Ich glaube, es ist schon so wieder so lange her, dass wir darüber geredet haben.
Sehr gut.
Was ist denn eigentlich für ein Gerät?
Also genau, unser Thema ist eigentlich Mehrfarbendruck im 3D-Druck und da gibt es ja also lange Zeit gab es da eigentlich ja nichts, bis dann irgendwie Bamboo Lab vor ein paar Jahren, ich glaube 5, oder? Ich weiß gar nicht genau. Um die Ecke kam mit dem ersten 3D-Drucker mit so einem also sie nennen es AMS für Multi-Material System. Ich weiß gar nicht, das A. Automated
Material Changes System.
Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Sie
auf jeden Fall.
Was Tolles überlegt, wie es heißt, ja.
Bestimmt haben sie sich was überlegt. So also wie bei den anderen Namen, sie sich ja auch nichts überlegt haben und alle anderen was reininterpretiert hatten. Nee, also sie haben auf jeden Fall so einen Kasten, wo man 4 Rollen reinpacken kann und die werden dann über eine Logik automatisch ausgetauscht. Man hat halt nur eine Nozzle, mit der man drucken kann. Mhm. Und irgendwie so Multicolor-Druck macht halt ja schon irgendwie Spaß auch und das bietet auch eine...
Was bietet es? Was kann es?
Es bietet was, ja.
Oh, aber wir werden niemals herausfinden, was.
Ah, ich hoffe, er ist einfach schnell genug wieder zurück.
Oh Gott, das ist jetzt echt solche Cliffhanger, das halte ich nicht aus.
Das ist eine ganz besondere Folge heute. Wir müssen eigentlich einen Cliffhanger-Titel dafür finden.
Ja.
Vielleicht nennen wir sie die Folge einfach Cliffhanger.
Ja. Oder irgendwas, was dann auch abgehackt wurde. Sowas vielleicht. irgendwie, worüber er geredet hat und dann war es das. Warte, ja, hat das funktioniert hier? Mein Studio-Link zeigt jetzt auch nicht mehr an, das ist ein bisschen unpraktisch. Ich hoffe, es hat jetzt funktioniert. Nochmal, komm schon. Ah ja, ist da. Accept. Ist er wieder da? Ist er jetzt wieder da?
Immer noch nicht.
Oh nein, das sah so gut aus. Ingo schneidet es weg. Das dritte Mal jetzt schon. Danke, Ingo. Du bist der Beste, dass du unsere Sendung immer rettest.
So.
Incoming, immer noch incoming.
Da zu viele Pakete, die da auf dem Weg verloren gehen, offensichtlich.
Jetzt accepten. So. Bist du da?
Ha. Hallo?
Ich kann es nicht glauben.
Ha.
Ja, man kann mich hören?
Ja,
wunderbar. Kann man wieder hören.
Das gibt's echt nicht, also das ist ja irre. Ich habe euch gehört.
Was
ist das Schwierigste da dran?
Was war nochmal, also du hattest irgendwie den übertriebensten Cliffhanger schon wieder, das irgendwie...
Sehr gut, gell?
Worüber hast du gerade vorher nochmal geredet?
Also, genau. So Multicolor-Druck bietet natürlich auch Möglichkeiten, die man vorher halt einfach nicht hatte. Oder die hatte man vorher auch schon. Also es gab natürlich so die richtigen Nerds, die haben das eben mit Stoppen der Maschine und händig Wechseln gemacht und sowas. Aber
das habe ich auch noch auf meinem Ender, ja.
Ja, und das machst du aber halt ja nicht für jede Schicht in der Regel. Das machst du dann so für die letzte Schicht oder sowas und machst so eine Beschriftungsschicht drauf.
Ja.
Oder ja, eine sehr tolle Sache, finde ich, wenn man so 3D-Druckart sich anschaut, da ist ja dieses UForge oder Huifork, keine Ahnung, wie man es ausspricht, wie sich das genau schimpft, wo man eben Bilder mit mehreren Farben in 3D eben drucken kann. Da gibt es eine extra Software, die genauso heißt und die können wir vielleicht auch noch verlinken. Die ist auf jeden Fall, ja, damit kann man dann halt Bilder eben in 3D darstellen und das mit Multicolor-Druck. Da ist es relativ einfach, weil da fängt man halt Schicht für Schicht, wird da die Farbe nur gewechselt und nicht mehrmals pro Schicht. Mhm. Und das war so das erste Mal so richtig effizient möglich mit diesen Bamboo Labs. Effizient in Anführungszeichen, weil dieses Single-Nozzle-System hat halt das Problem, dass das Filament erstens wieder zurückgezogen werden muss, dann muss Neues in die Nozzle rein, dann muss das wieder gepurcht werden, dass halt die Reste von dem Alten draußen sind und dann kann man erst weiter drucken und man hat dementsprechend relativ viel Müll.
Ja, das ist richtig. Poop.
Poop, ja. Und jetzt geht's dann halt, was halt auch noch so eine Limitierung ist von diesem Single-Nozzle-System, ist, dass man eben eigentlich bei einer Art von Filament bleiben muss. Ja, also wenn ich jetzt Multi-Material-Druck machen möchte, wie PLA mit AB, mit
TPU.
Ja, TPU zum Beispiel zu mischen, um dann
PLA und TPU will noch gehen, aber so ABS und TPU geht halt gar nicht, ja. Das eine ist viel zu heiß, das andere ist viel zu weich und das funktioniert also überhaupt gar nicht.
Ja, das AMS funktioniert auch mit TPU nur bedingt. Es gibt zwar von Bamboo Lab mittlerweile eins, was wohl AMS gängig sein soll, aber ja. Mhm. Ist halt nicht so, also das kannst du da auch nicht so gut nutzen für sowas. Mhm. Was halt gut funktioniert, ist, dass du PLA und PETG mischst und PETG dann eben als Trennschicht für deine Stützstrukturen oder umgekehrt, je nachdem, was halt dein Hauptmaterial ist, mit dem du druckst. Ja, genau, das sind so die Limitierungen und da ging's dann weiter mit so, ja, Dual-Nozzle-System.
Wann kam denn das eigentlich? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Diese Dual-Nozzle-Systeme weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war sogar Snapmaker mit eins der ersten, oder? Oder waren die nur das Dual-Head-System? Ich glaube, die haben, nee, das Dual-Head-System war das von denen, glaube ich.
Es gab Dual-Nozzle schon vorher, aber nicht für den Markt, also quasi für den Hobbymarkt, ja. Es gab da von den, ich weiß nicht, genau, so teures Zeug. Was gab's denn so für teure Drucker? Jedenfalls, die konnten das schon. Aber Pusa?
Die Pusas?
Kann sein, dass Pusa war, aber es gab's da noch so einen anderen Hersteller, Pusa der hatte das, teuer glaub ich, war.
Nicht. Nee, Pusa hatte das nicht.
Da gab's doch so einen anderen Hersteller, der, also, dass die billig waren, Dual Nozzle, gab's glaube ich nie, oder?
Also Snapmaker hatte das auch schon. Ja, doch, Snapmaker war auch mit einer von denen vor 2 Jahren mit dem Dual-Nozzle-System. Da sind halt 2 Extruder vorne drin und 2 Nozzles, die dann immer so leicht erhöht werden. Ich glaube, was das war, es gab einen Wettbewerb für diese Art vom Drucken. Da gab es mal vor ein paar Jahren einen Wettbewerb und da kam das eben mit diesem Dual-Nozzle-System auch raus. Da hatte jemand noch den kompletten Head gedreht, um das zu realisieren. Und da hat man halt einfach schönere Mechanik mittlerweile drum gebaut. Das Schöne bei so einem Dual-Nozzle-System ist halt, du hast die zweite Nozzle direkt nebendran und kannst relativ schnell wechseln und weiterdrucken. Aber du hast halt dann auch nur 2 Materialien oder 2 Farben, mit denen du arbeiten kannst. Ich glaube, Bamboo Lab hat das mit seinem H2D. Da kann man, glaube ich, das AMS auch mit anschließen. Also da hat man dann halt trotzdem dann beide Möglichkeiten. Also hat dann eins, wo man das immer changen kann und eins, wo man dann halt noch ein zweites Material mit reinführt oder so. Ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Okay.
Dann kam Prusa mit dem Tool Changer. Also es gab auch davor schon diverse Bastelprojekte. Also das meiste, was es eigentlich im 3D-Druck so richtig kommerziell dann geschafft hat, kommt ja alles aus der Maker-Szene und sind Ideen oder auch, ja, verfeinerte Umsetzungen von dem, was irgendwer schon mal selber gebaut hat. ganz voran ist ja dieser mit V Fortra oder
Voron.
Voron, genau, Voron. Die, da gibt's ja extrem viele Variationen an Systemen, die da gebastelt wurden. Unter anderem halt auch dieses Dual-Head-System, dieses Tool-Changer-System gibt's da, glaube ich, auch Ansätze für. Und es gibt für den Voron gibt es auch einen AMS oder sowas wie das AMS. Das AMS gab's, glaube ich, auch zuallererst oder mit als erstes sogar von Prusa, aber da hat's nie so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, Markus, weißt du da mehr?
Ich hab das nur so dabei habe ich nicht den Überblick.
Also die Zeitlinie, muss ich gestehen, habe ich mir nicht angeguckt. Ja. Also
okay.
Das ist mehr so das, was ich mitbekommen habe aus meiner Zeit mit dem 3D-Drucker jetzt. Wann da jetzt was genau auf den Markt kommt, nagelt mich
nicht
fest.
Alles gut.
Ja. Aber so wo ich es mitgekriegt habe, Tool Changer war dann Prusa mit ihrem Prusa XL. Der ist aber halt dann auch, ja, also generell diese Tool Changer waren bis jetzt halt immer sehr teuer.
Mhm. Ja, also Ultimaker, die Firma hat mir gefehlt. Ultimaker hatte sowas mit so zwei Nozzle. Die waren aber auch, die waren absurd teuer, also keine Ahnung.
Ja gut, das waren so die ersten, die das, also ich weiß, dass das die meisten Unis haben dann so ein
Ultimaker. Ja, genau sowas, so, ja. Ja. Und da sind oben auch so zwei Fäden reingegangen. Das war schon genau sowas, was ich auch im Kopf hatte. Und die haben auch gut gedruckt, aber die waren so teuer, dass ich das niemals irgendjemand privat leisten könnte, außer du hast einfach viel zu viel Geld. Ja, das ist schon echt.
Ja, so. Gut. Und dann, also der erste Toolchanger, der so im Hobbybereich leistbar war, würde ich halt wirklich den Prusa sagen, auch wenn er sehr teuer ist. Also da bist du, glaube ich, bei Vollausstattung auch bei 3,5. Also,
das ist auch schon eine Ansage.
Genau. Und ja, Prusa typisch ist es leider auch so gewesen, dass das System halt erstmal offen kommt. Deswegen kommt da auch dieser Preis so schnell zustande, weil wenn du ein Housing dafür haben willst und so Sachen, also ja.
Achso, ich habe gedacht, offen ist in Open Source oder so, aber so offen wie offen.
Nein, offener Druckraum, so dass du halt Schwierigkeiten mit ABS und so Sachen zum Beispiel bekommst. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe in meiner ganzen Zeit noch nicht einmal ABS gedruckt.
Aber es macht mir Spaß. Also ich krieg das nie sauber hin, dass es nicht warpt. Keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich da auch an, aber ich habe das einige Mal schon versucht. Also was da dann rauskommt, wie sich das anfühlt und so, ist schon gut. Aber ich krieg das nicht anständig gedruckt. Vielleicht bin ich da auch zu ungeschickt.
In meinem Drucker, ich habe mir einen Nachfolger zu dem Ender bestellt, zu dem Creality.
Mhm.
Irgendwann im ersten Halbjahr. Und damit funktioniert das gut. Also da bin ich total happy. Da war auch ABS-Drucken, war dann straightforward. Einlegen, einstellen, Slicer benutzen und gut ist.
Also ich habe jetzt mal gerade nur mal nachgeschaut für den Prusa XL. Also wenn man den jetzt voll ausgestattet zusammengebaut mit Enclosure-Kit kauft, dann ist man sogar bei knapp 5.000 Euro.
Da kann man richtig Geld versenken, das stimmt.
Das ist
genau,
schön,
und ja, da kommen wir jetzt dann auch eigentlich zu dem Snapmaker.
Ja. Also ich habe es gerade nicht gesagt, was ich mir gekauft hatte, war der Anycubic Cobra S1.
Ah.
Als der so also lanciert worden ist im ersten Halbjahr. Der ist, und mit dem bin ich total happy. Das ist gut.
Das ist gut. Ja,
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja.
Ich hatte einen Ender 10 damals und dann ja, keine Ahnung, der hat irgendwie immer ein bisschen Macken gehabt und dann hatte ich nicht so viel Zeit wegen Baustelle und Co. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss irgendwie, abgesehen davon, dass der Ender, das war so der erste, den ich mir gekauft habe, weil der war halt super günstig und da habe ich gesagt, naja, mal gucken, ob ich den überhaupt so einsetze, da kannst du das Geld mal ausgeben für. Mhm. Da habe ich gemerkt, dass ich ihn eigentlich viel mehr einsetzen wollen würde, aber überhaupt nicht die Zeit dafür habe. Und dann habe ich halt neu geschaut und da war dann halt gerade der Bambulab P1S draußen. Ja. Und ja, also es war irgendwie so schon diese Geschwindigkeit in den Videos zu sehen, aber ich weiß noch, ich habe das Ding zu Hause hingestellt, habe das erstmal gedruckt. Ich glaube, ich habe die ersten 10 Drucke vor dem Drucker gesessen und habe nur zugeguckt, weil ich gesagt, es ist so faszinierend, wie schnell das Ding ist. Ja. Also bei dem anderen konntest du die Nozzle tauschen, während er gedruckt hat, so in der Art. Ja.
Und ja.
Dann auf einmal Schicht für Schicht konntest du da zugucken, wie es aufbaut. Und ohne, dass du dabei einschläfst. Das war schon echt cool.
Ja, das war die nächste Generation 3D-Drucker. Das ist schon cool. Und vielleicht kommt jetzt auch die übernächste und da sind wir jetzt hier.
Genau, also genau. Snapmaker bringt jetzt, hat jetzt halt mit dem U1 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, auch mit einem Multitool-Head, aber in bezahlbar. Und also der Preisunterschied ist halt schon gewaltig. Das ist ein halb geschlossenes System, also das hat schon eine Tür drum und es fehlt letzten Endes eigentlich nur ein Deckel für oben drauf. Ich denke, da wird später, oder es gibt sogar schon die ersten 3D-Druck-Gehäuseentwürfe dafür. Sogar eins, was schon verkauft wird, das ist von einem YouTuber, der das jetzt gemacht hat und als Kit verkauft. Ja, also da wird's viele Update-Kits geben und das Ding soll, der kommt jetzt auf den Markt für 1000 Euro.
1000 Euro.
Ist natürlich eine Kampfansage zu 5000 bei Prusa, wobei man jetzt da ein bisschen vielleicht fair sein muss, wenn man bei Prusa jetzt hier keine 5, ja gut, man kann keine 4 auswählen. Also der Prusa hat halt noch einen fünften Toolhead und der Snapmaker U1 hat halt nur 4.
Ich glaube, ist okay.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe gehört, ein Fünfter wäre manchmal schön zu haben.
Ja, wenn du fünf Farben drucken willst, dann wären
fünf. Nee, noch nicht mal schön. Wegen 5 Farben, sondern eher wegen 4 Farben und dann einmal Stückstruktur oder sowas. Mehr darum ging es, aber ja, ich glaube, das ist halt wirklich dann sehr meckern auf hohem Niveau, wobei das halt in den Videos meistens auch so erwähnt wurde, dass das halt einfach, ja, das ist halt was, wo man wissen muss, aber es ist jetzt für den Preis vor allem, es ist unschlagbar.
Mhm.
Ja. Mal schauen, was rauskommt. Ich kann dazu jetzt noch nicht viel sagen, außer das, was ich in den Videos gesehen habe. Es gibt auch schon den ersten YouTuber, der wohl ein Massenproduktgerät bekommen hat, also kein Beta-System, sondern das, was jetzt an die Bäcker dann auch ausgeliefert wird. Ja, der sah auch ganz gut aus. Und es gibt aber auch noch einige andere Systeme auf dem Markt, die so ein bisschen angeteasert wurden. Und da wollte ich mal einmal Bambulab will dieses Vortex-System, nennen sie das. Das haben sie angeteasert. Sie haben jetzt gerade erst den P2S rausgebracht. Das hast du, Markus, glaube ich, sogar noch hier. Oder
ja,
hab ich das
ja genau, das habe ich hier mit verlinkt, ja.
Ja, genau. Willst du da vielleicht kurz was zu sagen, dem P2S? Also das
scheint ein sehr spannendes Rework zu sein, was sie gemacht haben. Der hat keinen Changeable Head. Also das ist sicherlich der wichtigste Unterschied, dass das eigentlich in die Diskussion zu dem von dir vorgestellten Snapmaker, dem U1, nicht wirklich eine Konkurrenz ist. Es ist einfach eine andere Liga. Also weil es dieses Multi-Head-Printing ist das, was man eigentlich zukünftig haben will, weil man viel, viel Farbendruck druckt. Wenn man das ab und zu mal macht, braucht man es nicht, finde ich. Ich habe jetzt ja auch einen, der macht auch Pups, wenn du mehr Farben druckst. Wobei, wenn man dann in mehreren Komponenten zum Beispiel mehr Farben druckt, dann kann er ja auch nacheinander erst den Deckel drucken, dann den Body, dann den Griff und so weiter. Dann hat man auch mehr Farbendruck. Aber wenn man das in einem Bauteil mehrere Farben haben, dann ist Multihead, glaube ich, die Zukunft. Dann lohnt sich es je nach Menge auch schnell die 1000 Euro statt den 600 Euro auszugeben, weil man das je nach Anzahl der Drucke sonst ein Filament versenkt hat.
Ja gut, wobei du ja den P2S auch nur für 600 bekommst, wenn du gar kein AMS mit dazu nimmst, oder?
Ja, würde ich von ausgehen, dass Leute, die sich den kaufen, ein AMS schon haben. Das stimmt, mit AMS gut. Kostet der 750, ja.
Ja gut, also ich hätte das halt als Vergleich so gezogen, aber ja.
Hast du recht.
Ich habe hier auch zwei AMS stehen, ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Ich habe erst überlegt, ihn zu verkaufen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn verkaufe, weil Zweidrucker ist auch irgendwie ganz cool für größere Projekte vor allem. Aber so für so Sachen, die man irgendwie immer vorscheut, weil man irgendwie 60 Stunden Druckzeit hat und das ist dann immer so, naja.
Ja, ich muss sagen, ich komme oftmals gar nicht so viel zum Drucken und wenn ich dann drucke, dann ist es selten so dringend, dass ich das jetzt in 4 Stunden brauche und dann kann ich es auch 12 Stunden drucken lassen.
Ja, also
das
was
ist so diese großen Projekte, das ist, hätte ich gern die Zeit für.
Was, also habe ich bis jetzt halt auch noch nicht gemacht. Also in der Regel sind es dann wirklich eher kleinere Sachen. Das Einzige war mal so ein Rack für so ein 10-Zoll-Rack und sowas.
Ja.
Ja, aber da ist halt genau die Frage, wie gut auch das Ökosystem beim Snapmaker dann am Ende wird. Also was da schön ist, auch im Vergleich zu einem Bambulab, ist eben, dass dort Clipper draufläuft und man kommt halt auch aufs Clipper drauf. Mhm. Man hat auf jeden Fall mehr Daten, mehr Zugriff auf das System bei dem Snapmaker. Das Ökosystem ist aber halt noch nicht bekannt, wie gut das jetzt wird. Also sie haben zwar ja schon Drucker, aber es soll sich jetzt noch mal was ändern und sie wollen eigentlich da auch ein bisschen mehr Integration mit App und mit Starten aus der App raus und sowas machen. Und das ist sowas, was ich ehrlich gesagt beim Bambulab doch ganz gerne nutze. Also wenn ich irgendwie ein Problem hier sehe, was weiß ich, letztens habe ich, wir haben hier so eine Kaffeemaschine von Philips diese Baristina, da kannst du, das ist so eine Art, so ein automatischer Temper-System, automatisches Siebträgersystem, also wo das Ding reinmalt und tempert und dann druckt und du hast halt nur das Sieb, was du später ausleeren musst wieder. Und da passen unsere Tassen halt nicht drunter. Und ja, ich habe das einfach mal bei MakerWorld eingegeben und dann hatte schon jemand anderes diese Auffangschale für drunter verkleinert für größere Tassen. Und ja, da war halt einfach nur einmal kurz im Home Assistant den 3D-Drucker eingeschaltet und drücke auf Start, ja.
Ja.
Das ist halt, du brauchst keinen PC zum Slicen, nix. Ja, das ist schon ganz nett. Also.
Oh ja, ich habe in letzter Zeit auch viel einfach von meinem Telefon gedruckt. Einfach weil der Laptop halt irgendwo anders war und dann so, jetzt drucken und dann fällt's raus.
Schon cool. Ja, in die Richtung kommt AnyCubic auch langsam. Also das ist am Anfang, als ich den hatte, war das noch nicht drin in der Software. Das geht immer mehr auch bei AnyCubic. Ich glaube, das
was
ist
mir
schon
dann noch fehlt, ist so ein bisschen, dass man das, also du hast halt diese vorgefertigten Druckprofile. Jetzt habe ich vor kurzem, hatte ich ein Modell gehabt, das ginge komischerweise nicht auf dem P1S zu drucken, weil es nur für den A1 und für den H2D drin war. Und das verstehe ich gar nicht. Also, das ist sowas, da war ich so, hä? Was ist das? Also, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, aber halt das, was die Autoren hochladen, oder? Also
Nee, eigentlich, also ich dachte, das kommt von Bambulab-Seite, dass sie das automatisch dann auch für die anderen Drucker rendern und bereitstellen. Und da war es halt irgendwie nicht
okay,
der Fall.
Okay, mein Verständnis ist, das kommt von den Autoren, die das.
Ich hätte auch gedacht, das kommt von Autoren, ja.
Okay, dann müsste ich vielleicht mal meine Modelle auch nochmal updaten. Ja, gut. Dann muss ich das mal machen. Das werde ich mal reinschauen. Ich war der Meinung, das wird automatisch halt gemacht und ja. Es gibt auf jeden Fall jetzt irgendwie nichts, was auf dem A1 und H2D geht, was nicht auf dem P1S gehen würde. Also das ist halt so ein bisschen komisch gewesen. Und
naja.
Aber ja, und meistens ist leider das Profil, was da drin ist, nicht immer so das Perfekte, was gerade so Infill oder sowas anbelangt. Da habe ich ganz viele, die halt ganz normal mit diesem Kreuz-Infill arbeiten, weil es halt irgendwie defaultmäßig immer noch in den Slicern drin ist, obwohl es eigentlich gerade für diese schnellen Drucker nicht geeignet ist.
Mhm.
Ja, das ist so ein bisschen. Naja, ich wollte nochmal zu dem Vortex-System von Bambulab was sagen. Also da habe ich jetzt auch nur das, was so angeteasert wurde und was halt so die Community, was da in der Community so rumgegangen ist. Letzten Endes soll da wohl die Nozzle ausgetauscht werden. Also das ist so ein Multi-Nozzle-System dann.
Mhm.
So 100% habe ich da noch nicht durchgeblickt, inwieweit da dann auch das Filament schon mit drin ist oder ob dann das Filament trotzdem abgeschnitten wird. Also so hatte ich das eigentlich verstanden. Das Filament wird abgeschnitten, zurückgezogen ins AMS und in der Zeit, während es zurückläuft, wird halt die Nozzle getauscht, sodass du halt nicht mehr dieses Purchen hast, sondern dass du halt dann wieder die Nozzle tauschst, die halt rot vorher schon drin hatte und dann schiebst du wieder das rote Filament rein und dann geht's weiter. Genau, das ist von Bamboo Lab angekündigt oder angeteasert worden, um halt eben auch diesen Müll eben zu reduzieren. Und der ist halt leider Gottes doch schon sehr groß, gerade wenn man pro Schicht halt Multicolor-Druck machen möchte. Also ich schaue auch immer, wenn ich Multicolor drucke, dass ich eher so die ersten und die letzten Layer mit Farbe versehe und nichts halt an der Seite draufschreibe oder mache. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil gerade so Figuren in mehreren Farben zu drucken oder so, das sieht schon schön aus, wenn du die so fertig druckst, aber da geht halt dann doch extrem viel Filament drauf. Ja. Nur für dieses Purchen. Und dann habe ich noch ein System gefunden, nämlich von Bontech, das Index-System. Und das ist von Prusa angeteasert worden. Es sieht so aus, also das ist auch nur eine Vermutung in der Community, dass das halt eine Erweiterung für den Core One sein könnte.
Mhm. Und da ist er weg.
Nein, das kann doch nicht sein. Immerhin kein Cliffhanger, muss ich auch sagen. Da ist er wieder. Guck mal hier, schnell zum Schöning.
Bei mir ist einfach zu lange still. Wir müssen zwischendrin dann was reden.
Ja, okay, alles klar. Oh, jetzt ist es wieder. Und okay, ist er jetzt wieder da?
Ja, sonst müssen wir einfach demnächst dann schon weitergehen zum 3D-Druck der Woche.
Ich darf nicht anteasern.
Nee, du darfst nix.
Genau, also Bontech Index-System, Erweiterung für den Core One und das ist halt ein sehr, sehr...
Nein. Also das ist halt ein sehr, sehr aufwendiges System, bin ich mir sicher, wollte er sagen. es geht dabei einfach auf ganz unterschiedliche Art und Weisen Dinge tun zu können. In völliger Ahnungslosigkeit versuche ich hier irgendwas zu brabbeln.
Ja, das ist genau richtig. Also so wie immer quasi. So, da bist du wieder.
Ich meinte nicht aufwendig, aber egal.
Okay, dann sehr, sehr einfach?
Nein, ein sehr interessantes System.
Ach, interessant, okay, na gut.
Ja, weil da ist es halt wirklich so, dass das Filament in der Nozzle drin bleibt. Also da wird auch die Nozzle getauscht, aber mit der Filamentzuleitung. Also es hat den Vorteil des Platzbedarfs im Gegensatz zu so einem Toolchanger, der eben immer so einen kompletten Kopf austauscht, sind es halt eben wirklich nur die Nozzle mit der Zuleitung des Filaments, die da getauscht werden. Und du kriegst damit eben wesentlich mehr Farben auch in ein System unter. Das Video, was sie von Prusa angeteasert hatten an der Stelle, war, glaube ich, auch mit 10 Farben, also mit 10 von diesen Nozzeln an der Stelle. Mhm. Ja. Genau. Das dazu. Und dann habe ich noch ein System gefunden. Das ist mir die Tage nochmal in die Timeline gespült worden von einem YouTuber, der sich da Gedanken zum Multicolor 3D-Druck, ja, beschäftigt damit. Und er hat gemeint, es wäre jetzt das Real Multifilament Printing.
Real Multifilament.
Er hat ein System gebaut, wo man bis zu vier Farben laden kann und die werden in der Nozzle zu einem Strang zusammengebaut. Also so ein bisschen, es gibt doch diese Multicolor Filamente, die je nachdem in welche Richtung du druckst,
ja, ja,
eine andere Farbe rausschmeißen.
Dieses Dual-Color Zeug, so Gold, Silber und so Krams.
Genau, sieht total cool aus. Also ist, je nachdem, was man druckt, sind das echt tolle Effekte. Und genau das hat er halt gebaut, nur dass man da eben alle seine Filamente, so wie man will, zusammenmixen kann. Und ja, auch so ein bisschen Code dazu mal geschrieben und rausgeschaut, wie kriege ich jetzt dann wirklich verschiedene Farben. Aber das Problem ist halt, du hast halt immer diese vier Farben und je nachdem, in welche Richtung du druckst, hast du eben dann die Farbe an der Außenseite, die du sehen willst. Ja.
Mhm,
ja. Ich fand es trotzdem irgendwie sehr lustig, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen.
Ja.
Ja, Markus, ich dachte, du hättest auch noch ganz viel dazu.
Ganz viel war es
so
tatsächlich
viel.
Nicht, ja.
Hast du das Gerät gekauft?
Was kannst du noch ergänzen?
Nee, ich habe das Gerät nicht gekauft. Nein, ich habe mich beherrscht. Ich eben dieser Zeitmangel hat dann doch mich zur Vernunft gebracht. Zu dem Snapmaker habe ich gar nichts so zu erkennen. Ich wäre eben auch sehr neugierig, da Praxiserfahrung zuzusehen. Also es sieht schon sehr interessant aus. Eben, ich war sehr versucht, eben auf Kickstarter zu klicken, weil er natürlich da verglichen mit diesem angekündigten Preis schon man hätte ein Schnäppchen machen können. Aber genau, dann mal gucken, was wirklich
also
dabei rauskommt.
Also $750 waren es auf Kickstarter, wenn man den Early Bird und ich glaube 799 dann für den normalen Kickstarter unterstützen.
Ja, ja. Und jetzt
es war schon wirklich eine Kampfansage.
Ja.
Das ist richtig. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr in den Topf geschmissen, weil ich mir noch dann doch noch die 06er und 02er Düsen gegönnt habe.
Ah, siehst du, damit habe ich auch noch nicht experimentiert, mal wirklich andere Düsen zu benutzen. Hast du viel Düsen gewechselt bis jetzt oder würdest du das dann mit dem
System? Ich habe mir sogar jetzt in meinem Bamboo Lab das System von E3D installiert. Das sind so, das heißt nochmal, glaube ich, das ist von E3D, aber die haben, das hat einen bestimmten Namen, diese Nozzle, die kannst du halt einfach rausschrauben.
Ja.
Und neue reinschrauben sind schweineteuer. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, wenn man es so macht, wie ich das jetzt gemacht habe. Genau, das Stream Revo. Also Revo heißt dieses Hotend. Was du dann, da kannst du halt wirklich die Nozzeln vorne, also das ist halt sehr schön, weil du kannst schnell wechseln.
Ja.
Das habe ich mir gekauft, aber die Nozzle waren mir zu teuer, um mir dann gleich die anderen Größen mitzubestellen.
Schön.
Ja, deswegen habe ich da auch nur eine 04er drin. Und eigentlich würde ich gerne, weil das war so ein bisschen ja mal vor längerer Zeit von CNC Kitchen auch mal so eine Empfehlung, dass du halt, wenn eine 02er und eine 06er haben können sollen würdest, statt einer 04er.
Weil du mit der 02er halt viel feingranulares Zeug machen kannst und die 06er nimmst, um schnell zu drucken, oder wie?
Ja, die 06er kannst du halt, also mit der 06er kannst du genauso schön drucken wie mit der 02er. Mit einer 04er, weil du halt den Standard mit 0,2 mm Schichtdicke, den die meisten von uns, glaube ich, nutzen, ja, mit einer 06er auch drucken kannst.
Mhm.
Ja, aber bist halt trotzdem ein bisschen schneller. Und du kannst halt vor allem damit nochmal andere Materialien auch drucken. Also die 06er brauchst du zum Beispiel, wenn du, also für abrasive Materialien ist die besser, das ist das Erste. Und du brauchst sie auch, wenn du so dieses Holzfilament und sowas drucken möchtest, ja, damit eben, ja, damit du nicht Gefahr läufst, Clocking zu kriegen.
Ja.
Und deswegen war so ein bisschen die Empfehlung oder auch so der Hinweis, eigentlich ist die 04er Düse ist eigentlich nicht so sinnvoll, dass die defaultmäßig dabei ist. Eine 06er wäre sinnvoller. Mhm. Und die 02er brauchst du dann halt für so Sachen wie dieses U-Forge und sowas. Wenn du halt wirklich diese Übergänge drucken möchtest, dann sollte die Schichtdicke möglichst niedrig sein, damit du halt noch mehr Farben hinbekommst. Du arbeitest da ja dann mit, dass du, sagen wir, mit Schwarz anfängst, dann druckst du Rot drauf, dann irgendwann, also druckst halt immer so die Farben drüber und du schaffst eben die Rottöne, die du brauchst, durch die Dicke der Rotschichten, die du drüber legst. Und wenn du halt relativ dünn druckst, hast du halt mehr Möglichkeiten an Farbnuancen herzustellen.
Ja.
Genau. Und deswegen ist die eigentlich für das ist die super spannend. Und natürlich, wenn du irgendwie dann doch mal was Hochauflösendes drucken möchtest.
Mhm. Ja.
Wo du, also ich persönlich bin jetzt kein Fan von diesen Resin-Druckern. Das ist mir zu viel Aufwand für das bisschen, was ich dann hochauflösend drucken wollen würde. Und da ist dann eine 02er Düse halt ganz cool.
Ja.
Und deswegen.
Ja, so ein Resin würde ich gerne mal in Aktion sehen. Das,
ich habe meinen verkauft, wie er, muss ich sagen. Also ich hatte eine Zeit lang einen, aber es ist einfach nicht so kompatibel mit dem, wie ich gerne 3D drucken möchte. Ich möchte mich da nicht mit auseinandersetzen, wie ich quasi das Vor- und die Vor- und Nachbereitung und das sauber machen und das alles schmuckig und ekelhaft und es klebt und du musst aufpassen und das kannst ja quasi keine Kinder reinlassen und es stinkt halt auch und
ja, also das ist halt
Druckqualität ist hammer nice und so, sieht richtig, richtig cool aus. Du kannst ja quasi Miniaturen drucken und alles mögliche, aber es ist viel Nachbereitung. Ja, wirklich viel Nachbereitung. Nicht nur, dass du quasi das Ding, was du gedruckt hast, nachbereiten musst und sauber machen musst, sondern musst natürlich danach auch den Drucker wieder sauber machen.
Okay.
Es ist viel Arbeit. Also das Beste, also was ich dir am ehesten empfehlen würde, ist, dass du einen Freund hast, der was für dich ausdrucken kann.
Genau. Ja, das ist genau das, was ich auch da gesehen habe und deswegen bin ich da. Ja.
Also ich kann das nur bestätigen.
Dann lieber halt die Nozzeln tauschen und das ist jetzt, weil ich bei einem Snapmaker gab's die halt, also das war jetzt wirklich einfach mega günstig. Für $50 hast du halt so ein Vierer-Set bekommen.
Mhm.
Ich gedacht, komm, warum nicht, ja. Und die sind dann auch noch mit gehärtetem Stahl dabei. Das ist dann halt ganz praktisch, ja.
Ja. Ich habe noch eine 08er Düse. Da kannst du dann quasi so Boxen ziemlich gut drucken, weil es geht halt echt wirklich, wirklich schnell dann. Und du kannst auch das Filament, wenn das irgendwie komplett durch ist oder nicht mehr gut druckt oder irgendwas damit ist, das kriegst du mit auch verdruckt. Das ist vollkommen egal einfach.
Ja gut, da weiß ich nicht, ob die 06er vielleicht da auch gehen würde dann in der Stelle. Ja,
vielleicht
geht
es auch, aber 08 ist, ich habe dann quasi gedacht, wenn schon dann quasi das Höchste, was da so gibt.
Wenn schon dann richtig.
Ja, wenn schon dann ein Vollgas einfach.
Ja, und für sich ist glaube ich auch, also die 06 und 02 ist halt wirklich, da brauchst du die 04er halt dann nicht, ja. Und ich glaube, wenn du die 04er hast, ist eine 08 dann eine gute Ergänzung, ja.
Ja, genau, das was ich mir gedacht habe. Ich habe das einmal ausgebaut, umgebaut, das ging bei dem P1S. Das ging relativ schnell. Das ist der eigentliche Umbau. Ich musste auch einmal oder zweimal schon die Nozzle da rausnehmen, um da was sauber zu machen. Das war ein bisschen unpraktisch, aber das geht. Ja, also das ist nicht so das Problem. Du hast da zwei Schrauben, die du lösen musst. Und du hast zwei Kabel, die du abmachen musst, die ein bisschen fitzelig sind. Aber das war's dann auch schon, ja. Und was ich wahrscheinlich jetzt auch machen würde, ist das komplette Hotend, also mit den Kabeln schon dran, wechseln, weil ansonsten musst du die umbauen. Das macht nicht so mega viel Spaß. Ich habe jetzt auch einfach die Ersatzteile, also das Heizelement und den Temperatursensor habe ich einfach nochmal nachgekauft und dann habe ich quasi eine komplett fertige Nozzle, die man einfach dann austauschen kann, anstatt dass du da wirklich nur den untersten Teil austauschst. Ja, das will ich nicht machen. Sondern wirklich das komplette Hotend einmal austauschen. Wenn man das schon macht, dann soll es wenigstens nicht so blöd sein. Eh nicht so viel Zeit hat und so viel Spaß.
Ja.
Genau, also ja. Das kann man auf jeden Fall schon machen. Das funktioniert. Das war früher viel problematischer, ja, wo du dann quasi irgendwie das Hotend, also das heiß machen musst und dann musst du damit einen Schraubenzieher und verbrennst dir die Finger und so. Das ist alles eigentlich nicht mehr so. Also das habe ich bei dem anderen Drucker auch mal gemacht. Das war kein Spaß. Aber das, wie gesagt, du wechselst das komplette Hotend aus und das ist alles nicht so mega teuer, dass du es auch zweimal haben kannst.
Gut, ja, das war der Teil, der Themenpart um das Multicolor-Drucken. Also falls noch irgendwas da, falls ich irgendwas übersehen habe, was durchaus passiert sein kann, freue ich mich über Kommentare da.
Also es gibt schon viel Auswahl und viele Firmen haben da quasi Ideen, wie man das umsetzen kann. Das Spannendste finde ich jetzt ist gerade was du gezeigt hast. Also quasi wenn den kompletten Vorbau gewechselt werden kann, viermal. Also der komplette Toolhead, das ist schon cool, glaube ich. Und du musst dann einfach erzählen, wie es wird, also wie es quasi läuft und wie es funktioniert, sobald es ankommt.
Werde ich tun. Genau, dann Markus, dein Einsatz, weil das ist eigentlich der passende Übergang.
Der passende Übergang zum 3D-Druck der Woche.
Ja, genau. Was lasst ihr auch den Vortritt?
Was habt ihr 3D gedruckt erzählt?
Ah, na gut, dann ich habe was passend zur Jahreszeit und zwar habe ich mir schöne Halloween Pumpkins rausgesucht, die als Süßigkeiten-Container dienen. Und genau damit habe ich auch mehr Farbendruck gemacht in der Form, wie ich das vorhin beschrieben habe, einfach den Deckel in einer Farbe gedruckt und den Pumpkin selbst dann in einer anderen Farbe. Und ja, so kriegt man dann eine schöne Kombination hin und vor allem kriegt man auch schnell hintereinander, wenn man in dem AMS dann vier Farben hat, kann man zwei gleichzeitig drucken mit unterschiedlichen Farben. Das geht dann ganz gut.
Mhm. Cool. Schick. Die sehen cool aus, ja.
Einfach ein bisschen Deko, genau. Den Brains obendrauf, ja.
Gut, dann mache ich auch erstmal meine Drucke, die ich hatte. Die habe ich schon vor längerem gedruckt, aber ich hatte sie jetzt endlich das erste Mal eingesetzt. Nämlich so ein Multihalter zum Löten. Da habe ich gleich zwei verschiedene. Das andere nennt sich irgendwie Kabelschweißvorrichtung, aber ja, ist eigentlich das gleiche Prinzip nur in liegend und das andere kannst du liegend und stehend verwenden. Hat noch einen Adapter mit, also so ein Kasten dabei, wo du halt verschiedene Lötspitzen reinmachen kannst. Leider nicht die wie heißt der, der USB-C, diesen T-Dings oder den Peinzel-Peilen.
Mhm, den Peinzel gibt es auf jeden Fall.
Genau, den habe ich nämlich hier liegen und ja, die passen da leider natürlich nicht rein, aber ja, es ging mir auch mehr um diese Vorrichtung und die ist echt sehr praktisch, funktioniert ziemlich gut und ja, die hatte ich jetzt das erste Mal geschafft einzusetzen und fand ich ganz praktisch. Und dann habe ich die 3D-Druck der Woche-Kategorie mal noch ein bisschen uminterpretiert und habe hier nochmal eine News mit reingepackt.
Nachdem wir davor eine halbe Stunde über 3D-Drucker geredet haben, haben wir zum Glück nochmal ein bisschen mehr 3D-Drucker.
Ja, so, das ist nur eine Kleinigkeit. Es geht hier 3D-Druck meets Schuhbranche. Da hat irgendwie Presk, keine Ahnung, ich kenne die Firma nicht, und Bamboo Lab starten eine Partnerschaft und wollen wohl irgendwie ein 3D-Druck-Modell von Schuhe oder ja, irgendwie so. Wahrscheinlich wird, ich kann mir vorstellen, bei Bamboo Lab wird es wahrscheinlich irgendwie irgendeinen Generator geben, wo du dann am Ende deine Schuhgröße eingibst oder deine Füße vermisst und dann kriegst du das passende Modell ausgespuckt dafür.
Hört sich sehr gut an.
Im Moment ist es so, das erste Modell wird die US-Größe 10 haben. Ja.
Mhm.
Und
was ist das
kann mit dem H2D gedruckt werden.
Was ist das in normaler Größe?
Kann ich dir nicht sagen.
Euro-Größe, ich glaube, ich habe.
Ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, weil das passte zu dem Multicolor-Druck auch so ein bisschen.
Ja, schon gut. Okay, warte. Achso, Woman. Nee, US-Größe 10 ist Euro 43. Das ist Standard, dann würde ich sagen.
So ja, okay. So eine gängige Größe in unserem Alter.
Ja, okay, ich bin dabei, alles klar, ich muss mir vielleicht einen Schuh ausdrucken, Jens. Das hilft ja dann alles nichts. Ja.
Ja, sorry, aber ich war letztens zur Mittagspause in Anführungszeichen im Rewe hier und unweit davon ist das Gymnasium entfernt und die hatten halt leider auch alle gerade Mittag.
Großes Problem. Immer.
Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben klein gefühlt, weil alle waren größer als ich und das ist sehr komisch.
Hättest mal
also, ich bin jetzt nicht sehr riesig, aber ich bin auch nicht klein. Ja, also ich war eigentlich lange Zeit immer so unter den Großen in den Gruppen. Und da jetzt war ich dann auf einmal im Rewe und ich stand da und selbst die Mädels waren alle größer und ich dachte so, nein, ich gehe nie wieder um diese Uhrzeit in den Rewe.
Ja, was du da machen musst, ist, du nimmst diese Schuhe von dieser einen Firma und machst da ein bisschen Plateau unten dran und dann zack geht's los.
Ach so. Super, ja.
10 Zentimeter Plateau unten dran.
So wie früher diese Dockers oder sowas hießen die da, oder?
Keine Ahnung, wie die hießen. Ja, genau, aber sowas. Und vielleicht machst du es quasi transparentes Filament und machst so einen Fisch rein.
Danke.
Das gab's mal. Vielleicht machst du das einfach wieder. Fisch in Plateau-Schuh. Ich verlinke das hier mal. Disco-Trend. Inserting Live-Fish into Plateau-Schuhs. Also ich glaube, die Fische haben es nicht so gerne gemocht, weil wenn du deine Füße bewegst, dann werden ja diese Fische auch rumgeflippt. Ich glaube, die sind da kein Fan. Wenn du dich ganz langsam bewegst, vielleicht in Ordnung. Ja. Wo waren wir?
Ach, diese Press. Wir sind bei den 3D-Drucken.
Mhm. Ich habe jetzt nichts Spannendes gedruckt. Ich habe ein bisschen Gridfinity gedruckt, aber das lohnt sich ja. Da haben wir ja schon so viel drüber geredet. Genau. So ist das. Genau. Oh nein. Zack. So. Okay. Ich habe mein Foto von diesen Fischen in Plateauschuhen dazu gemacht. Okay, jetzt sind wir durch hier, oder? An der Stelle.
Ach so, weil wolltest du die Drucke nicht beschreiben, Sibi?
Ach so, du hast eine eigene Drucke. Oh nein, er ist schon wieder weg. Das ist aber auch immer wieder jetzt hier. Komm schon. Hallo?
Hallo.
Ach, willkommen zurück.
Sehr schön. Ihr habt mich nicht gehört, egal. Ich hab euch zugehört und hab ein bisschen mit euch geredet.
Das ist aber schön. Das ist so wie bei Standard-Teams-Meetings einfach. Du sagst einfach, sorry, I was on mute. Und dann ist okay.
Genau.
Dann erzählen wir nochmal.
Ne, jetzt habe ich es vergessen.
Du wolltest
schon abschließen, hast du gerade.
Nee, nur diesen 3D-Druck-Ding abschließen. Ach so. Aber vielleicht würdest du über deine zwei anderen Sachen drucken, die du...
Nein, ich habe nur gesagt, dass ich auch sehr viel Gridfinity gerade am Drucken bin.
Ah, das ist schön.
Ich habe mir eine neue 3D-Drucker-Fläche hier gebaut mit ein bisschen... mit einigen Schubladen und da bin ich jetzt auch gerade dran. Genau. Aber wir können das gerne abschließen, ja?
So, ja genau. Gridfinity auf jeden Fall alles, man braucht quasi alle Gridfinity-Sachen. Jetzt alles auch in Gridfinity.
Ich hab da immer so den Gedanken, so viel Kleinkram will ich gar nicht haben. Ich druck viel lieber die Sachen zum an die Wand hängen. Also die hier von dem Wabenmustern und dass man das einfach das Zeug griffbereit hat und
du kannst beides
dass es
haben.
Nicht rumliegt.
Du kannst Gridfinity auch an der Wand haben. Das weißt du, in dieses Wabenmuster so eingesetzt.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja.
Gibt es auch.
Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Ich habe noch nicht mal zwei Schubladen damit befüllt bis jetzt, aber schon das bisschen, was ich da drin habe, ist toll.
Das ist einfach ein gutes Gefühl, ja. Das löst einfach in einem irgendwas aus, das gut finden zu müssen einfach, ja. Ist nicht besser geworden oder so. Und wenn sich andere Leute das angucken, das denken wir bestimmt auch totaler Quatsch. Aber wenn man es selber macht, fühlt sich das einfach gut an.
Also, es ist insofern besser geworden, dass das Zeug nicht ständig da rumrutscht.
Ja, aber vielleicht wäre es auch egal gewesen.
Ja, das kann auch sein. Aber
das ist halt so, ne? Vielleicht ist es egal, aber wie gesagt, ich finde, da ist auch toll. Ja? Ich bin da super quasi begeistert, wenn ich dann sehe, dass Sachen in diese Dinge so reinpassen, ja. Das ist für mich gemacht, ja. Das ist meant for me, ja. Da gibt's, ja. Das ist einfach dieses Gefühl. Ist toll. So, okay.
Perfekt. Dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Den habe ich da reingemacht und ich muss ein bisschen jammern. Ich hatte gehofft, dass der Ingo da ist, weil der hätte da bestimmt ein bisschen mehr zu sagen können. Und zwar geht's um den Nextcloud Client. Und wenn ich so in meiner Freizeit von Leuten gefragt werde, wie man Nextcloud unter Windows und hier geht was nicht, muss ich leider meistens mit den Schultern zucken, weil ich halt selber kein Windows benutze. Jetzt ist es aber so, dass Thumbnails unter Windows macht ja eigentlich der Windows Explorer. Wenn man aber den Nextcloud Client benutzt und dieses Virtual File System aktiviert hat, was die da neuerdings mit ausliefern, um zu verhindern, dass immer alles synchronisiert sein muss, sondern nur das On-Demand synchronisiert wird, was gerade gebraucht wird, dann streikt der Windows Explorer, was die Thumbnails angeht, weil er, wenn die Daten nicht da sind, natürlich noch keine Thumbnails generieren kann. Aber selbst wenn man dann für ein Verzeichnis alle Daten runterlädt, kann er nicht zuverlässig die Thumbnails generieren. Und das ist leider sehr unpraktisch, weil die Thumbnails doch vielen Leuten dabei helfen, die richtige Datei zu finden. Wenn es um Bilder geht vor allem.
Okay.
Deswegen von meiner Seite dazu ein Mimimi. Ich habe keine Lösung gefunden bis jetzt. Vielleicht ist den Hörern ja ein Windows Nextcloud User, der von dem Problem schon mal gehört hat oder der aber sagt, ich habe das Problem nicht. Das liegt nicht am Client. Du musst nach einem anderen Grund suchen. Wäre ich auch zufrieden mit. dann wüsste ich zumindest, dass das, was ich bis jetzt als Problem identifiziert habe, doch nicht das Problem ist. Gut. Hm. Habt ihr noch was zu jammern?
Ich hatte letztes Mal irgendwas zu jammern, habe ich vergessen.
Ja, so ein bisschen. Doch, ich habe was zu jammern. Ich habe doch von meiner Split, von meinem Split-Keyboard erzählt. Das letzte Mal. Und dann kam ja von wegen AliExpress und da kriegt man die schon für ein bisschen günstiger. Ich habe mir gedacht, ich bestell mal eine.
Okay.
War gut. Dann irgendwie so um die 60 Euro für so ein Split-Keyboard mit Keys dabei direkt.
Ja.
Kam jetzt hierher auch an und
das ist schon gut.
Sieht ganz hübsch aus, sagen wir es mal so. Die Farbgebung und sowas ist alles ganz okay. Wobei die Figuren, die da drauf sind, sind ein bisschen komisch. Aber ich fand halt einfach dieses Mintgrün ziemlich cool. Also das hat halt weiße Tasten und mintgrüne Tasten gemischt. Ist alles leider kabelgebunden. Das ist halt mehr so eine Notlösung, dass ich erstmal was habe. Stellt sich aber heraus, dass ich nicht mit klarkomme so richtig. Und
oh nein.
Ja, weil das sind halt irgendwie hohe, ja, also normale Keys und nicht diese Flat Keys. Ich mag die Flat Keys wohl lieber. Und sie ist jetzt halt nicht mehr gecurved. Also ich muss gestehen, und das ist mein Mimimi eigentlich dabei, nicht die Tastatur, die ich da bestellt habe, auch wenn da zwei Tasten kaputt waren und ich musste sie mit Sekundenkleber erstmal fixen. Das ist eigentlich noch nicht mal so das Mimimi, sondern das Mimimi ist, ich habe ja diese Cloth 80 mir ausgeliehen und mit der jetzt halt angefangen, da Split-Keyboard-mäßig zu schreiben. Und siehe da, man gewöhnt sich zu sehr daran, dass das so gecurved ist. Und ich hatte jetzt irgendwie sehr große Probleme, gerade mit dem kleinen Finger hier die Tasten da gedrückt zu bekommen.
Also was du bei AliExpress hast, ist ein 30 Tage Rückgaberecht und dass sie nachfragen, kannst du machen. Würde aber sagen, doch nicht.
Ah, das wäre vielleicht noch eine Idee, ja.
Ist so, also ich habe mit AliExpress wenig solche Probleme gehabt, ja.
Okay, das habe ich noch nie probiert. Ich habe irgendwie immer gedacht, wenn du es da bestellst,
nee,
dann hast du es
halt. Nee, das ist nicht so.
Okay. Ja, aber es ist schade, weil wäre halt ganz cool gewesen. Ja. Und die Daumentasten sind nicht da, wo ich sie jetzt irgendwie erwarten würde. Aber egal. Also das Mimimi ist eher, dass man sich leider an diese teure Tastatur dann doch irgendwie gewöhnt.
Tja. Immer der heiße, der teure Scheiß halt. Das.
Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Das ist auch noch nicht so ganz durch. Ich bin mit diesen blöden, was für Switches man da drin haben will und sowas, da bin ich noch nicht so ganz durch.
Mhm.
Das ist halt irgendwie ein bisschen Ich habe auf jeden Fall, ich habe in der rechten andere Switches als in der linken. Ich merke einen Unterschied, aber ich bin mir nicht einig, was davon besser oder schlechter ist. Ja, danke. Ich weiß nicht, also ich hatte am Anfang das Gefühl, mit dem einen vertippe ich mich häufiger als mit dem anderen, aber irgendwie hat sich das auch nicht bestätigt. Mittlerweile tippe ich mit beiden einfach gut, aber ja, also vielleicht ist auch das, welche Switch ist gar nicht so wichtig am Ende, nur die Gewöhnung. Jetzt bestelle ich mir dann die wahrscheinlich mit den gleichen Switches auf beiden Seiten und komme gar nicht klar.
So wie sich das gehört, ja.
Dann kommt nochmal ein Mimimi. Das war's.
Oh ja, wir haben jede Runde haben wir Zeit, nochmal über traurige Sachen zu reden.
Gut, kommen wir zum Lesefu.
So, was wollen wir zu lesen?
Und zwar Humble Bundle Time.
Mal wieder so weit.
Wir haben schon oft Humble Bundles gepickt und diesen Monat ist Cyber Security Mons bei Humble Bundle. Und das ist mehr Zeug, als man lesen kann. Aber dafür gibt's ja mittlerweile AI. Die liest das.
Ja. Dann sagst du einfach, erzähl mir, was in diesem Buch steht. In zwei Sätzen.
Aber ich glaube, also, ja, nee. Du kannst auf jeden Fall der AI die Bücher geben und kannst dann Fragen zu den Büchern stellen. Das ist eine gute Idee.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Kannst du die komplett reinladen und sagen, bitte.
Ich habe das letztens auch machen müssen. Also nicht mit Büchern, aber.
Genau. Also das einfach auf dem aktuellen Stand. Und die, es ist ein ganz schön großes Bundle geworden, finde ich. Also ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es früher mal kleinere Bundles waren. Aber so kriegt man ja direkt eine ganze, eine richtige Bibliothek. Das ist ja eigentlich eher so ein Bibliotheksshoppen als...
Ja, ist schon echt so, ja. Hast du das gekauft? Hast du das?
Noch nicht, nee.
Überlegst du es dir?
Mhm.
Okay, und was würde deine Überlegung quasi, also was würde dazu führen, dass du es kaufst?
Ich wollte mir, genau, als ich drauf gestoßen bin, habe ich mir gedacht, da gibt's einige gute Sachen drin, also sowohl die Software Supply Chain Security, weil das ein Thema ist, was nicht mehr weggehen wird oder immer mehr. Wir hatten es ja vorhin auch mit NPM, was man immer mehr braucht oder auf dem Schirm haben muss.
Mhm.
Dann gibt es ein Buch zu, ich suche gerade.
Also ich finde die Bilder da drauf auf den Büchern etwas etwas verwirrend.
Wieso? Welches von denen findest du?
Da sind halt Tiere, ich weiß nicht.
Es waren schon immer Tiere.
Und bei dem Web Application Security glaube ich, dass ich das ganz gut auch weitergeben könnte. Das ist halt so die Überlegung, die mich dann halt auch zögern lassen. Die anderen sind super interessante Themen, wo ich aber weiß, dass sie ziemlich weit weg sind von dem, was ich brauche.
Und du wirst wahrscheinlich nur ChatGPT fragen, was da drin stand. Und nicht selber das lesen.
Ja.
Okay. Was ist das hier? Wo habe ich da gerade drauf gedrückt? Web Application Security fängt einfach. Aber das habe ich das gerade richtig gesehen? Das fängt The History of Software Security an und dann über die Enigma-Maschine. Bisschen okay.
Das ist weit ausgeholt.
Weird Flex, but okay.
Ja.
Na gut, kann man so machen. Ja gut, ich habe das auch gesehen, dass es gibt, aber es war es nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, Mensch, das bringt mich weiter.
Das sind zu viele Bücher, als dass man Zeit hätte, sie alle zu lesen.
Zu viele Buchstaben einfach. Was willst du machen, ja? Nee, es sind auch, genau, sind auch viele Bücher jetzt. Dann gibt's quasi, ach, das ist quasi auch, dann gibt's auch irgendwelche Tiers, also quasi den Pay What You Want Tier für $1 kriegst du 2 Bücher, dann gibt's irgendwie 4 für 16 und das komplette Bundle ist dann bei 22 Euro. Hat sich auch irgendwie geändert, das war aber billiger, oder?
Mhm, hatte ich auch das Gefühl, ja.
Das ist auch nur so ein Gefühl. Ich habe auf jeden Fall viele Humble-Bundle-Dinge noch. Ah, das gibt's immer noch. Jetzt sehe ich das jetzt gerade. Ja. Na gut. So, yep. Was habe ich? Mich aber auch Lesefu. Und zwar ist jetzt nur ein kurzer Blogpost, aber ich wollte das hier quasi mal einbringen, weil ab und zu braucht man das dann doch. Und zwar nennt sich der Nix Connecting to the Sandbox. Und im Gegensatz zu NPM baut Nix alles in einer Sandbox drinne. Und der Vorteil ist natürlich, dass du geschützt bist vor irgendwelchen Quatschsachen. Der Nachteil ist, dass wenn du das gebaut hast oder wenn es quasi in diese Sandbox baut und dann geht's kaputt, was machst du dann? Und die Antwort ist, es gibt eine Lösung dafür. Unter Nix. Und die nennt sich an der Stelle Breakpoint Hook Controller. Und dieser Breakpoint Hook Controller gibt dir quasi die Möglichkeit, wenn dieser Bild fehlgeschlagen ist, in diesen Container rein zu quasi zu SSH'en. Also das ist da jetzt, ich glaube, es geht über einen Socket oder sowas, über den Container-Socket und in den kannst du dann quasi in diesen Bildprozess reingehen und schauen, was kaputt gegangen ist. Und das ist schon richtig cool. Und der Artikel beschreibt es nur ganz kurz, was das es geht. Und ja, fand ich nice.
Cool.
Sehr, sehr cool. Also wenn ihr jemals was mit Nix bauen wollt und irgendwas geht kaputt, dann habt ihr die Möglichkeit, in den Container reinzugehen und das zu debuggen, ohne dass ihr quasi irgendwie printf-debuggen an irgendeiner Stelle machen müsst. So wie ich das sonst immer mache. Aber jetzt weiß ich ja, dass es besser geht. So. Was ist das? Diskussion Deutschlands.
Ja, genau. Das ist noch ein Lesefu im Podcast-Format, das ich mitgebracht habe. Und zwar gab es an der SCS Summit 2025 eine Diskussion über den Deutschland-Stack. Das ist das, wo wir neulich auch drüber gesprochen hatten, wo es ist zu spät. Wir haben 0.30 Uhr.
Es ist, was ist es? Ach du. Ei, ei, ei. Wenn das der Ingo hören würde, er würde direkt einschlafen.
Ja, der wäre schon am Schnarchen. Nein, wäre er natürlich nicht. Aber
mach das Mikrofon aus, genau. Ja, erzähl weiter.
Ja, wo eben dran gearbeitet wird, um die deutschen Behörden, also vor allem die deutschen Behörden unabhängiger zu machen. Und der Open Source Desktop, der da aufgebaut wird, das fällt unter das Schlagwort Deutschland Stack. Und das hier ist eine Aufzeichnung davon, die sehr, sehr aufschlussreich sein soll, mit guten Gästen, interessanten Fragen aus dem Publikum, wo auch sehr ins Detail gegangen wird. Ich habe nur kurz reingehört bis jetzt und fand es gut und dachte, deswegen lohnt es sich, das hier zu picken. Es ist auch gar nicht so lange, es ist nur eine Stunde, also ist eine gute Größe, um das bei einer Autofahrt zu hören.
Schön, wenn du eine Stunde Autofahrt, genau, also kann, wer, du es dann hören.
Genau, wer tiefer einsteigen möchte oder auf dem Laufenden bleiben möchte, was geht rund um nationale souveräne Technologie, da ist das sicherlich eine Perle zu, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, gelesen. Ja.
Schön. Wunderschön.
Also was zum mit den Ohren lesen. Alles klar. Gut, dann kommen wir zu den Picks.
Genau. Und zwar, ich habe was zum Thema Vibe-Coding. Aber es ist das OG-Vibe-Coding quasi. Vor AI gab es auch ein Vibe-Coding. Und das ist, was diese Person in diesem Video macht. Und zwar Declarative Music, Two Minutes Asset, Deep Asset, written in, wie heißt die Sprache jetzt? Strudel. Strudel ist eine Programmiersprache für Musik. Und dieser Person quasi bei Musik machen zuzugucken, ist einfach hammer nice. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber es ist geil. Das ist halt einfach wirklich so, ja. Ja, das ist quasi mein Pick. Ich habe noch was anderes. Und zwar passend dazu, man hört ja jetzt viel von Vibe-Coding, ja, wie quasi das ein Computer was für dich macht. Es braucht ein Wort für normales Coding. Und dieses Wort oder diese Worte sind Brain Coding. Ja, wenn ihr quasi was komplett von Hand geschrieben habt, dann dürft ihr es Brain Coding nennen, weil ihr es im eigenen Kopf überlegt habt. Toll, oder?
Jetzt ist aber die Frage, wenn du eine IDE nutzt oder so, ist das dann auch noch Brain?
Trotzdem mit dem Brain. Du hast quasi den Text selber geschrieben. Wenn jetzt quasi Boilerplate generiert wird, würde ich trotzdem noch sagen, dass es Brain Coding ist. Das heißt einfach nur, dass deine Programmiersprache kacke ist, wenn die so viel Boilerplate braucht, ist trotzdem noch Brain Coding. Würde ich sagen. Das ist aber meine Meinung, keine Ahnung. Kann natürlich jeder anders sehen, aber wir müssen klar machen, dass es was anderes gibt. Die richtige Wahl. Ja. Richtige Wahl. Wählt Brain Coding. Okay. Weiter.
Ich habe von der Eclipse, der Open Source Initiative, die 2026 State of Open Source Survey mitgebracht. Ist der Link zur Umfrage. Und so Umfragen leben davon, dass möglichst viele Leute mitmachen. Also wäre es super, wenn ihr euch die Zeit nehmt, reinschaut und eure Perspektive auf Open Source dokumentiert. Ich bin sehr gespannt vor allem auf die Ergebnisse, was dabei rauskommt. Lustig ist, also die Umfrage ist offensichtlich gesponsert nicht nur von der OSI und Eclipse, sondern auch von Perforce. Und ich weiß nicht, wer von euch Perforce kennt. Aber Perforce ist das einzige kommerzielle Version Control System, was es immer noch gibt. Back in the days gab es ja von Microsoft verschiedene Sachen, Visual Source Safe, und da habe ich verschiedene Versionskontrollsysteme kennengelernt, aber die sind alle weggegangen. Die existieren meines Wissens nach nicht mehr. Und das Perforce ist das Einzige, was es immer noch gibt. Wobei sie mittlerweile auch providing a DevOps Edge for the Outperformer. Also vielleicht haben sie auch einen Shift gemacht und ihr Version-Control-System ist gar nicht mehr das Richtige. Aber dass es Perforce immer noch gibt, das hat mich doch überrascht, als ich den Titel dieser Umfrage gesehen habe.
Überraschung. Ja, okay. Okay, es... Schön. Okay, warte, was muss ich da machen? Muss ich da jetzt was tun?
Ja, du sollst Fragen beantworten.
Okay, jetzt?
Nein, wir wollen jetzt noch. Wann willst du heute fertig werden?
Survey Monkey. Okay. Wie viele sind denn das? Oh, ich drück mal auf Next. 4% habe ich schon geschafft. Oh Gott, das sind so viele. Nee, das kann ich jetzt nicht. So, weiter. Okay. Wer ist es hier? Ah, genau, ich habe noch eins. Und zwar, ich habe noch miau.kamera. Seine Webseite. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss.
Was? Abschluss?
Noch nicht. Das ist quasi eine Webseite von Videokameras, die sich an Fresstöpfen oder Fresströgen von Katzen angebracht sind. Und es gibt sehr, sehr viele. Und du wirst immer irgendeine Katze finden, die gerade Essen isst. Und das ist sehr toll, sich das anzuschauen.
Okay.
Das ist Hammer. Ich habe jetzt hier gerade so eine rote Katze, die ist super nice, isst gerade. Ist perfekt. Kannst du jetzt einfach laufen lassen.
Gottes Willen.
So gut.
Cat Obsession. Es ist dieses Internet.
Die wissen, dass die gestreamt werden, oder?
Ja, die Katzen haben ihr Einverständnis gegeben, bestimmt.
Ja, klar.
Also nicht die Katzen, ich meinte. Also,
ich glaube, es ist Japan, da gibt es kein DSGVO. Ach so. Das ist okay, da kannst du die einfach filmen.
Aber die Katzen sind mir egal.
Nee, die Kameras sind auch, glaube ich, immer so angebracht, dass du nichts an der Seite siehst, auch wenn es vielleicht nicht immer so ist. Ja, genau. Aber es sollte so sein, du hast quasi immer nur diesen Blick auf die Katze, wenn sie isst, möglichst.
Ja, also die sind ganz schön dreckig. Vielleicht auch die Katzen oder so, aber...
Ja, weiß ich nicht genau, wenn die dieses Essen da ablecken oder so. Ich finde, also...
Oh, ist ihr putzig.
Sieh, du bist dabei, okay.
Okay.
Was haben wir noch? Ja. Oh, ich habe jetzt ganz viele Sachen übersprungen, jetzt muss ja jemand anderes sagen.
Ja, jetzt hole ich mal gerade auf. Ich habe More Fediverse mitgebracht. Und zwar ist das eine Seite, die versucht rauszuziehen, was denn gerade der Buzz ist im Fediverse, Trends im Fediverse. Und man kann nach Sprache, also alle Sprachen oder dann eben Deutsch oder Englisch, und die ziehen einfach von verschiedenen Instanzen raus, was jetzt gerade, was heute und was diese Woche für Hashtags getrendet sind. Und dadurch, dass sie das über eine ganze Reihe von Instanzen hinweg machen, bekommt man ein besseres Bild, als wenn man nur auf seiner eigenen Instanz mal kurz guckt, was ist denn da gerade los.
Was ist denn ein Fensterfreitag?
Guck's dir an.
Ein Fensterfreitag ist ein Hashtag, wo Leute am Freitag Fotos von Fenstern posten.
Ach du Scheiße.
Die gucken nicht aus Fenster raus oder so.
Moment, du hast gerade fressenden Katzen übers Internet durch die Kamera durchguckt und sagst bei Fensterfreitag, ach du Scheiße.
Also, hallo, die gefressenen Katzen sind süß.
Das stimmt
Fenster
schon.
Sind ein relativ interessantes, ein ziemlich interessantes architektonisches
relativ,
Element.
Nee, war schon richtig. Ein relativ interessantes. Für Werte von relativ. Okay, wie kann mir jetzt so ein Hashtag anschauen, was sieht? Achso, da muss man da unten drücken oder was?
Ja, genau, du musst auf eine der Instanzen dann gehen.
Okay, also es ist auch Blue Sky mit dabei anscheinend.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Sie haben dabei auch einen Blick auf Blue Sky, was ja so irgendwie so föderiert mit Mastodon. Mhm. Ja.
Okay. Ist das ein... Achso, wir sind hier extra auf Deutsch. Warte, wir müssen hier Andy... Ich habe mich schon gewundert, warum es Deutsch ist. Aber es gibt auch anscheinend...
Trotzdem Window Friday das meiste für heute.
Tja, anscheinend ist das was Großes. Und Stadtbild ist sehr trending.
Ja, Stadtbild,
ja, sogar
war ja
bei
aber
Andy,
auch.
Ey. Ui, 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 ui.
Wo sind diese Katzen hier? Kann das sein, dass...
Cat Content.
Stadtbild.
Portland.
Und nein, also bei Stadtbild muss ich aber sagen, da sehe ich viel zu viel März, das ist eklig.
Ja gut, aber wenn das nun mal das ist, was die Leute gerade bewegt, was willst du machen? Ja.
Wenn du, also dann kriegst du quasi...
Was hat das aber mit Stadtbild zu...
Du kriegst März Stadtbild.
Ja gut, okay.
Ja gut, okay. Saubere Städte, mutzige Sprache. So, der hat das gesagt, glaube ich. Ich glaube, der hat irgendwie Stadtbild gesagt. Nee.
Markus?
Ja.
Oh,
ja.
Willst du noch was dazu sagen oder?
Nein.
Dann
glaube, das ist erklärend. Das ist also ein weiteres Puzzlestück dafür, das Fediverse erlebbar zu machen.
Gut, sehr schön.
Das ist schön.
Ich hätte jetzt mal noch einen Pick mitgebracht, ein YouTube-Video, Cloud Code Wiping, Cloud Code Vibe Coding Duell. Das Video heißt ein bisschen anders, aber damit kann man ein bisschen mehr mit anfangen. Can I clone a $250 million app better than a pro developer with no code? Ja. Da sind zwei Stück, die sich gegenüber sitzen und die betteln sich darin innerhalb von 5 Prompts mit Cloud Code, mit unterschiedlichen Tooling. Also der eine nutzt irgendwie vibecodeapp.com und der andere nutzt das halt irgendwie lokal. Also lokal in Form von auf der Kommandozeile halt ein Tool, mit dem er der AI die Befehle gibt. Und sie betteln sich halt darin, innerhalb von 5 Prompts dann eine App zu generieren, die bestimmte Dinge tun kann, inklusive Kalender, also Meetings aus Kalendern auslesen und dann Audio aufnehmen und das Ganze dann noch transkribieren und so. Also ja, also schon was, wo ich sagen würde, ist schon ein bisschen aufwendiger eigentlich. Und ich fand es sehr spannend, das geht eine Stunde, das Video, aber ich fand es sehr spannend, dem Ganzen zuzuschauen. Erstens, wie weit man halt wirklich mit so einem Prompt schon kommt und auch, wie sie halt prompten. Ganz anders, als ich das bisher getan habe. Und das fand ich irgendwie sehr spannend.
Genau. Ja, also es fühlt sich aber, für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als würdest du quasi einen Contest auf Slot-Maschinen zu machen, ja. Also jeder hat quasi eine Slot-Maschine, du wirfst Geld rein, dann ziehst dran und hast gewonnen. Oh, nicht gewonnen. Naja, hast ja noch 4 Versuche. Hier haben wir mal das Bild dazu.
Ja, wobei die Herangehensweise von beiden halt schon sehr unterschiedlich war. Und
ja, aber das ist halt trotzdem
also ja klar nicht
reproduzierbar oder so, sondern das ist halt einfach, da hast du einfach mal Glück gehabt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, also gerade so mit dem letzten Prompt, da ist dann halt immer so ein bisschen Glück oder Pech mit dem Spiel, ob dann der Code auch ausführbar ist oder nicht, aber ja, trotzdem, also ich fand's echt erstaunlich, also mit 2 Prompts hast du da schon eine ziemlich gut funktionierende App als Entwurf und wenn du das dann halt als Grundlage nimmst, ist schon irgendwie ganz cool.
Ja, nee, es geht für Sachen, für so Standardsachen, genauso für was ist eine, keine Ahnung, Note-Taking-App oder so ein Quatsch, ja, das geht bestimmt richtig gut, weil sehr viele Leute sehr oft Note-Taking-Apps gebaut haben, sehr, sehr oft, ja, sehr, sehr, sehr oft und sobald du quasi, je weiter du weggehst von dem, was viele Leute gemacht haben, desto schwieriger oder desto unwahrscheinlicher wird halt auch, dass nach deinem Prompt da was rausfällt, was du gerne hättest. Ja. Und Standardsachen gehen da bestimmt super gut. Du kannst quasi nochmal einen Klon von Facebook machen, ja, ganz noch 10.
Ja, ich weiß jetzt Facebook nicht, ob das der Hintergrund ist. Also die abstraktere Ebene müsste normalerweise da auch schon gehen. Also damit kommst du schon recht weit. Klar, wenn du jetzt was komplett Neues entwerfen willst, das ist eigentlich der Hintergrund dabei, ja.
Ja, also auch so grundsätzlich, auch wenn du quasi so Standard-Frameworks und Standard-Programmiersprachen und sowas nimmst, das funktioniert alles richtig gut, solange das quasi in den Trainingssätzen von den Modellen mit dabei ist. Ja, also das, solange das quasi irgendwie zu was passt, was dieses Modell viel trainiert hat, kommt da immer irgendwas draus, womit du schon am Anfang direkt was anfangen kannst, selbst wenn es nicht genau das ist, was du haben willst. Ja, und je weiter du was nicht Normales haben willst, desto schwieriger wird es dann halt auch. Aber es wird bestimmt besser. Je mehr Leute schreiben, desto besser werden ja auch die Modelle. Je mehr Code sie von anderen quasi Freiwilligen ergaunern können, desto besser.
Also war auf jeden Fall, ist ein cooler Contest.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir das jetzt also auch angucken, aber ich kann gerade nicht, weil ich streame. Wir sind gleich fertig, übrigens. Wir haben noch 2.
2. Ja.
Okay, 1 geht schnell. Ich glaube, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht genau. Von Google gibt es eine neue Tastatur. Ich bin mir sicher, dass wir darüber geredet haben. Ist ja auch egal. Und sie machen jedes Jahr eine neue Tastatur in Japan gibt es eine Tastaturmesse. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, ja. Oder Eingabemesse und die haben jetzt das Gboard Dial Version quasi gemacht, was quasi so eine wie diese Hand Handwählscheiben als Tastatur. Sehr nice. Okay. Sehr, sehr gut. Kannst du also auch denken,
wie schnell können die damit sein?
Ja, sehr schnell. So schnell, wie du halt so eine Handwählscheibe benutzen kannst. Ja.
Na, Tab Escape.
Das ist sehr, sehr cool.
Wie hältst du dann eine Taste um?
Das wird da in diesem Video erklärt, ist ein Video.
Okay, ja.
Und sie haben auch in den vorherigen Jahren sehr, sehr viele gute Ideen gehabt. Die kann man sich alle dann angucken. Okay. Was jetzt hier, 15 Minuten? So lange
genau,
brauchen wir nicht mehr.
Den habe ich noch kurz, also ich habe hier nochmal einen Podcast gerade mit reingeschmissen, den hatte ich vorhin ja mal so halb erwähnt. 15 Minuten heißt der Podcast, der Untertitel ist dann der Tagesschau-Podcast am Morgen. Da geht's halt, also das geht immer 15 Minuten, ist ein Nachrichten-Podcast. Ich finde sehr erfrischend, er ist halt ja nicht so steif oder so, es ist auch ein bisschen Witz, bisschen Unterhaltung und auch ein bisschen eigene Meinung mit dabei. Also es ist jetzt keine, man darf da jetzt keine 110-prozentige steife Nachrichtenshow erwarten. Das ist halt wirklich so 15 Minuten informiert über das, was gerade so die größten Themen sind, aber halt auch ein bisschen ausführlicher. Also da wird dann auch mal drauf hingewiesen, dass bestimmte Sachen also es wird ein bisschen tiefer in die Themen eingegangen, genau. Also die Nachrichten, die sie bringen, da wird nicht einfach nur gesagt, das und das ist passiert, sondern das wird auch ein bisschen eingeordnet und das finde ich auch ganz schön.
Im Gegensatz
zu uns hier. Das hat man halt einfach zu selten in den Nachrichten an sich, ja.
Aber das ist interessant, dass sie das in der Viertelstunde machen, weil die normale Tagesschau ist ja auch eine Viertelstunde, dass sie hier tiefer reingehen können und einordnen.
Ja, sie bringen halt viel weniger News. Also das ist halt wirklich, das sind dann so drei Themen und fertig. Also das ist ob es immer drei Themen sind, weiß ich nicht, aber sie gehen halt eben schon immer mal noch auf wichtigere Sachen auch ein bisschen tiefer ein.
Ja.
Das finde ich halt ganz schön. Und ich meine, manchmal ist es ja auch nur ein, zwei Sätze, ja, um das einzuordnen, um zu sagen, ja, das ist zwar viel, oder es klingt viel, aber ist im Verhältnis zu dem Normalen nicht viel oder sowas. Ja. Also das diese Einordnung in der Art zum Beispiel fehlt ja auch schon. Das, ja, ich höre den ganz gerne und 15 Minuten sind auch immer relativ gut machbar. Nicht so wie unsere 4 Stunden, die wir jetzt gerade gemacht haben.
Das stimmt, aber die kann man ja auch in 15 Minuten Slot.
Genau.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, und alle 15 Minuten, also ihr könnt sie immer so lange hören, bis ich weg bin, dann passiert eh nichts Wichtiges und dann...
Schön. Wir waren einfach zu höflich, Felix. Hast gehört? Wir hätten einfach.
Ich hab's verstanden. Ja. Hab's verstanden.
Ach Mensch, ey. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist das wieder besser. Ich sollte keine Kernel-Updates machen vorher.
Niemals. Was hast du denn gelernt? Niemals. Updaten. Niemals updaten. Das ist der Trick. Dann hat man keine Probleme.
Also eigentlich update ich immer montags, weil man dann bis Freitag Zeit hat, die Sachen zu fixen. Aber diese Woche war die Wachuhr halt komplett anders, ja.
Oh Mann.
Wenn man unterwegs ist, wird das schwieriger, ne? Das kenne ich.
Ja.
Genau. Okay, dann sind wir jetzt aber durch, oder?
Durch.
Sehr durch.
Durch.
Das war ganz schön lang.
Jetzt müssen wir das Ende noch hinbekommen. Huiuiui.
Ach, oh mein Scheiße. Gott.
Warum steht denn das eigentlich nicht auch oben, also beziehungsweise unten dann?
Okay, wir können, du meinst hier.
Weißt du, weil wenn man Dokumentation zum Schluss, die wird immer dann, die geht vergessen.
Das ist so. Wir können hier noch 10 die Sendung
beenden.
Und dann jetzt Schluss.
Genau, alles klar. Versuchen wir das mal, aber ich glaube, es bringt nichts, Ingo nachzumachen, den originalen Ingo ersetzt
nichts. Doch, das kannst du. Ich habe da vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten.
Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf und viel Spaß.
Mit Multicolor 3D-Druck.
Oder ohne?
So ähnlich.
Ach so.
Am Gerät. Ja,
mit euren Geräten.
Ach so, am Gerät. Ist ja ein Gerät, quasi. Multicolor 3D-Drucker.
Der Wunderbar.
Ingo muss es schreiben. So, dann. Genau. Vielen Dank.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Danke fürs Tschüss. Bei uns bleiben. So, okay, jetzt haben wir es geschafft.